Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es hört.
Prost, Marcel. Marcel, wir müssen Whisky trinken.
Wir müssen Keynote schauen.
Ja, wir müssen Keynote schauen.
Aber da keine Keynote kommt, können wir auch ruhig reden.
Ey, Max, was machst du denn hier in unserem Podcast?
Ich weiß nicht. Ich sitze hier.
Das ist jetzt hier WMR mit Marcel und.
Du sitzt hier so im Wohnzimmer rum, plötzlich kommen zwei Typen rein, trinken Whisky und setzen sich Kopfhörer auf.
Bringen einen hochprozentigen Alkohol mit.
Genau. Herzlich willkommen.
Wir sind hier mittendrin. Sorry, tut mir leid, ihr stört gerade einfach. Liebe Hörer, tut mir leid, ihr stört gerade. Wir gucken gerade die Apple Keynote. Jetzt seid mal ein bisschen ruhig.
Wobei gucken ja auch ein bisschen übertrieben ist.
Im Augenblick gucken wir
dem
Spinner zu. Hast du einen Spinner? Bei YouTube, der muss doch schon irgendeinen Titel haben. Ich meine, es gibt den Beachball of Death. Ist das dann der Spinner of Death? Oder ist das das Spinner of Fail? Oder
Fail Whale?
Das Fail Whale ist auch schon weg.
Ja, scheiße.
Ja.
Ja, also wir haben jetzt gerade geguckt und da war jetzt irgendwie, keine Ahnung, was mit iPad und dies und jenes. Und Max ist doch so ein komischer Apple-Fanboy, interessiert sich für diesen Kram.
Ja.
Und ich überhaupt nicht.
Wir können ja ein bisschen leiser machen.
Und, ach komm. Dann ist da noch Marcel. Marcel Weiß ist unser Gast heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, you're welcome. Und ja, Marcel haben wir eingeladen, weil Marcel macht einerseits selber einen Podcast, der Neunetzcast. Den höre ich ab und zu. Ich habe, glaube ich, sogar hier mal eine Folge empfohlen.
Gibt's den noch? Du hast ja schon sehr lange nicht mehr gemacht.
Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Es ist irgendwie so eine verlängerte Sommerpause.
Ah, ja,
ich mache das
ja
immer mit verschiedenen Leuten zusammen und dann waren die alle im Urlaub und es ist ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Und jetzt es soll wieder anlaufen. Also es geht weiter.
Auf jeden sehr Fall. Gut.
Okay, ja, also du schreibst auch das Blog, das neunetz.de, ne? Neunetz.com. Und dort, ja, hast du eigentlich so ein bisschen neben Netzwertig so das bekannteste Tech-Blog in deutscher Sprache?
Das würde ich nicht sagen.
Nee?
Also vielleicht in deiner Wahrnehmung, aber da ist zum Beispiel T3N viel größer, Gründerszene, deutsche Startups haben auch mehr Leser als
jetzt. Ja, das ist ein bisschen was, die haben einen anderen Fokus.
Die haben anderen Fokus teilweise, ja, aber wenn du von Techblogs
sprichst. T3N ist da irgendwie auch eher ein Magazin, dachte ich auch.
Ja, die haben das Printmagazin, von da kommen sie ja, aber die sind ja auch, glaube ich, schon relativ erfolgreich mit ihrem, also was die Reichweite angeht, mit ihrem Online-Angebot.
Okay.
Also auch, inhaltlich machen sie Sachen, die ich jetzt nicht so spannend finde. Mhm. Aber
ich bin da auch selten, ich komme da auch selten auf deren Blogangebot, ehrlich gesagt.
Also. Naja, das ist ja, ich meine, wenn man Englisch kann, muss man nicht die 3N lesen, das sind ja oft nur Nacherzählungen.
Also jedenfalls in der MS Pro'schen Filterbubble ist das einflussreichste Tech-Blog in deutscher Sprache das von Marcel Weiß, das neunetz.com. Und also ich finde halt, was ich gut finde, ist, dass du auch immer mal wieder die Zeit nimmst, so theoretische Aspekte zu reflektieren, ein bisschen in medias res gehst, was ökonomische Theorien angeht und die anzuwenden versuchst und auch teilweise ja längere Analysen schreibst über bestimmte Marktsituationen. Also es ist halt nicht einfach nur irgendwie, guck mal, ein neues Gadget, sondern halt irgendwie fundierte Analyse so. Das fand ich immer am spannendsten.
Genau, ich mache mir es schwer.
Genau,
sperrige Themen, die auch Zeit in Anspruch nehmen.
Genau.
Ja.
Wir haben jetzt überhaupt gar nicht über Themen geredet, ne, im Vorfeld.
Gibt's Themen? Ach Quatsch.
Ja,
ich hatte vorher gefragt, sprecht ihr eure Themen mit Gästen ab und da hat Max abgewunken. Ach.
Manchmal schon. Ich habe gesagt, manchmal schon.
Ja, wir können auch hier, ich dachte mir, wir steigen vielleicht ein.
Was liest du denn so?
Was du heute geschrieben hast.
Ach so.
Okay.
Und zwar über die neue Gesetzeslage, die dort in Frankreich, keine Ahnung, angedroht ist oder gekommen ist oder was war das?
Einstimmig verabschiedet wurde.
Das ist natürlich mal eine schöne Seltenheit.
Okay.
Ich weiß nicht, ob alle Abgeordneten, aber zumindest alle Fraktionen der französischen Parteien waren für das Gesetz.
Oh krass, okay. Also das heißt, eine große Koalition der Herzen gegen und wofür? Und
gegen das böse Amazon und das böse Internet als Ganzes, die ganzen Online-Händler.
Genau, da gab es nämlich eine Diskussion zu, da war ich auch ein bisschen involviert.
Genau.
Genau, also was soll dieses Gesetz?
Da geht es darum, dass Amazon in Frankreich Bücher kostenlos versendet hat Und Frankreich hat wie Deutschland auch so eine Buchpreisbindung.
Also ist das so wie in Deutschland, also ab 20 Euro Gesamtbestand, Bestellwert wird umsonst geliefert?
Davon gehe ich aus.
Ja, wahrscheinlich.
Genau.
Ne?
So etwas, genau. Mhm. Und man, ich habe jetzt den im Heise-Artikel wird es so beschrieben, dass da in Frankreich es erlaubt ist, dass man Bücher dann irgendwie, glaube ich, um 5% günstiger verkaufen kann, sondern das ist das so die maximale Vergünstigung, die man machen darf. Aber, und dann darf man nicht drunter gehen, und da wurde jetzt sozusagen verabschiedet in dem Gesetz, dass ein kostenloser Versand quasi gleichbedeutend ist mit, dass man das noch günstiger verkauft. Und um die stationären französischen Buchhändler zu schützen, darf man solche maximal heruntergesetzten Bücher nicht mehr kostenlos versenden.
Okay.
Und das ist natürlich de facto, heißt das, dass dann Amazon dann die Bücher teurer machen müssen oder halt den die Versandkosten halt verlangen muss, und sodass die stationären Buchhändler dann ein bisschen konkurrenzfähiger noch bleiben gegenüber Amazon und allen anderen Online-Buchversandern.
Jetzt mal ganz abgesehen davon, was man jetzt von diesem Gesetz hält, glaubst du, das wird jetzt den Buchhandel, den stationären, retten?
Nö, ich glaube, dass das nur verlangsamen wird. Also wenn überhaupt, vielleicht hat es überhaupt keine Auswirkung. Ich meine, es ist ja trotzdem, selbst wenn du vielleicht einen Euro oder so dann bezahlst, ich meine, dann kannst du trotzdem immer noch das zu Hause bestellen, musst nicht rausgehen, wenn es regnet oder wenn es schneit oder so.
Eben, ich meine, ich glaube, Leute, die jetzt schon irgendwie so ihre Dinge übers Internet bestellen, die tun das nicht wegen eines Preisvorteils von 2 Euro oder so.
Nö, der kann schon mit reinspielen, aber es ist ja dann auch trotzdem auch noch so, wenn du dann gehst du zu einem Buchhändler und der hat es dann nicht, dann bestellt er es ja auch und dann holst du es bei ihm ab.
Ja.
Ich meine, dann hast du, das ist ja dann einfach nicht so bequem, wie es einfach zu Hause zu bestellen, und das spielt halt alles noch mit rein. Und ja, der Preis spielt eine Rolle, aber das ist halt nicht das Einzige. Aber das ist halt so ein, ja, da haben halt die Buchhändler da, die französische Regierung da überzeugen können. Und ich meine, Frankreich ist ja sowieso so ein sehr eigenwilliges Land.
Du
schnaust sehr,
die ganze Zeit.
Ah ja, sorry.
Das ist echt ein sehr stolzes Land. Die haben ja auch in ihrem Radioquote, wo bei dem im Hörfunk ein bestimmter Prozentsatz so an französischen Liedern gespielt werden muss. Also das passt halt,
Es geht dann auch mal um die nationale Sache, also
genau.
sozusagen sofort.
Um die Kultur, genau.
Und da ist natürlich dieser böse amerikanische Konzern und so weiter und so fort. Das haben sich natürlich sofort Sozis in die Debatte per Twitter eingeschaltet und darüber ganz schlimm. Ja, ihr wollt ja alles dem Markt überlassen, diese neoliberale Geschichte und so weiter und so. Und außerdem bezahlt Amazon zu niedrige Löhne und so.
Man kann ja in solchen Diskussionen, ist man ja immer, entweder man ist Kommunist oder man ist Neoliberaler. Es gibt ja nichts
manchmal
dazwischen.
Manchmal beides auch.
Neoliberaler Kommunist,
ja,
ganz klar.
Also ich bin ja ganz oft beides auch. Und ich finde das auch ganz interessant. Ich fand jetzt beispielsweise diese ganze Argumentation, ja, aber Amazon irgendwie ist ja böse wegen schlechten Löhnen. Ne? Ich hätte es völlig legitim gefunden, wenn die Politik Druck gemacht hätte, dass Amazon höhere Löhne zahlt.
Ja? Genau, das ist ein ganz anderes Thema.
Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Da können wir auch gerne drüber reden. Das ist etwas ganz anderes. Aber halt irgendwelche protektionistischen Gesetze irgendwie einzuführen, um irgendwie den Buchhandel ganz konkret irgendwie zu retten, weil es geht da nicht irgendwie einfach nur um, keine Ahnung, der böse Kapitalismus und der böse Konzern, sondern es geht einfach um grundsätzlichen Strukturwandel, und es geht nicht um Amazon, sondern das wäre dann im Zweifel halt ein anderes, ein anderer Buchversender oder ein anderer Retail-Versender, der dort agieren würde, denn es verlagert sich halt einfach aus Gründen, und zwar aus guten Gründen, alles ins Internet, was so Retail angeht. Und deswegen kann ich das, also ich verstehe das nicht, dass es da keine Partei gibt, die da irgendwie für, keine Ahnung, den allgemeinen Strukturwandel mal Partei ergreift in Frankreich.
Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Anpassungen der Buchpreisbindung oder die Durchsetzung der Buchpreisbindung nicht dazu führt, dass die Löhne bei Versandhandel irgendwie ansteigen.
Genau. Also wenn das Issue wäre, dann könnte man das anders adressieren, und das wird aber nicht gemacht. So. Es geht wirklich nur darum, irgendwie, alles soll so bleiben, wie es ist. Es ist ein Zukunftsverhinderungsgesetz.
Ja. Ja, Besitzstandwahrung, ne? Bei manchen Branchen. Und das, ich hatte das ja auch
Wie das Leistungsschutzrecht.
Genau, ich hatte das ja in meinem, genau, das hatte ich ja dann auch so die Verbindung dann in meinem Artikel dann hergestellt, weil ich glaube, dass das eine Richtung ist, die wir in den nächsten Jahren sehr oft sehen werden, gerade hier in Europa, wo eben nicht die Unternehmen, die so sehr stark davon profitieren, eben nicht von hier kommen. Ja, das sind ja meistens so, man sagt ja immer so, die amerikanischen Internetgiganten.
Mhm.
Also ja. Facebook, Google, Amazon, Apple, die kommen eben nun mal alle aus Kalifornien und nicht irgendwie aus Frankreich oder Deutschland. Und dann ist natürlich naheliegend, dass dann die hiesigen Regierungen auch so ein bisschen anfangen, da so ein Protektionismus an den Tag zu legen. Und ich meine, wir haben das jetzt in Frankreich, sehen wir das, mit dem Amazon-Gesetz, so habe ich es mal genannt. Und wir haben es ja auch hier sehr, sehr massiv gesehen mit dem Presseleistungsschutzrecht. Das schlägt genau in die gleiche Kerbe.
Klar, also ich bin ja auch mal sehr gespannt auf die jetzt kommende Legislaturperiode, denn alles...
ich habe Angst.
Ja, also ich erwarte ja ein Rollback, und unter diesem Begriff Rollback würde ich tatsächlich solche analog protektionistischen Aktionen auch mit sehen. Ne? Also das Leistungsschutzrecht wäre wahrscheinlich noch viel schneller unter Schwarz-Rot durchgegangen, gehe ich mal von aus. Und solche ähnlichen Gesetze wie sowas kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, dass halt alle vorhandenen Kräfte in Deutschland einen sehr, sehr guten Adressaten mit Schwarz-Rot haben, um dort Lobbyismus zu betreiben, unter dem Vorwand des, wir müssen unsere Kultur erhalten, wir müssen, unsere Innenstädte dürfen nicht veröden, unsere, was weiß ich, was halt man irgendwie alles so anbringen kann mit, oh Gott, dieser digitale Strukturwandel verändert alles, und das ist ja ganz schlimm.
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, also jetzt so dieses Gesetz, es fällt mir schwer, mich darüber aufzuregen, weil es klingt für mich nach einem sehr, sehr halbherzigen Gesetz. Ja, es ist, du hast recht, das hat so ein bisschen was, wir müssen unsere kleinen Buchhändler schützen. Aber wir sind, also ich meine, wir sind ja eigentlich, wirklich viel bringen wird es nichts. Und es geht um die verbilligte Bücher dürfen nicht mehr ohne Preisnachlass verkauft werden, Hardwarebücher. Wenn du zwei bestellst oder drei, dann knallst du nicht mehr so rein. Also sozusagen, wenn man hin und wieder mal ein Buch bestellt, dann wird es im schlimmsten Fall ein Euro teurer. Also ist jetzt, ich glaube nicht, dass Amazon davon eingehen wird. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand dran pleite gehen wird. Ich glaube nicht, dass es irgendwas verhindern
doch,
wird.
Amazon es wird die riesigen Margen von Amazon ruinieren.
Genau. Also so hohe Margen haben die ja gar nicht. Also
nee, die haben fast gar keine.
Also die machen ja fast Verlust, oder?
Also online hat ja sowieso Amazon, in der Regel nicht so hohe Margen, aber Amazon ist ja bekannt dafür, dass sie möglichst viel Versuchung an die Kunden zu geben, um dadurch das Wachstum sicherzustellen. Und das, was sie an Profit einnehmen, ja immer wieder sofort investieren. Also sie haben ja, sie weisen ja, ich weiß gar nicht, haben glaube ich letztes Quartal, ich weiß gar nicht, ob sie Gewinn ausgewiesen haben, aber sie sind ja immer wieder sofort, das was sie an Profit machen, reinvestieren sie wieder. Nee, aber ich stimme dir zu. Also ich glaube nicht, dass das Gesetz irgendwie große Auswirkungen hat, und das ist auch nichts, irgendwas mich jetzt entsetzt hat. Erst recht nicht nach dem Leistungsschutzrecht hier in Deutschland. Mir ging es eher darum, aufzuzeigen, dass es ein Indiz ist für eine Richtung, in die nicht nur die deutsche, sondern ich glaube auch die europäische Politik geht, in die sie sich entwickelt. Und ich glaube, dass das auch noch für einige Jahre so bleiben wird.
Also ich sehe einen großen Unterschied zwischen zumindest diesem französischen Gesetz und der deutschen Gesetzgebung. Also das ist ja wirklich sowas wie, das ist ein Gesetz, damit wird sozusagen der alte Stand, also wird probiert, der Status quo so ein bisschen ein bisschen länger zu erhalten. Also ich meine, ich glaube, da macht sich auch niemand, der das Gesetz verabschiedet hat, macht sich da irgendwelche Vorbehalte oder dergleichen mehr, dass das irgendwas ernsthaft bringen wird. Dagegen so ein Leistungsschutzrecht, da habe ich ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ein wir müssen den quasi, also es ist ja kein Printerhaltungsgesetz, sondern es gibt sehr, sehr mächtigen Konzernen, die in Deutschland einfach existieren, die auch, Springer ist ja ganz weit vorne weg, niemand hält Springer für irgendwie einen Printkonzern, sondern es ist, die haben sich ja schon, also ich meine, die sind sehr, sehr
In unserer Wahrnehmung nicht, weil wir auch das Online-Portfolio von Axel Springer kennen, und ich meine, mittlerweile natürlich haben sie auch die Lokalblätter, die sie verkauft haben, aber ich war schon sehr, sehr verblüfft, wie zum Beispiel der Michael Hahnfeld von der FAZ, das ist so der Medienredakteure da, der relativ viel dazu schreibt, so wie was für einen verwunderten Artikel der damals geschrieben hat, als Axel Springer das verkauft hat, wo er dann auch so die Frage stellt, ja, warum will denn Axel Springer dann das Leistungsschutzrecht, und wo man sich dann fragt, okay, wie kann er denn, also für jemanden, der das der das bei so einem Leitvideo mit der FAZ macht, der sollte sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Also Hahnfeld ist sowieso jemand, der ist mir aufgefallen, weil er ein starker Hardliner ist und wirklich, wirklich abstruse Artikel geschrieben hat, als es noch darum ging, das Leistungsschutzrecht durch den Bundestag zu bekommen.
Aber so gerade Springer, würde ich jetzt sagen, ist eines der innovativsten techniknutzenden Unternehmen in Deutschland. Also es fällt mir so auf Medienkonzern.
Innovativ? Also sie haben eine gut gefüllte Kriegskasse, die sie jetzt einfach mal so breit streuen und überall investieren und alles Mögliche machen.
Also was ich sagen wollte, ist irgendwie Springer, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, dieses mit dem Offline-Online. Ihre Flagships, also rein umsatztechnisch, sind immer noch Print. Und wenn wir von Online-Umsatz reden, dann sind das solche Sachen, sind das eigentlich journalistisch fremde Sachen, womit sie Geld verdienen. Also das heißt also mit anderen Worten, das, was Bild.de abwirft, darauf könnten sie im Zweifel total verzichten.
Das ist gar keine Frage. Das ist, also, aber ich alles, was ich sagen wollte, ist, es geht nicht, also bei den Verlagen, die jetzt durch das Leistungsschutzrecht, ja, wollte ich gar nicht sagen, vielleicht sollte ich das einfach kurz machen, die durch das Leistungsschutzrecht gefüttert werden, geht es nicht darum, dass man irgendwie irgendeinen sterbenden Industriezweig hier noch so ein bisschen beihilft, sondern das sind Geschütze, die werden die auch im digitalen Zeitalter, werden die ewig lange vor sich hertragen und zu nutzen wissen. Also davor habe ich ja viel mehr Angst. Ich habe gar keine Angst davor. Also wenn da jetzt irgendwie Google hätte hin und wieder mal 100.000 Euro oder meinetwegen auch 1 Million an Springer oder an Verlage überweisen müssen, ja, so what? Aber das ist sowas, was wie man jetzt ja auch mitkriegt, wie diese ersten Abmahnungen kommen der FAZ gegen irgendwelche Buchrückenseiten, wo dann keine Zitate mehr veröffentlicht werden dürfen wegen den Leistungsschutzrecht.
Das fällt halt alles damit rein, genau.
Das ist ja das Eigentliche, wo es hingehen wird. Und
ja.
Und das macht mir viel mehr Angst.
Das Problem mit dem Gesetz ist auch gewesen, das hat mich auch ein bisschen geärgert, ist, dass tatsächlich auch in der Online-Debatte da so ein bisschen so ein Missverständnis kommt, weil das, was du sagst, habe ich auch ganz oft in den Kommentaren gelesen, ja, da bekriegen sich jetzt halt irgendwie wie zwei Konzerne, Axel Springer und Google, und dann sollen die das doch, das betrifft mich doch nicht.
Nicht der Fall.
Aber das ist ja nicht der Fall, weil das betrifft ja letzten Endes jeden, der online publiziert. Und vielleicht, und dann so, ne, so verlagstypische Strukturen hat oder sowas. Ja? Also sobald du ein Teamblog bist du davon betroffen. Andersrum, sobald du als Suchmaschine bist oder als ein Aggregator wie River, geht es halt nicht irgendwie nur darum, dass du mit Axel Springer und irgendwie Holzbrink oder so dich einigst, sodass dass du dann Sachen nimmst, sondern du weißt halt nie, ob die Seite, von der du ein Snippet nimmst, ob die vom Leistungsschutzrecht betroffen ist oder nicht betroffen ist. Das heißt, dass das ganze deutsche Web, das ganze textbasierte deutsche Web ist von diesem sehr, sehr schlecht geschriebenen Gesetz einfach betroffen.
Ja, also das da bin ich voll bei dir. Also das ist, aber wenn es nur Google betroffen hätte, hätte ich gesagt, Google kann sich besser, braucht meine Hilfe nicht, die können sich alleine wehren. Es geht eher darum, dass
aber geht es nicht auch darum, dass irgendwie, also ich habe das ja mal irgendwann Raubrittertum genannt, also dieses tatsächlich eine, ja, wie der Adel damals, ja, auch, weil es war ja auch ein Strukturwandel, ja, der Adel, der damals plötzlich an Relevanz verlor und beim aufkommenden Bürgertum und plötzlich die Adeligen eigentlich nichts mehr hatten als militärische Macht, ja, sie hatten plötzlich keine politische Macht mehr oder immer weniger politische Macht, sie hatten auch immer weniger Geld. Sich das Geld ging ihnen aus. Aber was sie noch hatten, war eine Armee im Gegensatz zu allen anderen. Damit sind sie halt rumgelaufen und haben halt Leute überfallen oder beziehungsweise Wegzäule kassiert und so weiter und so fort, um damit dann halt irgendwie Kasse wieder aufzufüllen. Ja? Mhm. Das heißt also, so ein vom Strukturwandel betroffenes ein vom Strukturwandel betroffene ehemalige mächtige Struktur nutzt seine noch vorhandene Macht, um irgendwie alle anderen damit irgendwie zu schöpfen. Genau das haben wir beim Leistungsschutzrecht gesehen. Ja, die Printverlage, die Platzhirschen über die öffentliche Meinung waren, haben diese Macht über die öffentliche Meinung, die sie immer noch haben, aber ansonsten halt schwindendes Geld und den Strukturwandel vor der Tür, haben sie genutzt, um nochmal irgendwie mit Hilfe den Staat als Waffe benutzt, um halt sich irgendwie gegen die Zukunft abzuschotten. Ja? Und selbst wenn es nur Google betreffen hätte oder sogar ein Unternehmen, das ich noch mal viel weniger leiden kann als Google, ja, hätte ich das für eine extrem ekelhafte, unmoralische Scheiße empfunden und wäre dagegen gewesen einfach. Weil es ist einfach falsch. Ich finde sowas einfach falsch. Ich bin dagegen, grundsätzlich.
Also das ist, ja, so, es ist.
Das ist Raubrittertum, das ist mafiös, ist das.
Also es ist, sie nutzen ihren Einfluss, das hat, ich meine, wir haben es jetzt alle erlebt mit dieser Umwelt, hier mit Autoabgasen, was offensichtlich die deutsche Autolobby ihren Einfluss geltend gemacht hat, um nicht mehr in Zukunft.
Genau. Sie versuchen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Staat sich als diese Waffe missbrauchen lässt.
Das haben wir, die Telekom macht das regelmäßig.
Das ist richtig, aber es ist trotzdem, ich bin trotzdem dagegen.
Wann ist es eine Waffe?
Wann ist es eine legitime Waffe?
Ja, man muss es schon abwägen. Man kann das halt nicht. Also es ist halt nicht so, dass wir sagen können, wir lassen alles vom Markt regeln und keine staatliche Regulierung. Du musst halt natürlich mit jeder Regulierung kommen immer Gewinner und Verlierer einher. Du musst das halt dann immer gesamtgesellschaftlich abwägen, was sinnvoll ist. Man kann das halt nicht so pauschal.
Das würde ich auch gar nicht sagen. Also wenn beispielsweise jemand ein Gesetz lobbyiert, das ihm zwar nützt, aber insgesamt auch tatsächlich sinnvoll ist, dann habe ich nichts dagegen. Ja. Also das schließt sich ja nicht aus, dass derjenige, der irgendwie Lobbyismus betreibt, ein Gesetz macht, das aber tatsächlich irgendwie Sinn macht und irgendwie allgemein für die Gesellschaft einen Fortschritt oder eine Verbesserung bringt. Das will ich nicht bestreiten. Aber dort, wo es darum geht, wirklich und zwar ganz konkret und ganz offensichtlich nur eine einzelne Branche dazu zu alimentieren, wie das bei der Hotelbranche war, wie das beim Leistungsschutzrecht bei den Verlagen war und wie das jetzt hier in Frankreich mit der Buchbranche ist, da finde ich das einfach falsch. Also weil im Endeffekt zahlt dann tatsächlich die Gesellschaft drauf. Ne? Also auch bei dieser Amazon-Geschichte. Am Ende zahlen halt plötzlich alle mehr Geld für Bücher und trotzdem gehen die Läden pleite. Das ist einfach eine Lose-Lose-Situation, die halt einfach nur aus reinem Egoismus herbeigeführt wird. Und das finde ich, und selbst wenn die Lose-Lose-Situation jetzt irgendwie keinen umbringt und irgendwie, ja, ist doch egal, zahlt halt jeder irgendwie für jedes Buch halt einen Euro mehr oder was weiß ich, ja, trotzdem insgesamt subsumiert sich das halt als Schaden für die Gesellschaft auf. Und zwar als ein völlig unnötiger Schaden. Und deswegen finde ich, sollte solche Gesetzgebung, die ist giftig, die sollte man verhindern.
Ich glaube, da gibt es Schlimmeres.
Also wirklich, natürlich gibt es Schlimmeres. Also, es gibt immer Schlimmeres, aber das ist kein Argument.
Nein, also doch, das ist durchaus, also wie sehr man bereit ist, sich über irgendwas aufzuregen, finde ich, ist das schon immer ein wichtiges Argument. Das ist, also es ist, ich weiß nicht, da irgendwelche, ich find's auch irgendwie, wenn man sich als Gesellschaft dazu entschließt, zu sagen, nein, wir wollen die kleinen Buchhändler schützen, weil die kleinen Buchhändler, die sind alle so, dann ist das auch okay, dann sollen sie es ja auch machen. Was ich halt, also es ist, wollen wir über was anderes reden?
Ich weiß nicht, was sagt denn der Chatroom dazu?
Was sagst du denn dazu hier? Leitmedium. Aber ansonsten stimmt es, dass Amazon derzeit nicht profitables Unternehmen gibt. Achso, Leitmedium schreibt zu unserem.
Nein, ach, ich glaube, wie gesagt, also es ging mir halt auch, wie gesagt.
Ganz kurz, Chat, ihr hier, Themenvorschläge sind gerne willkommen übrigens, ne? Falls ihr irgendwelche Dinge habt, über die ihr reden wollt. Also haben wir noch Bock, irgendwie über NSA oder sowas zu reden? Mir hängt das Thema langsam zum Hals raus.
Das ist eigentlich tragisch, oder? Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wissen, wir werden rund um die Uhr. Ich meine, jetzt ist ja.
Ich weiß ja nicht, ob die Flasche Whisky reicht, wenn wir jetzt hier. Das ist ja so frustrierend. Ich bin ja wirklich.
Das haben wir damit angefangen. Na egal.
Das Einzige, was ich sagen wollte, dass ich sehr fasziniert bin über das Durchhaltevermögen von Sascha Lobo. Das wollte ich nur sagen.
Auch Christian Stöcker, ne? Das scheint irgendwie hier so Spiegel, Netzwelt, Leitlinie sein. Christian Stöcker twittert ja jeden Tag seinen Artikel, so seinen Grundsatzartikel zu NSA, genau, immer noch wahr.
Ja.
Und das war ein grundsätzlicher Artikel, dass das jetzt hier ein Riesenstachel im Arsch der Demokratie ist, jetzt frei übersetzt, und dass das hier irgendwie beseitigt gehört. Ne? Ein sehr, sehr flammendes Plädoyer gegen diese NSA-Überwachung. Und er twittert jeden Morgen diesen Link zu dem Artikel, und zwar in zweifacher Ausführung, also in Englisch und Deutsch, also still immer noch wahr, still true. Und das auch einfach so als Ritual jeden Morgen, ne? Das finde ich auch interessant.
Das finde ich, also das war auch der Gedanke, der sich bei mir so, also ich glaube, also es fällt mir nicht leicht zu glauben, dass, oder ich will es nicht glauben, dass die Mehrheit, oder ja, ich meine, es ist ja nicht mal irgendwie so, dass man das Gefühl hat, dass es knapp die Hälfte der Leute ist, sondern es ist wirklich einfach, dass es 90% der Bevölkerung in diesem Land nicht die Bohne interessiert, dass sie rund um die Uhr überwacht werden. Und ich, meine Hoffnung ist einfach, dass das sowas ist, was ich erstmal festsetzen muss. Dass das so ein Gedanke ist, an dem man sich erstmal, also so dieses, wenn man dem gegenübersteht, als so diese ersten Enthüllungen kamen, so dieses, oh Gott, die sind überall. Und es wird ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist einfach, also meine Hoffnung ist, dass sich die Wut da erst langsam aufbaut.
Letzte und darum Hoffnung, es kommt raus, dass auch Fax überwacht wird.
Ja, da kann sich schon prinzipiell niemand drüber aufregen, weil niemand möchte so doof dastehen und
durchlaufen sehen.
Ja. Nee, wir fanden das alles total lustig. Wir spielen nachher noch ein Lach ein. Aber das ist. Also was könnte denn noch so richtig für Aufreger sorgen? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist meine und den Leuten jeden Tag klar machen, ihr werdet immer noch überwacht. Und das ist immer noch wahr. Also das ist schon wichtig, weil, aber es geht mir genauso. Also wir sind jetzt Brasilien wird jetzt überwacht, jetzt ist Mexiko überwacht. Mit anderen Worten, wir sehen jetzt langsam, wie das langsam in Richtung Europa und wahrscheinlich Asien gehen wird.
Bei denen regen sich die Regierungen
wenigstens. Genau, in Frankreich ist offensichtlich überwacht worden, ganz massiv. Da wird natürlich auch als nächstes kommen, dass der Präsident und die Botschaft aber überwacht worden
ist. Kam nicht gleichzeitig raus, dass Frankreich überwacht und zwar doppelt? Irgendwie so.
Das hätten wir doch einmal machen können. Wieso machen wir Doppelüberwachung?
Ja, können ja mal irgendwann Statistiken machen, welches Volk am mehrfachsten überwacht wird.
Wie viele Backups von jedem unserer Datensatz existieren? In wie vielen? Also ich habe ein interkontinentales Backup. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
Was hat denn eigentlich Sascha geschrieben? Ich habe heute noch gar nicht reingeguckt. Hat er heute irgendwas
Interessantes geschrieben? Er hat sich einfach nochmal mit der Nichtreaktion der deutschen Regierung auseinandergesetzt und das in Verhältnis zu den entrüsteten Reaktionen
der
anderen
Sachen
Regierungen gegenübergestellt. Also Frankreich zum Beispiel, Hollande, der dann sofort mit Obama telefoniert hat und was war die andere? Ich glaube Mexiko.
Brasilien war das,
Brasilien, die Präsidentin.
Aber Sascha hat tatsächlich seit dem Skandal über nichts anderes mehr geschrieben, ja. Ne? Also das ist echt schon krass. Mhm. Ja, also ich glaube, der letzte Artikel, der hatte das sogar zum Thema so, ja, ich weiß, es geht auf den Sack und ja, irgendwie, aber es ist jetzt wichtig, dass wir jetzt trotzdem, also auch als Ansprache an die Journalisten, ne?
Ja,
dass wir jetzt trotzdem am Ball bleiben und das weiter halt bedienen. Egal, ob die Leute das interessiert oder nicht. Ich bin ja mal gespannt, ob dieses publizistische Konzept aufgeht. Aber ja, also wir tun es ja auch schon wieder, ne? Also wir reden ja auch schon seit langem nichts mehr anderes. Also WMR ist ja praktisch, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, wir haben ja praktisch auch nicht über nichts anderes mehr geredet. Ist ja auch das netzpolitische Thema, es überschattet alles so.
Ja.
Das ist echt heftig. Ja, aber jetzt hatten wir dich eingeladen, weil wir hofften, dann auch mal mit dir über was anderes zu reden.
Über Urheberrecht?
Genau.
Das andere Dauerbrenner-Thema.
Ja, was nicht, nee, Urheberrecht ist, ist auch nicht so präsent, finde ich jetzt für mich gerade. Ist es? Nee, ne? Nee.
Jemand letztlich abgemahnt worden?
Ist doch alles aufgelöst. Alles gut jetzt.
Ist es alles gut?
Wenn es nicht mehr auf den Titelseiten ist, dann ist doch immer alles gelöst.
Stimmt, ja, genau. Hat Pofalla die...
Pofalla hat das Urheberrecht beendet.
Urheberrecht ist beendet.
Also die Debatte ums Urheberrecht.
Ja, nee, aber ich um vielleicht einen Bogen zu unserem ersten Thema irgendwie wieder zurückzuwerfen. Ich glaube, wie gesagt, wie du auch schon sagst, das ist so ein, wie hast du es genannt? Rollback.
Ne? Rollback.
Ich glaube, dass das auch in den nächsten, dass das in den nächsten Jahren so, also auf jeden Fall hier in Deutschland so wird. Ich meine, mit der Bundesregierung, die wir jetzt haben, mit der sehr, sehr bequemen Mehrheit, die hat, können auch keine Randgruppen auch in den Fraktionen querschießen.
Mhm.
Da gibt es überhaupt keinen Hebel für alle, die nicht irgendwie mitten im Mainstream stehen, die nicht irgendwie an der Spitze von einem Konzern wie Axel Springer und so stehen. Und deswegen werden wir, glaube ich, auch hier so solche Gesetze sehen, wie wir sie jetzt in Frankreich gesehen haben.
Ich glaube, das Gegenteil.
Leistungsschutzrecht und halt Urheberrecht eher noch, vielleicht auch noch versucht, das noch zu verschärfen.
Ich glaube, du kannst sogar so, ich glaube, wir sind ja an dem Punkt, wo du Anti-Internet-Gesetze machen kannst und kriegst dafür noch Jubel. Ich glaube, da sind wir.
Was sind Anti-Internet-Gesetze?
Sowas wie das Leistungsschutzrecht, sowas wie Vorratsdatenspeicherung, sowas wie Netzsperren. Und so weiter und so fort.
Also Vorratsdatenspeicherung würde ich nicht für Anti-Internet halten, das ist einfach Anti-Zivilgesellschaft oder Anti-Bürgertum. Das ist einfach auf Sicherheit ausgelegt. Was war das Erste?
Leistungsschutzrecht.
Leistungsschutzrecht. Leistungsschutzrecht halte ich auch nicht für Anti-Internet. Das ist einfach, das ist...
Doch, naja, doch schon, würde ich schon sagen. Weil es geht ja...
Das ist einfach Klientelpolitik.
Ist ein Gesetz, das eine bestimmte Art von Arbeiten, also von Arbeitsorganisationen schützen soll und dafür alle anderen Arten, die sich zum Beispiel online etabliert haben, die online möglich sind, benachteiligt. Also wie wir halt vorhin so gesprochen haben, also diese lose Kooperation, die einfach dadurch entsteht, dass ein Aggregator irgendwie dieses Text so benutzen kann und so weiter. Ne? Das wird halt alles aufgegeben, weil einfach vor der impliziten Prämisse, die halt nie ausgesprochen wird, dass so etwas alles nur von einem hierarchischen Gebilde wie so eine Axel Springer-Redaktion erfüllt werden
kann. Ich glaube, das ist, was es schützt. Also es ist nicht Internet gegen Offline oder sowas. Das meinte ich ja vorhin nochmal mit den Axel Springer hat durchaus online und die wollen online Geld verdienen und die werden diese Strukturen probieren eins zu eins zu übertragen aufs Internet und wenn das gelingt, dann werden sie da das Leistungsschutzrecht genauso einsetzen. Auch wenn die letzte Zeitung tot ist, wird das Leistungsschutzrecht noch dafür eingesetzt werden. Das ist mehr so Großverlage versus der Rest, das ist es doch eher. Also ich halte es dafür einen Fehler, in dem Fall zu sagen, das ist Anti-Internet. Weil so homogen sind wir nicht als Gruppe. Also die Internetnutzer, das ist
Ja, aber wie gesagt, also diese möglichen Formen von gemeinsamer Arbeit, die eben online möglich sind, die werden dadurch eben benachteiligt. Ja, du schützt ja dann nur diese Arbeitsformen,
ja,
die man jetzt schon aus, die man vom Print her zum Beispiel kennt und die dann eins zu eins online übersetzt werden. Und ich würde es schon in dem Sinne dann Anti-Internet nennen, wie Michael es gesagt hat, weil es gegen die Potenziale des Internets läuft.
Ja, aber es ist bei Klientelpolitik ja immer das. Also du arbeitest ja immer gegen Potenziale an.
Ja klar, natürlich, ja. Aber hier gegen ein konkretes Potenzial. Und dieses konkrete Potenzial kann man benennen und das ist das Internet. Und deswegen kann man auch von Anti-Internet sprechen. Also das ist ja immer eine Frage, aber wie man es benennt.
Wie gesagt, das ist überhaupt, also wenn jemand seine Bild-App oder seine Spiegel-Online-App auf dem iPad auf hat und damit den Inhalt konsumiert und der auch komplett digital erstellt worden ist und komplett übers Internet vertrieben worden ist, gegen den wendet sich das überhaupt nicht. Weder gegen die Macher noch gegen die Nutzer. Das ist einfach es sind einfach bestimmte Schichten oder Industrien, die damit geschützt werden versus andere.
Ja, also, aber du musst...
Wenn du einen Aggregator hast, der mit einem Faxgerät funktioniert, dann wirst du durch dieses Gesetz kein bisschen geschützt.
Also, was ich jetzt sagen wollte, ist, das Internet sorgt, und das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, sorgt eben in vielen Branchen und in vielen Bereichen des Lebens für einen Strukturwandel. Und dieser Strukturwandel ist häufig als disruptiv verstanden. Das heißt also, er ist eine kreative Zerstörung. Es zerstört bestimmte Geschäftsfelder, verkleinert sie, verändert sie. Und neue Player, die ganz anders funktionieren mit ganz anderen Gegebenheiten treten auf den Plan und ersetzen bestimmte Funktionen und Arten von Angeboten, die es bisher gab. Ja, und da gehört beispielsweise unter anderem die Printbranche dazu. Da gehören aber auch andere Branchen dazu und da gehören auch teilweise gesellschaftliche Habits dazu, also Verhaltensweisen, kulturelle Normen und so weiter und so fort, die plötzlich durch das Internet verändert wird. Und ich nenne Anti-Internet-Gesetzgebung das, was sich gegen diesen Strukturwandel stellt. Was sagt, okay, dieser Strukturwandel ist falsch, weil wir hatten es bisher nicht so und warum sollte das jetzt anders sein? Und das ist jetzt relativ willkürlich, aber man muss sich auch nur begrenzt dafür rechtfertigen, wie man Dinge nennt, weil man nennt sie halt, wie man sie nennt. Und ich würde es einfach Anti-Internet-Gesetzgebung deswegen nennen, weil es eben weil es Gesetze sind, die sich gegen jeglichen Strukturwandel stellen, die durch das Internet ausgelöst sind.
Also sind doch nicht nur gegen Strukturwandel, die durchs Internet ausgelöst werden, sind gegen jeglichen Struktur. Es ist einfach Klientelpolitik. Warum nennst du das Anti-Internet-Politik?
Ich würde einfach sagen, Anti-Internet ist einfach nur eine Abkürzung für Gesetze, die sich gegen genuine Internet-Modelle richtet.
Also ist das auch völlig egal.
Also das ist überhaupt nicht egal, weil
du brauchst es nicht so nennen, wie ich es nenne.
Ja, aber warum nennst du es falsch? Weil, also es ist.
Es gibt kein Falschnennen. Ich kann dich auch Hans nennen. wenn ich
lustig
bin.
Dann benennst du mich falsch.
Nein. Das ist oft sag einfach Hans. Ich sag jetzt von den ganzen Tag Hans zu dir.
Jetzt lass Hans doch mal aussprechen.
Das wird zu nicht wahnsinnig viel führen. Aber es ist einfach, also ich meine, es ist ja nicht so, also ich finde dieses Anti-Internet, das unterstellt etwas, was nicht der Fall ist. Nämlich es unterstellt eine Zukunftsfeindlichkeit, weil man Angst hat vor einem Computer und was ist denn eine Maus und sowas. Und das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Jeder CDU-Abgeordnete hat selbstverständlich irgendein Smartphone und Twitter den ganzen Tag und nutzt das Internet. Das Problem ist, dass in dem Fall massive Klientelpolitik betrieben worden ist. Es geht ja gar nicht darum, wenn Axel Springer jetzt sagen würde, wir brauchen jetzt hyperschnelles Internet und dann würden die mit ihren Lobbyisten ankommen, dann würden sie das genauso gut durchgedrückt kriegen. Dann ist es plötzlich dann ist es wirklich schwer, das irgendwie als Anti-Internet-Politik zu bezeichnen. Und es ist einfach eine Politik, die eine bestimmte kleine Gruppe von Menschen, die der aktuellen oder der noch aktuellen Regierung nahestehen, schützen soll. Und ich halte es für falsch, das Anti-Internet-Politik zu bezeichnen, weil erstens unterstellt es diesen Leuten, die diese Politik betreiben, eine Naivität, die sie einfach nicht haben. Weil ist niemand bei Axel Springer im Vorstand, so doof ist eine Bundesregierung nicht, einfach pauschal gegen das Internet zu sein. Das ist nicht darum, dass jetzt irgendwelche Leute, die zu doof sind, eine Gabel in der Hand zu halten, darum sagen, die Gabel ist des Teufels. Über den Punkt sind wir lange hinweg. Sondern jetzt geht es nämlich eigentlich, die Phase, in die wir jetzt sind, und das Leistungsschutzrecht. Teil davon geht es nämlich darum, wie teilen wir das Internet auf? Wer verdient wie sein Geld mit dem Internet? Und das wird dahinter, finde ich, doch viel zu sehr versteckt hinter dieser Frage.
Das stimmt.
Und da sehe ich die Telekom, die sich hier, oder die Provider, die sich hier eine Gesetzgebung zurecht machen lassen, beziehungsweise einen Mangel an Gesetzgebung, die Netzneutralität, nämlich die schneiden sich da ihren Stück vom Kuchen raus. Dann hast du die Verlage, die sagen, wir haben da schon eine Idee, wie wir irgendwann vielleicht doch mal Geld damit verdienen können. Da nehmen wir uns jetzt schon mal ein bisschen größeren Kuchen. Da haben wir die Urheberrecht, die natürlich ihren ganzen Dreck online verkaufen wollen. Also die Musikfirmen, Buchverlage, ist ja nicht so, dass die, also ich meine, ein Teil davon, die, mit denen haben wir keine Probleme. Die paar, die sagen, oh, dieses Internet, das wird sich nie durchsetzen, sorry, die sind schon weg vom Fenster. Was jetzt interessant wird, sind plötzlich hier die Video, also die Filmstudios und die Fernsehsender, die anfangen, DRM in HTML einzubauen, weil es so fancy ist und die am liebsten jeden Internetanschluss überwachen wollen, einfach weil sie glauben, dass man damit Urheberrechtsverstöße. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und darum halte ich Anti-Internet-Politik für den falschen Begriff, falls es daran vorbeigeht.
Also ja, würde ich dir zustimmen.
Ja gut,
ich glaube auch, dass es tatsächlich darum geht, jetzt mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass man so ein Internet bekommt, wie man das gerne hätte. Und das sind natürlich jetzt die großen Industrien, die jetzt direkt betroffen sind, die natürlich dann auch die Treiber sind bei der Entwicklung. Und das bringt uns aber, und deswegen bestürzt mich auch so die ganze Entwicklung mit der NSA und dem Abhörskandal, weil ich bis die NSA-Enthüllungen gekommen sind, war ich immer der Ansicht, dass egal was ein Dieter Gorni fordert, egal was passiert, es gibt Grundrechte, auf die wir uns verlassen können und die gelten auch im Internet. In meiner Naivität habe ich gedacht, das ist die Basis. Und von der Basis ist egal, welche neuen Gesetze kommen, ist der Rahmen, den die neue Gesetze einnehmen können, beschränkt. Und auf einmal habe ich nicht mehr das Gefühl, dass dieser Rahmen wirklich noch viel wert ist.
Du so rechtspositivistisch. Naja, nochmal zu der Debatte. Weil, okay, point taken. Du hast recht.
Okay.
Es ist so, dass wir momentan.
Wie bist darum du? Was ringen, hast du mit MS Pro gemacht?
es ist so, wie, dass wir tatsächlich darum ringen, wie das Internet aussieht. Nicht mehr, ob Internet oder nicht Internet, sondern wie wird das Internet gestaltet. Das ist der Kampf, der gedreht wird, der gefühlt wird. Ja. Dennoch gibt es aber dort Unterschiede innerhalb derjenigen, die bestimmte Forderungen haben.
Ohne Frage.
Und die lässt sich folgendermaßen beschreiben. Da bestehe ich auch drauf, dass es eben Leute gibt, die sagen: Hey, Moment mal, der Strukturwandel X geht uns gegen Strich und verändert uns so viel. Wir müssen ihn bremsen, abhalten, irgendwie verändern, anpassen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen so, ja nee, Strukturwandel ist geil, guck mal, plötzlich alles umsonst und ist doch toll. Und das sind diese Fronten, die ich vorhin meinte mit irgendwie Pro-Internet, Anti-Internet, ja. Hm. Das ist, wobei du hast recht, das ist halt nicht Pro- und Anti-Internet, sondern es ist, das eine ist halt irgendwie Internet, wie es halt irgendwie den alten Strukturen passt und Internet wie disruptiv wie möglich oder so. Das wären so die Maximalpositionen vielleicht. Und ich würde, und die Aktivistenseele in mir,
ja,
die besteht weiterhin darauf zu sagen, das ist Anti-Internet-Politik, weil man damit viel besser agitieren kann.
Ich finde es ja gerade problematisch, damit so zu agitieren, weil damit baust du eine Mauer auf, die oder ziehst du eine Linie, wo sie, glaube ich, gar nicht mehr ist und wo also ich glaube, also beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen diesen Kater der Netzbewegung und was jetzt für mich so ein bisschen dabei eigentlich rumgekommen ist, ist, dass es diese Netzbewegung, dieses Internet eigentlich nie, also es gab nie diese Netzbewegung. Die ist jahrelang geleugnet worden. Es gab verschiedenste Gründe, warum man sich als Teil dieser Netzbewegung begriffen hat. Die Punkte waren sehr verschieden, schon immer. Ich weiß noch, wie du damals auf der Republika ganz begeistert auf mich zukamst und meinte, als es darum genau um diese Netzsperren ging, wie soll man denn, und wo irgendjemand dann offensichtlich gefordert hatte, dass die UNO im Internet einmarschieren müsse.
Dirk Baranek, der heute auch wieder.
Der definitiv auch einer der auch einen Twitter-Account hat und somit auch einer aus
dem. Aber er ist bei der SPD, hallo?
Ja, siehst du. Und das ist so dieses, dass man vielleicht davon weg muss, sozusagen zu sagen, alles, was digital ist, ist automatisch gut und alles, was analog ist, ist automatisch schlecht. Sondern dass wir vielleicht da ein bisschen mehr differenzieren sollten. Also ich zum Beispiel finde, dass nicht alles, was disruptiv ist, automatisch gut ist. Also ich finde, ob Amazon ist für mich genauso, also ich brauche Amazon nicht zu schützen. Amazon hat schon längst genauso angefangen, wie es die Verlage tun oder in dem Fall eben die kleinen Buchhändler tun. Die nutzen genauso ihre Tricks, um kleinere Händler aus dem Geschäft zu fahren, um denen das Leben schwer zu machen. Ich habe da neulich so einen Artikel drüber gelesen, HRS, die das Hotel verbieten, anderen Anbietern billigere Hotel, also wenn du mit HRS einen Vertrag machen willst, dann darfst du dein Hotel nirgendwo billiger anbieten als bei HRS. Und das muss sogar ein bisschen teurer sein. Und damit nutzt HRS als komplett digitales Unternehmen seine.
Ist das nicht illegal? Also Preisabsprachen?
Es ging auch darum, dass das Bundeskartellamt genau dagegen jetzt vorgeht.
Okay, ja.
Und das probiert zu verhindern und sowas. Also das ist, aber da ist, hast du ein rein digitales Unternehmen und das jetzt
so. Ich will nicht sagen, dass alle digitalen Unternehmen jetzt gut sind oder so.
Ja, eben. Genau, denke, das ist.
Aber ich glaube schon, dass der Strukturwandel hin zum. Also wir können gerne mal über Amazon reden, ne? Also das, beziehungsweise man kann nicht über Amazon reden, ohne über den Buchmarkt zu reden, wo der Buchmarkt traditionell grundsätzlich bei jedem Buch, also auch die Buchläden, circa 50% des Preises bekommt. Also wenn du ein Buch kaufst im Buchladen, circa 50%, also in einer Marge zwischen 40 und 60%, ja, geht an den Buchhändler.
Das ist aber kein Skandal.
Das ist normal, das ist schon seit immer so.
Musikbereich ist das genauso.
Der Witz ist, dass
die Plattenläden auch so.
Aber der Witz ist, dass nach wie vor die gleiche Marge Amazon einkassiert und sogar noch irgendwie mit zu den Spitzenreitern gehört, was die dort machen. Ja? Das heißt also, man kann das beim Buchladen auch relativ okay rechtfertigen. Ja? Das ist halt eine ziemlich aufwendig zu bewirtschaftende Struktur. Du hast halt Mitarbeiter, du hast Räume, die du anmietest, gepachtet hast. Du musst dort eine Lagerhaltung machen. Du musst halt irgendwie, das ist schon viel Geld, das du reinbutterst. Ja? Amazon hat halt nur sein Logistikzentrum. Das reduziert die Kosten pro distribuierten Buch wahrscheinlich um, keine Ahnung, ein Hundertstel oder sowas, ja, von einem normalen Buchhandel. Und trotzdem kriegen sie aber die volle Marge.
Ja.
Und sogar noch relativ viel. Also ich glaube,
Amazon
und Thalia kriegen beide, glaube ich, das sind die Spitzenreiter in dem Buchmarkt, was ihre Marge angeht. Die kriegen über 50% 55, glaube ich.
Aber Thalia ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, das ist jetzt so diesen Machtmissbrauch, den hat man ja überall.
Natürlich.
Also was du mit HRS jetzt bestimmt hast, gibt es ja auch bei Thalia, ne? Genau. Ist auch dieses, die haben ja die Buchbranche auch als Geisel quasi genommen und die Verlage ausgequetscht. Und wenn man eine gute Regalposition wollte, dann musste man denen entsprechend auch entgegenkommen. Da muss es Mengenrabatte geben.
Ich wollte gerade sagen, die Rabatte.
Und da haben sie dann halt auch da über die Hintertür sozusagen die Buchpreisbindung umgangen. Weil sie müssten halt das Buch zum gleichen Preis verkaufen wie der kleine Buchhändler nebenan. Aber sie haben sie sehr viel günstiger bekommen, weil sie da eben auch auf viele verschiedene Wege da die Verlage ausgequetscht haben.
Genau. Und das sind Machtverhältnisse, die kann man alle kritisieren, die muss man alle kritisieren und da muss man auch irgendwie klar machen. Aber den generellen Strukturwandel, dass die Leute jetzt anfangen, die Dinge online zu bestellen, statt irgendwie halt irgendwie in die Innenstadt fahren, zu dem Verkäufer gehen, sagen, ich möchte XY und dann sagt der Verkäufer, das habe ich nicht, das muss ich vorbestellen, kommen Sie morgen nochmal wieder und dann fährst du morgen nochmal dahin und dann kriegst du das Buch und dann verkaufst du es und dann fährst du wieder zurück. Also, dass die Leute den Scheiß nicht mehr mitmachen, sondern halt irgendwie online bestellen. Da den grundsätzlichen Strukturwandel, ja, das finde ich gut. Klar finde ich das gut.
Also ich finde es bequem. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt jetzt...
Nö, ich finde das gut, wenn die Leute sich nicht mehr ins Auto setzen müssen, um in die Innenstadt zu fahren.
Die anderen Leute sind mir da ehrlich gesagt relativ egal bei. Also ich habe jetzt auch mal gehört, also ich habe mal eine, wie ich fand, überhaupt nicht seriöse Rechnung gehört, die auch vorgerechnet hat, wie viel denn sozusagen, die Post hat irgendwann mal ausgerechnet, wie viel CO2 dadurch entsteht, wenn man irgendwas beim Großhandel bestellt, also online bestellt und wenn man mit dem Auto selber in die Stadt fährt und sind dazu gekommen, dass es günstiger ist, sich irgendwas online zu bestellen vom CO2-Bedarf her.
Der Paketversender ist da zu dem Ergebnis in seiner
Stadt. Ja, genau.
Vollkommen überraschend.
Und dann habe ich
es ist evident, dass es so
ist. Und dann habe ich ganz so klar ist es nicht, und dann habe ich einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, der dann gesagt, ja, aber das ist ja gar nicht mit eingerechnet, dass ich den Scheiß nachher sowieso nicht behalte, sondern alles wieder nach 14 Tagen zurückschicke. Und dann muss es ja nochmal verschickt werden und dann entsteht voll viel CO2, wenn ich einen Laden einkaufe, dann gebe ich das nie wieder zurück, weil da darf ich es ja nicht zurückgeben. Also das ist dann so dieses Umgedrehte. Das ist, also ich find's furchtbar bequem, online einzukaufen, aber es ist jetzt und es erweitert auch meine ganz persönlichen Möglichkeiten ein ganzes Stück weit und macht viele Dinge für mich, wie ich finde, einfacher. Aber das ist, also ob das jetzt andere Leute auch machen oder nicht, kann mir eigentlich wurscht sein, oder? Also ich meine, sie werden es alle tun.
Aber wenn sie davon abgehalten werden, dann ist es falsch, finde ich.
Naja, es kann dir direkt egal sein, aber indirekt ist es ja natürlich nicht egal, weil je mehr Leute natürlich online einkaufen, desto mehr kann Online-Händler machen und kann mit größeren Mengen arbeiten und dann hast du natürlich auch indirekt dann was davon. Aber das unabhängig davon.
Aber das passiert ja
auch nicht. Also ich meine, darüber müssen wir.
Aber wenn die Leute per Gesetz davon abgehalten werden, dann ist es irgendwie falsch, findest du nicht? Irgendwie so?
Ich glaube auch nicht. Also niemand wird davon abgehalten, irgendwie online einzukaufen oder so. Also ich meine, ihr verfolgt das wahrscheinlich nicht, aber wir haben das. Ich schreibe ja auch bei Exciting Commerce und mache da auch noch einen Podcast mit Jochen Krisch zusammen. Und wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, was wir aktuell in Deutschland in einem Online-Markt sehen. Es ist auf Marktebene. Die Hockeystick-Entwicklung, die wir sonst auch so sehen, wenn ein Netzwerk wie Facebook oder so abhebt. Also wir haben gerade so diese bekannte S-Kurve, da sind wir gerade so auf dem aufsteigenden Ast. Also die Leute kaufen online ein und der Markt explodiert gerade auf eine unfassbare Art und Weise.
Also was ich in dem Bereich eher spannender finde, was wir uns vielleicht jetzt auch, vielleicht die Netzbewegung sich zum Thema machen sollte, dass ja offensichtlich die Produktivität durch das Internet massiv gestiegen ist. Aber dass weder die Arbeitszeiten massiv gesunken sind, noch dass wir deutlich mehr Gehalt kriegen, so der durchschnittliche. Das heißt, dass man sich leicht ausrechnen kann, dass offensichtlich diese Gewinne weiter oben gemacht werden und da abgeführt werden. Was man ja auch daran sieht, dass die Reichen in diesem Land tendenziell reicher werden und die untere und Mittelschicht eher ärmer. Also ich glaube, dass es da durchaus eine Dividende anfängt zu geben durch diese ganze Digitalisierung und dass im Augenblick überhaupt nicht dafür gesorgt wird, dass von dieser Dividende auch wieder ein bisschen was nach unten geht. Das halte ich für ein wesentlich größeres Problem.
Ich glaube, dass du da mehrere Entwicklungen, die nicht zwingend zusammengehören, da in einen Topf wirfst. Also die sich natürlich gegenseitig auch verstärken, weil es natürlich auch Online-Möglichkeiten gibt, dass da Reiche noch reicher werden können. Aber dass sich die Produktivitätssteigerung und die Vorteile nicht so zwingend bei uns bemerkbar machen, liegt halt einfach auch daran, dass wir ja online auch ganz neue Formen von Angeboten haben, die sich nicht irgendwie daran äußern, dass da jetzt hunderttausende Leute da angestellt sind und da mehr Geld verdienen. Also zum Beispiel, wir haben einen enormen Zuwachs an Lebensqualität, zum Beispiel durch Wikipedia. Ja, dass wir jederzeit Informationen nachschauen können.
Ja.
Aber das ist ein Non-Profit-Angebot, das auch wieder auf eine internetgenuine Art produziert wird. Und dieser Wertzuwachs, der da entsteht, der macht sich auch nirgendwo quantifizierbar bemerkbar. Ne? Also es macht sich nicht mit dem Geldbeutel bemerkbar, es macht sich auch nicht in irgendeinem volkswirtschaftlichen Faktor bemerkbar, nicht im Bruttoinlandprodukt bei irgendjemandem, weil es einfach außerhalb dieser ganzen Kennzahlen läuft. Aber das heißt nicht, dass es nicht existiert. Also wir können uns doch heute gar nicht mehr so eine Welt vorstellen ohne Google, ohne Wikipedia und so weiter. Und selbst wenn wir zum Beispiel nicht irgendwie an Google mitverdienen, die Möglichkeit, dass wir jederzeit irgendwie das Weltwissen da auch anzapfen können, ist. Also ich glaube, dass man das auch irgendwie leicht ausblendet, wenn man dann sagt, ja, wo bleibt denn da
Aber da finde ich, lässt sich ehrlich gesagt ein bisschen billig abfrühstücken, weil, also ich meine, Weltwissen schön und gut. Weltwissen, oder? Nee, also es ist, aber ich meine, Wikipedia.
Weltwissen, ist schön und gut, das ist auch ein schöner Titel.
Aber es ist halt so dieses, ich meine, es ist, was ich jetzt eigentlich mehr so meinte, ist jetzt gar nicht so was an tollen neuen Angeboten entsteht, sondern auch so dieses, nicht nur diese Angebote, die wir privat nutzen, sondern die wir auch in einem Firmenumfeld nutzen. Also es ist in einem beruflichen Umfeld. Wie viele Leute heutzutage eben irgendwie gar nicht mehr Dinge, die noch vor 10, 20 Jahren Tage, wenn nicht Wochen gedauert haben, rauskriegen, wo es ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Information recherchieren, falls man sie denn überhaupt haben konnte, die haben wir jetzt so mit einem Klick da. Und wir nutzen sie natürlich auch gerade in einem beruflichen Umfeld jeden Tag. Und wodurch unsere Produktivität ganz massiv steigt. Und das auch so nicht nur irgendwie Google gigantische Gewinne einfährt, sondern dass eben auch andere relativ klassische Geschäfte, sagen wir, dass die plötzlich effizienter funktionieren. Im Zweifelsfall entweder deutlich mehr Gewinn machen oder was
auch immer. Auch die Wikipedia hat wahrscheinlich zu unglaublich vielen Arbeitsverhältnissen eine neue Produktivität.
Ja, ohne Frage, ja, natürlich.
Also die durchaus auch messbar wäre, theoretisch, ja. Und wenn du, hat wahrscheinlich noch keiner gelesen, Frank Krieger und Konstanze Kurz, arbeitsfrei.
Ist das schon rausgekommen jetzt?
Das ist schon raus, okay. Ja. Aber mein Kindle ist leider kaputt und ich warte auf meinen neuen. Ja, ich warte auf meinen neuen, irgendwie, keine Ahnung, haben die immer noch nicht geschickt. Und ich würde das gerne lesen, aber ich habe halt keinen Kindle und einen Print habe ich auch nicht. Und naja, also ich würde das gerne lesen, wobei ich jetzt schon in einer Rezension gesehen habe, dass leider ökonomische Aspekte eher nur gestreift werden. Aber eigentlich hatte ich ja das auch so verstanden als Projekt, das Buch, dass sie um den Produktivitätsgewinn durch Automatisierung in verschiedenen Branchen hinterher recherchiert haben und auch durchaus die Frage stellen, wo landet diese Produktivität oder wo landet dieser Mehrwert, ja, der durch die Produktivität erreicht wird. Und sie landet ja ganz offensichtlich nicht in den Lohntaschen oder auch in der Arbeitszeitverkürzung von Mitarbeitern. Und das ist eine völlig berechtigte Frage, zu sagen so, hey, Fortschritt und schön und gut, Produktivitätssteigerung schön und gut, aber wo bleibt unser Anteil? Weil das ist momentan, das landet mittlerweile oder eigentlich hauptsächlich nur bei den Aktionären, bei den Kapitaleignern, diese Produktivitätsgewinne.
Genau.
Und das ist eine absolut sinnvolle Frage. Ich glaube, Frank Krieger hat das mal in einem SAZ-Artikel auch genannt, irgendwie die, das habe ich vergessen, keine Ahnung, die Automatisierung.
Ich erinnere mich Pauschale an den Artikel, aber ja.
Also das ist ja auch kein, ist jetzt auch kein neues Phänomen, was nur durch das Internet entstanden ist.
Das ist auch allgemein.
Das, ne, erleben wir, und das ist immer
Produktivitätssteigerung durch Technologie schon.
Und es führt immer dazu, das führt auch zu einer Technikfeindlichkeit, die durchaus ja bei den Leuten nicht ganz unberechtigt ist, nämlich das vernichtet Arbeitsplätze. Das ist ja mal die Aussage. Mhm. Und eigentlich sollte ja jedem klar sein, dass eine Vernichtung von Arbeitsplätzen, in anderen Worten, es gibt Arbeiten, die plötzlich keiner mehr machen muss, weil sie eine Maschine für uns erledigt, dass das prinzipiell was Gutes und Erstrebenswertes ist und dass das unser Leben schöner machen könnte, potenziell, wenn wir an diesen, von dieser Automatisierung auch was abbekommen würden. Und in dem Moment, in dem man das schaffen würde, solche Prozesse dafür zu sorgen, dass daran eben die gesamte, auch die berühmte Schleckerfrau was davon hat, dann würde vielleicht auch ein größerer Teil der Bevölkerung dem positiver gegenüberstehen, diesen ganzen.
Das. Also es ist so viele Punkte. Also ich glaube nicht, dass das absehbare Zeit zu so der Mann auf der Straße dem positiver gegenüberstehen wird, weil wir speziell beim digitalen Strukturwandel, den wir jetzt gerade erleben, noch den Zusatzaspekt haben, dass die Medien, die über ihn berichten, von ihm betroffen sind und dadurch selbst vorurteilsbehaftet über ihn berichten und das maßgeblich Einfluss hat auf die Öffentlichkeit. Zusätzlich.
Aber ich glaube, das wird sich erledigen. Ich glaube, der Wandel wird irgendwann mal abgeschlossen sein und dann.
Nicht auf absehbare Zeit, das glaube ich nicht. So schnell geht das nicht.
Welcher Wandel wird abgeschlossen sein?
Dass die Medien so direkt davon betroffen sind, dass das Internet sich verändert.
Aber,
oder dass
aber
das Internet mal, die
selbst wenn du jetzt mal sagst, okay, dann sind die halt
da irgendwann, sind wir aber noch
die
mittendrin.
Massenmedien, ja, wir sind die Massenmedien irgendwann online. Also es gibt dann, also wenn du hast den Spiegelmagazin, das hast du Spiegel Online. So, also das Spiegel Online konkurriert auch mit Google und Facebook um Werbeplätze und hat dann und ist dann natürlich dann auch da wieder befangen. Also ich meine, dann hast du halt. Dann verschiebt sich die Befangenheit, aber die ist dann immer noch auch dann noch groß. Und es ist halt eine Industrie, die das Problem hat, dass sie vorher Traumrenditen hat und die jetzt nicht mehr hat. Und dadurch natürlich auch ganz anders über diese Vorgänge berichtet, als wenn sie nicht davon direkt betroffen wäre.
Klar, das, aber das ist.
Aber, was, okay, den anderen Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, natürlich werden Arbeitsplätze zerstört. Aber es wird auch selten darüber berichtet, dass natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen. Ich habe mal vor ein paar Wochen oder Monaten einen Artikel auf TechDirt gelesen, den sie, glaube ich, auch für irgendeinen wissenschaftlichen Artikel, ich weiß nicht mehr genau. Da ging es darum, dass es früher war es ja so mit dem Telefonsystem, dass es dann diese Zentralen gab, in denen diese Damen saßen und dann so, man sagt jetzt, ich will jetzt
Verbinden Sie mich bitte mit
Hans aus Berlin. Mhm. Na, und dann hat die das gemacht. Und das ist ja dann durch die Automatisierung sind diese ganzen Arbeitsplätze weggefahren. Das waren, glaube ich, in den USA irgendwie 100.000 oder so. Das waren
schon
viele, signifikant, ja. Ne? Ich meine, klar, großes Land. Aber dadurch, dass das automatisiert wurde und dann viel mehr auch über Telefon stattfinden konnte, dann zum Beispiel auch Callcenter und so etwas möglich wurden, sind sehr viel mehr Arbeitsplätze entstanden, die dadurch möglich wurden. Und das ist nur ein sehr, sehr simples Beispiel, wie man das halt immer wieder beobachten kann.
Das ist natürlich halt das Standardargument. Ich kenne das Standardargument. Also das heißt, also der Wandel oder technologische Wandel, wenn man es mal von abgesehen von Digitalisierung, also allgemein der technische Wandel, ist eigentlich nur ein Strukturwandel in Form von Arbeitsplätze verlagern sich, es entstehen neue Arbeitsplätze, wo andere.
So ist es zumindest bis jetzt schon gewesen.
Genau, und es gibt jetzt aber tatsächlich eine ganze Menge Ökonomen, die mit Studien herumhantieren, die sagen so, nee, das ist, hat sich jetzt aber eben geändert. Ja? Die Arbeitsplätze, die momentan sterben, zu einem großen Teil, werden nicht mehr ersetzt durch neue. Das hat auch damit zu tun, dass die bisherige Entwicklung war dahingehend, dass bestimmte einfache mechanische Tätigkeiten immer mehr oder weniger automatisiert wurden, die irgendwann die dann irgendwann von irgendeiner Maschine geschluckt werden konnten. Was momentan sich ersetzt oder wo wir gerade anfangen, wo es ersetzt wird, sind tatsächlich kognitiv hoch anspruchsvolle Dinge. Also das heißt mit anderen Worten, die Jobs haben sich bisher immer in Richtung bessere Ausbildung, höherer kognitiver Aufwand und so weiter und so fort. In diese Richtung sind die Jobs immer weiter geflohen. Aber wir kommen jetzt langsam an die Grenze, wo die Jobs nicht mehr weiter fliehen können in eine höhere kognitive Stufe. Also mittlerweile, und da geht es auch in dem Buch drum, ich habe es leider immer noch nicht gelesen, wie gesagt, aber ich würde es gerne lesen, aber unter anderem gibt es da auch eben, es gibt es Software, die halt teilweise mittlerweile Sportjournalismus ersetzt. Ja, es gibt Software, die die zumindest extrem unterstützend ist bei ärztlichen Diagnosen. Es gibt Software, die teilweise sehr, sehr weitgehend juristische Fallprüfungen übernimmt. Es gibt Software, also die halt wirklich die wirklich High-End ausbildungsintensiven und kognitiv
wobei das ja bei in der High-End Ausbildung in den Berufen dann halt immer noch die Aufgaben sind, bei denen man am wenigsten nachdenken muss. Also
wie gesagt, Sportjournalismus,
aber jetzt Mannschaft hat so und so gespielt,
Das ist die Jetztzeit. Ja. Und das entwickelt sich ja weiter. Ne? Und das heißt mit anderen Worten, egal was du machst, ob du jetzt irgendwie ob du jetzt Jurist bist, ob du jetzt Arzt bist und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, auf jeden Fall Dinge, für die du sonst Geld bezahlt hast, automatisieren. Und das ist selbst, wenn du als Arzt lange nicht komplett obsolet bist, also dass wir ohne Ärzte leben können, ist glaube ich noch Ewigkeiten hin. Aber trotzdem einzelne Dinge wie, keine Ahnung, Operationen, bestimmte Arten von Operationen, bestimmte Arten von Diagnosen und so weiter und so fort, die gehen von deiner Zeit ab. Die kosten dich halt, wo du vorher 2 Stunden gearbeitet hast, musst du plötzlich nur noch 10 Minuten arbeiten.
Wobei ich Ärzte sind da nicht traurig drum, die da
hinter 48-Stunden-Schichten schieben. Wir können jede Minute, die ein Arzt mehr Zeit hat, können wir definitiv momentan noch gebrauchen, klar. Aber was ich sagen wollte ist, dass momentan kein Berufsstand mehr sicher ist vor der Automatisierung und dass jetzt auch halt eben wir bei der Automatisierung mit dem Rücken zur Wand stehen, insofern, dass wir jetzt entweder viel, viel intelligentere Wesen werden müssten oder weil die Arbeitskraft kann nicht mehr in neue intellektuelle Regionen fliehen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass wir davon noch sehr weit entfernt sind. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir an diesem Punkt angekommen sind.
Ich glaube, das geht schneller, als wir glauben.
Vielleicht. Das kann man halt schlecht abschätzen. Ich glaube aber, dass man das jetzt. Ich sehe es jetzt aktuell nicht, dass wir an diesem Stadium schon sind.
Ich würde sagen, wir sind am Anfang dieses Stadiums.
Aber es spielt auch keine Rolle. Wenn es so ist, dann ist es auch nicht zwangsläufig was Schlechtes. Man muss nur damit umgehen.
Ja.
Genau, man muss halt eine gesellschaftliche Antwort finden dann darauf.
Genau, und das ist, und ich fände es schön, wenn wir damit jetzt schon anfangen würden, sozusagen, weil. Ja, weil die Gefahr besteht jederzeit, dass es so kommen könnte. Und
also wie gesagt, ich glaube, wir sollten alle wirklich dieses Buch lesen von Frank und Constanze, weil das, ich glaube, darum geht es, ja. Und da kriegt man so ein Gefühl zumindest dafür, was momentan alles möglich ist, was halt geschieht, ja. Und das wird ein ganz wesentlicher. Und das ist auch der Grund, warum ich übrigens fürs BGE bin. Ne? Also so als
Grundsatz. Ich habe mich schon gefragt, wann das endlich fällt als Stichwort. Du hast dich noch lange zurückhalten können. Ich würde nicht sagen, ich glaube, dass die meisten Leute, die da Befürworter sind, kaum darüber nachdenken, wie man das konkret umsetzt. Damit meine ich nicht die Finanzierung, sondern die ganzen volkswirtschaftlichen Nebenwirkungen. Du kannst das nämlich nicht einfach sagen, okay, wir schaffen diese ganze Bürokratie, wir sparen hier ein, wir da noch ein bisschen und dann können wir das auszahlen und dann ist alles gut. Weil in dem Moment, in dem du angenommen jedem Bundesbürger 1.000 Euro im Monat zahlst und jeder Bundesbürger auch weiß, dass jeder 1.000 Euro bekommt, verändert das wiederum die Volkswirtschaft und die ganze Marktwirtschaft. Also du hast was zum Beispiel. Ich kann nicht abschätzen, wie viel sich verändert, weil man ich bin auch kein Volkswirt.
Ich glaube, das kann auch kein Volkswirt.
Nee, genau, weil das halt auf so einer Ebene stattfindet, auf der
das so viele Ungereimtheiten.
Aber was man zum Beispiel sagen kann, ist, wovon ich überzeugt bin, ist, dass zum Beispiel Mieten ansteigen werden. Ja, also alles, was sowieso jeder bezahlt. Ne? Wenn du weißt, jeder hat 1.000 Euro, selbst der nicht arbeiten geht, hat seine 1.000 Euro. Wer arbeiten geht, hat dann vielleicht noch seine 2.000 mehr am Ende. Und das wird sich einfach auf das Niveau der Mieten zum Beispiel auswirken. Und dann musst du darüber nachdenken, wenn du ein BGE einführen willst, musst du darüber nachdenken, okay, und unterstützt du dann staatlich zum Beispiel mehr Genossenschaften? Schaffst du staatlichen Wohnraum? So, da fängt es an. Ne? Du musst halt über sehr viel mehr nachdenken, als irgendwie nur, wie kannst du das erstmal finanzieren, dass du jeden 1.000 Euro in die Hand drückst?
Im Endeffekt, wir müssen gleichzeitig den Sozialismus einführen.
So sieht's aus.
Ja, ich meine, das ist ja, bin ich auch alles zu bereit für. Jetzt sind wir vom neoliberalen Hetzer zum Sozialisten. Ja,
wir kommen zum Ende, kommen wir wieder zum neoliberalen.
Ja, kriegen wir schon alles hin.
Wir machen diese, wir changieren das noch ein paar Mal durch. Also, stimme ich dir absolut überein. Ich glaube, dass da unglaublich viele Unbekannte mit drin sind. Deswegen halte ich auch wirklich, fasse ich auch jedes, ich sag mal so, jede Studie jedes theoretische Abwägen auch immer für eine, auch immer sehr mit spitzen Fingern an, weil ich glaube, es sind so viele Unbekannte in diesem Spiel, die auch einfach auch nicht ökonomisch sind, also nicht per se, sondern das hat beispielsweise mit, wie sind Menschen eigentlich so drauf, psychologisch, ja, irgendwie, wie gehen sie mit dieser Freiheit um, ja, irgendwie, wie lange braucht es, dass jemand, werden sich tatsächlich alle vor den Fernseher setzen? Ja, das ist auch eine Frage des Menschenbildes. Werden sich tatsächlich alle vor den Fernseher setzen und dann nicht mehr aufstehen? Oder werden halt Leute irgendwie trotzdem irgendwie interessante Dinge tun? Also das sind alles völlig unbekannte Dinge, die man nicht wirklich ausprobieren kann. Aber ich glaube definitiv, dass wir das ausprobieren müssen. Wir müssen es ausprobieren, weil das ist auch wieder so eine Sache. Ich bin ja mal ein Fatalist in vielen Dingen und ich glaube, das ist eine Entwicklung, auf die wir zukommen werden, dass wir immer weniger Arbeit haben werden für immer weniger Leute und dass wir es aber der Gesellschaft schulden, diese Freiheit, die ja eigentlich entsteht, auch zu verteilen. Und zwar abgesehen davon, dass man jetzt glaubt, okay, der Kapitalist hat ein Anrecht darauf, alle Produktivitätsgewinne einzustreichen, weil er halt das Kapital besitzt. Ich halte diese Argumentation für moralisch rechtlich nicht haltbar. Ich glaube, dass ich bin ein großer Freund von Umverteilung. Ich glaube, dass es keinen natürlichen Anspruch auf solche Dinge gibt, sondern dass wir als Gesellschaft uns dazu entscheiden müssen, diese Dinge weiter zu verteilen. Also, und ganz abgesehen von irgendwelchen ökonomischen Kriterien. Aber ja, ich glaube, wir kommen an diesen Punkt auf jeden Fall, dass wir entweder uns überlegen müssen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Gesellschaft auf Hartz IV laufen lassen und sie jeden Tag dazu triezen, sich für irgendwelche Stellen zu bewerben, die es einfach nicht gibt. Oder dass wir irgendwie sagen, nee, wir müssen irgendwie eine andere Gesellschaft haben. Wir müssen anderen Stellenwert für Arbeit haben. Wir müssen einen anderen Stellenwert für das Recht auf Überleben können irgendwie haben. So, ja. Und ich halte das auch nicht für utopisch, sondern ich halte das durchaus für gegeben. Und wahrscheinlich muss man 1.000 Dinge bedenken. Und wenn man 1.000 Dinge bedenkt, hat man auch noch das 1.001. noch vergessen. Und dann geht irgendwie was schief und so weiter und so fort. Aber wir kommen nicht dran vorbei, diesen Versuch zu starten, ein BGE zu machen. Also das sehe ich definitiv so.
Also ich würde so sagen, dass man da durchaus, bevor man das macht, also ich halte, du liebst ja radikale Lösung, ich halte für eine relativ radikale Lösung, gleich den ganzen Schritt zum BGE zu gehen.
Das ist eine der radikaleren Lösungen.
Darauf
können wir uns einigen.
Ich finde die Stichrichtung finde ich absolut in Ordnung. Also ich finde, dass man zum Beispiel, man könnte ja auch erstmal anfangen zu sagen, die Arbeitszeit wird reduziert. Also warum ist das eigentlich so, das war ja das die andere Option, dass die Arbeitszeit nicht reduziert ist. Warum fangen wir nicht an, dass Arbeiten, die gesellschaftlich sinnvoll sind, also ich habe das Gefühl, das nimmt sogar noch zu, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es, ist ja schon immer so, das ist jemand, der tolle Musik macht, die alle toll finden, sagt jeder, davon kannst du nicht leben, Dahingegen, wenn du Tabaklobbyist bist, dessen Job es ist, kleine Kinder in den sicheren Tod zu führen, indem man sie zum Rauchen bewegt, oder in den sehr hochwahrscheinlichen Tod, damit kannst du reich werden. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der es absolut gesellschaftlich akzeptiert ist, dass du moralisch schlechte Sachen machst. Und das ist okay, solange irgendein Unternehmen damit sein Geld bezahlen kann. Und die umgekehrte Variante, wenn du irgendwas machst, du hilfst kleinen, behinderten Kindern in deiner Freizeit. Haha, du bist ja ein Idiot. Also Dinge, ja. die gesellschaftlich sehr, sehr relevant sind oder die Welt einfach zu einem besseren Ort machen, TM, dass wir die behandeln wie den letzten Dreck. Also das ist ja, es ist ja gerade so, dass die gesellschaftlich wichtigsten Aufgaben kriegen ja bei uns eigentlich fast automatisch am wenigsten Geld.
Ja.
Und dass man an dieser Richtung eher anfangen sollte zu arbeiten.
Aber das ist das, was das BGE machen würde. Also jedenfalls, wenn man das ist jetzt wieder eine Frage des Menschenbildes, ja. Aber ich glaube wirklich, mit dem BGE würde sich ganz, ganz viel dahingehend verändern, dass halt Leute, ich glaube auch, es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben Bock drauf, die haben Bock auf, keine Ahnung, Kinder erziehen, auf Leute pflegen, auf Sachen machen. Sie haben keinen Bock auf ausgebeutet werden, auf 20-Stunden-Schichten. Sie haben keinen Bock auf nichts verdienen. Ja? Und das ist der Grund, warum sie sich gegen diese Berufe entscheiden. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben Bock auf soziale Berufe, haben Bock auf Leute betreuen und so weiter und so fort. Und der Grund davon, und ich glaube, dass das derzeitige System sie davon abhält, diese Dinge zu tun, weil das derzeitige System genau diese Berufe halt überhaupt nicht rewardet.
Aber es wird halt vom Marktmechanismus einfach nicht so abgedeckt, wie es eigentlich der gesellschaftliche Nutzen dann ist.
Genau.
Und
aber meinst du nicht, dass es so ähnlich wie Marcel schon sagte, dazu führt, dass BGE das neue ausbeuten wird? Also dass du dann halt, ja okay, du darfst deine sozialen Sachen machen, du kriegst doch BGE, du brauchst doch, hier kriegst noch irgendwie 100 Euro dazu oder sowas, und dass das dann aber auch immer noch zu wenig ist, um davon vernünftig zu leben?
Nein, also das muss man natürlich, also BGE finde ich ja eigentlich ganz gut definiert durch den Namen allein schon, bedingungsloses Grundeinkommen. Und Grundeinkommen meint, dass du auch davon leben können sollst. Also jedenfalls
also
die Konzeption, die ich kenne. Ne?
Also in dem Moment, in dem die Mieten alle steigen, wegen des BGEs, genau. müsste das BGE mitschneiden.
Genau, das ist der Punkt. Also ich glaube, wir müssen definitiv zu einem BGE kommen, das ein okay, bequemes Leben und auch vor allem ein Leben, das eine Teilhabe in gewissermaßen ermöglicht, mit dem BGE sinnvoll umzusetzen ist. Und deswegen würde ich mich jetzt auch ungern auf irgendwelche Höhen einschießen. So, also wenn ich jetzt momentan, es könnte es immer nur an einem Warenkorb messen. Ne? Und der derzeitige Warenkorb, da wäre es wahrscheinlich so ungefähr tatsächlich bei 1.000 Euro. Ja? Bei 1.000 Euro, wobei es natürlich extrem unterschiedlich ist, ob du in München oder in Berlin wohnst. Aber so grundsätzlich so im Schnitt 1.000 Euro würdest du wahrscheinlich gut zurande kommen. Aber das sind natürlich schon wieder Schwierigkeiten.
Aber dann du hast halt wirklich, also du läufst wirklich in der Grundmodellierung in so viele Probleme rein. Also du hast dann zum Beispiel, du müsstest dann zum Beispiel auch darüber nachdenken, wie gehst du mit Inflation um?
Ja, klar.
In dem Moment, in dem du das BGE an die Inflation anpasst, beschleunigt es wiederum die Inflation. Ja, wenn du also entweder je schneller es steigt, desto schneller wird die Inflation steigen, weil die Preise steigen werden, sobald jeder Bundesbürger halt oder jeder erwachsene Bundesbürger, wie auch immer man das dann definiert, dann nicht 1.000, sondern 1.100 oder 1.200 im Monat zur Verfügung hat. Das weiß ja der Markt und das wird ja dann entsprechend dann auch stattfinden. Also es ist echt ein schwieriges Thema, aber trotzdem auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich glaube auch, dass wenn man das erfolgreich umsetzen kann. Und ich bin nicht sicher, dass man das erfolgreich umsetzen kann. Aber wenn man es erfolgreich umsetzen kann, dann glaube ich tatsächlich, dass so Möglichkeiten entstehen, dass Menschen dann gerade so Aktivitäten, so Aktivitäten machen, die sie intrinsisch ausfüllen. Ne? Also die sie aus sich heraus machen wollen. Nicht auf ihre Bezahlung, sondern sich heraus, was zum Beispiel keine Ahnung, Kinder erziehen und so weiter angeht. Ne? Ganz viele Menschen, das ist ja gerade so, jeder, der Lehrer, der Lehrerin wird, das wird man nicht wegen der Bezahlung, sondern weil man die Aktivität, weil man das machen will, weil man Kinder ausbilden will. Und Es ist tatsächlich, es ist sogar so, es ist
ganz, oder weil man tief in sich Drogen herstellen möchte.
Es ist sogar ganz, ganz interessant. Ich habe Jochai Benkler hat, du willst noch Whisky?
Ja, ja.
Hier, füll dir mal selber nach.
Okay. Was habt ihr denn da eigentlich für guten?
Glen Grant Single Malt. Ist, glaube ich, der billigste Single Malt, den man kaufen kann.
Ah, okay. Single Malt.
Ja, ist, ich, 15 Euro oder so die Flasche. Also könnte man sich auch mit einem BGI noch leisten.
Gott sei Dank.
Das BGI Whisky.
Prost. Der BGI Single Malt.
I not drink always Single Malt, but when I do, I pay it with my BGI.
Das Interessante, Jochai Benkler hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt The Penguin and the Leviathan. So. Mhm. Und da beschreibt er auch so verschiedene Motivationen, warum man eine Aktivität ausführt. Und er beschreibt zum Beispiel auch sehr, sehr für viele Studien, für wissenschaftliche Untersuchungen, dass es auch so ist, dass Aktivitäten, die man macht, für die man nicht bezahlt wird, sobald jemand dich dafür bezahlt, du eine geringere Motivation auf einmal hast, weil du ein ganz anderes Verhältnis zu der Aktivität
einnimmst. Habe ich auch gelesen, ja.
Mhm. Und das also so ein ich glaube wie nennt sich Outcrowding oder so,
das nicht, die verschiedenen war, aber gut,
ja. von so verschiedenen Motivationen sind das, die sich gegenseitig da auch, also es ist nicht so, dass wenn ich
zum Beispiel schon extrinsische,
genau, Motivation. Also dass eine extrinsische Motivation, eine intrinsische, dass sie nicht additiv sind, sondern dass die extrinsische Motivation die intrinsische auch verdrängen kann.
Okay.
Und ich glaube, dass das ganz interessant ist, wenn man anfängt, so darüber nachzudenken, was das gesellschaftlich bedeutet, wenn man ein BGI zum Beispiel einführt, dass dann eben nicht, dass es nicht zwingend heißt, dass dann alle Menschen den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, dass natürlich dann auch Menschen dann Aktivitäten aufnehmen, die sie aus einer intrinsischen Motivation heraus, die sie machen, weil es sie erfüllt und weil sie dann, selbst wenn sie nicht, vielleicht nicht machen würden, wenn sie für die sonst 1.000 Euro bekommen würden, aber wenn halt diese Bezahlung nicht direkt an die Aktivität geknüpft ist, sie sich nicht ausgebeutet fühlen und sie eine andere Beziehung zu dieser Aktivität haben. Ist das verständlich oder habe ich mich jetzt ein bisschen komisch?
Also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Also ich bin da skeptisch. Also okay, ich kann dir nicht das Gegenteil beweisen. Es kommt auf den Versuch an.
Unintuitiv, so, ne? Aber es ist tatsächlich sehr spannend. Und das ist, wie gesagt, das sind halt auch die Gründe. Also er hat auch verschiedene Sachen aufgezählt. Es waren mit irgendwelchen Lehrern, die wenig verdient haben, und dann wurde es irgendwie verknüpft mit ihren Leistungen, und obwohl sie dann mehr verdient haben, waren sie weniger motiviert, weil sie gesehen haben, wie schlecht ihre Aktivität, also wie schlecht ihr Beruf bezahlt wird. Mhm. Also gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Er hat auch noch ganz andere interessante Beispiele.
Also ich will gar nicht annehmen, also das stimmt, ich finde, das klingt gar nicht so unplausibel. Das hat man vielleicht auch schon mal an sich selber entdeckt, wenn man etwas, was man bis dahin gerne gemacht hat, und dann plötzlich hat man das Glück, es als seinen Job machen zu dürfen, und plötzlich macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Oder vielleicht sogar gar keinen Spaß mehr. Ich glaube, weswegen ich aber skeptisch bin, ob das gesamtgesellschaftlich funktioniert. Weil wir haben halt, und das ist ja doch ein Stück weit tatsächlich ein Problem, dass es gibt halt Hartz-IV-Empfänger, die seit Generationen Hartz-IV-Empfänger sind, die diesen Arbeitsalltag in Anführungsstrichen, also so dieses, jemand aus der Familie geht morgens zur Arbeit, wirklich bis zu den Großeltern nicht erlebt haben und die nur sehr, sehr schwer bis gar nicht dazu zu bewegen sind, wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen, und die, glaube ich, auch mit einem BGE nicht plötzlich anfangen würden zu sagen, okay, ich ziehe jetzt mal los und mache jetzt irgendwas, was mir Spaß macht.
Die machen ja schon irgendwas, also das ist ja der Witz, also diese Leute, das ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit nur vorm Sofa sitzen.
Ich glaube.
Ja, auf dem Sofa sitzen, oder?
Ich glaube, so unglaublich wenig sind es gar nicht, die tatsächlich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen.
Aber das glaube ich auch zum Beispiel,
das sind aber auch so geringe, aber genau, also ich denke jetzt, also das ist jetzt nicht das Problem vom BGE, glaube ich. Also, dass es diese Leute geben wird, das ist, glaube ich, keine Frage. Ich glaube nicht, dass es sie in einem signifikant hohen Maße geben wird, dass es das BGE volkswirtschaftlich verhindern wird. Das ist die Frage. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass Leute auch sagen so, nee, ich habe gar keinen Bock auf irgendetwas,
ja, ja,
ich
nee,
mache jetzt nur noch meinen eigenen Scheiß.
Das finde ich ist auch okay, tatsächlich. Okay. Also es ist niemand soll, warum soll man jemanden
zwingen? Ich glaube, es werden aber auch so wenige Leute sein, die, ich glaube, das ist wirklich eine Minderheit.
Ich glaube, dass das auch wieder davon abhängt, was du dann noch daran knüpfst. Also das heißt ja nicht, dass du musst ja nicht irgendwie das BGE einführen, du gibst allen Bürgern 1.000 Euro und dann sollen sie mal sehen, sondern du kannst ja zum Beispiel, ich meine, wir haben doch jetzt das, worüber wir jetzt auch hier oft so oft reden, so das Internet. Mhm. Ne? Ich meine, da kannst du doch auch als Staat zum Beispiel auch damit arbeiten. Du könntest ja zum Beispiel auch Communities online bereitstellen oder Tools online bereitstellen, wo sich zum Beispiel Nachbarschaften online organisieren und selbst organisieren können und dann zum Beispiel auch sich so gegenseitig zum Beispiel auch Aufgaben zuteilen könnten. Ne? Also so dass dann auch noch Aufgaben da sind oder Arbeiten da sind, die dann auch verteilt werden und die dann auch wahrgenommen werden, aber dann eben nicht mehr auf die zwei Arten, wie wir sie jetzt kennen, also entweder über Bürokratie, also staatlich, Behörde, oder halt über den Marktmechanismus. Das ist ja gerade wo wir auch Bengt in seinem ersten Buch in The Web of Networks geschrieben hat, dass es eben gerade diese dritte Produktionsform gibt, so was er Common Space Peer Production nennt. Ja, wo die Leute halt online zusammenkommen und dann so gemeinsam arbeiten und dann eben nicht mit einem Profitgedanken dahinter und auch nicht von einer Hierarchie gelenkt, wie es bei einer Bürokratie ist. Also das ist ja zum Beispiel so Wikipedia und so etwas. Mhm. Und das wäre ja dann auch da, gerade wenn du so ein BGE einschaffst, wäre das ja dann auch wieder eine Möglichkeit. Ne? Wenn dann viele Menschen dann gerade auch die Zeit dann dadurch frei hätten, könnte man sie über solche Organisationstools dazu bringen, dann wiederum andere Aktivitäten aufzunehmen und so. Und so könnte dann auch wiederum so die einzelnen auf Nachbarschaftsebene, auf regionaler Ebene könnten dann so verschiedene Aufgaben verteilt werden und wahrgenommen werden. Da könnte man sich dann auch raussuchen, ich will lieber das machen oder das machen. Und dann könnte man auch, keine Ahnung, ich meine, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel auch sagt, man knüpft das vielleicht auch, dass es auch sichtbar ist, an irgendein Reputationssystem oder irgendwas, dass dann auch jemand, der halt besonders viel in der Nachbarschaft aktiv ist, dass das auch in der Nachbarschaft sichtbar wird. Ja, also dass die Motivation dann auch ein anderes, das wäre dann immer noch eine Arbeit, aber die wäre dann freiwillig gewählt und sie würde anders verteilt und sie würde auch anders entlohnt, in Anführungszeichen.
Also ich habe ja letztens mal über Kapitalismus geschrieben, beziehungsweise ich habe mal so einen Post geschrieben, warum ich mich kein Antikapitalist nennen kann, und das war unter anderem damit begründet, dass ich dass ich den Kommunismus und andere Formen nicht für in kurzer Zeit praktikable Alternativen zum Kapitalismus empfinde. Und deswegen ich den Kapitalismus auf so eine Art zumindest derzeit als alternativlos ansehe. Und deswegen kann ich auch nicht dagegen sein, einfach nur, solange ich keine Alternative habe. Das war so ein bisschen der Tenor des Artikels. Mir wurde daraufhin, wurde ich darauf aber angehauen, dass es ja doch durchaus auch neue kommunistische Ideen gibt. Ne? Und da war unter anderem Benny B., ich weiß, Benny Beermann kennt ihr den vielleicht, unter Benny-B.
Nee. Ja.
Der hatte mir dann so ein paar Links geschickt von seinem Gemeinschaftsprojekt, das heißt Keimform. Ich glaube, keimform.de ist, glaube ich, die URL. Und da hatten sie ein paar ganz interessante techno-utopische Kommunismusformen. So ein bisschen durchdekliniert einfach so, irgendwie so als so eine Art, ja, Gesellschaftsbeschreibung aus einem zukünftigen Jetzt heraus irgendwie und immer im Kontrast zum überwundenen Kapitalismus, ja. Und das war ganz interessant, weil dort hatten sie genau diese Common-Based Beer Productions, war im Endeffekt der Kern dieser neuen kommunistischen Idee. Das heißt also, durch intelligente Online-Systeme organisiert sich Arbeit, dass halt irgendwie halt einfach Dinge, die anfallen, die mal zu machen sind, ja, die werden größtenteils, das ist auch ein Teil der Idee, werden größtenteils automatisiert, ja, also sobald halt irgendwie eine Tätigkeit ist, die eigentlich keiner Bock hat, aber irgendwie gemacht werden muss, wird halt alles dran gesetzt, erstmal sie zu automatisieren. Wenn sie nicht automatisiert werden kann, dann wird sie halt irgendwie versucht, auf mit digitalen Tools eben auf die einzelnen Gemeindemitglieder halt zu verteilen, wobei die sich dann wiederum organisieren in bestimmte, ja, keine Ahnung, so Zellen, ja, irgendwie, die halt für bestimmte Dinge da sind. Alles auch sehr runtergebrochen auf die lokale Ebene und so weiter und so fort. Und da haben sie eigentlich so eine komplette Gesellschaft einmal durchdekliniert, wie sie sozusagen funktionieren könnte aufgrund von so einer Common-Based Peer Productions plus einem großen Teil an Automatisierung. Und das fand ich ganz spannend eigentlich. Also so als Utopie jetzt mal in den Raum gestellt.
Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Gesellschaft haben werden, ohne irgendeine kapitalistische Komponente. Ich glaube, dass es eher eine Frage ist, wie groß die sein wird und wie bedeutend. Aber ich glaube, dass es egal was man wie man dazu steht, es ist in manchen Bereichen einfach ein sehr effizienter Verteilungsmechanismus oder ein Allokationsmechanismus an Ressourcen. Einfach. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Man kann da viel kritisieren und man kann so etwas nicht komplett unreguliert laufen lassen. Das ist klar. Aber ich glaube, jeder, der glaubt, dass man eine Gesellschaft organisieren kann und komplett ohne kapitalistische Komponente ist glaube ich.
Du meinst es ohne Marktkomponente?
Ohne Marktkomponente, genau, Marktkomponente meine ich, genau. Ohne einen Marktmechanismus. Also das halte ich für unrealistisch. Aber es ist tatsächlich die Frage, ne? Also wenn wir uns die drei Säulen angucken, wir gucken so, also ich glaube, dass wir von jetzt an, ja, jetzt wo wir das Internet haben, werden wir immer die drei Säulen haben. Wir werden die Bürokratie haben, also staatlich. Wir werden den Markt haben und wir werden das haben, was wir jetzt Commons-Based Peer Production nennen. Die Frage ist, wie groß die drei Säulen jeweils sein werden. Und Commons-Based Peer Production wäre natürlich dann logischerweise dann viel größer in der Welt mit einem BGE.
Ja, genau. Und das ist auch das Interessante an diesem Konzept, dass man es eigentlich schon ausprobieren könnte mit BGE. Ne? Also hätte man ein BGE, dann könnte man eine Gesellschaft so organisieren. Zumindest in Teilbereichen. Also, keine Ahnung, du könntest dann plötzlich irgendwie anfangen, einfach mal wirklich so eine kommunistische Kommune irgendwo in Brandenburg aufzusetzen, die genau nach diesem Common-Based Peer Productions funktioniert. Ne? Und da könnte man einfach mal experimentieren in dieser Hinsicht so. Und also ich finde das extrem spannend, aber ich glaube, dass genauso wie Marcel, ich glaube, das ist ein evolutionärer Prozess ist, der vielleicht den Kapitalismus nie komplett überwindet, aber ihn vielleicht als so das Dominierende oder alles kontrollierende System zumindest als das überwindet.
Ich sehe das aber auch gar nicht als Ziel, dass man die Marktwirtschaft überwinden muss. Also das halte ich auch für sehr naiv einseitig gedacht, dass ich meine, wir leben jetzt hier in einem marktwirtschaftlichen System, also wir haben eine soziale Marktwirtschaft und wir sind dadurch, haben wir einen relativ hohen Lebensstandard einfach. Nicht trotz, sondern deswegen. Also das ist einfach nicht von der Hand zu weisen.
Das stimmt. Also was ich aber diese negativen Auswirkungen, die Marktwirtschaft hat, die sind auch nicht von der Hand zu weisen. Genau. Das hat halt massiv viele Nebeneffekte auf allen möglichen Ebenen. Und wir müssen natürlich auch sagen, unser Reichtum, der ist ja nicht so, dass der einfach so aus dem Nichts entstanden ist, sondern der basiert halt auch zu einem Großteil darauf, dass andere Menschen furchtbar arm sind und für uns die ganze Zeit billige Produkte produzieren, die wir dann schön konsumieren können. Also das ist auch das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube dennoch, dass obwohl ich bin mein Vertrauen in den Markt wird immer kleiner. Das ist also ich Märkte muss man immer vernünftig also Märkte haben immer sie sind, das ist ein bisschen, kennt ihr so, es gibt ja so Performance, so in Firmen gibt es ja so diese Performance-Reviews oder dass man irgendwie, dass Firmen sagen, damit ihr eine bestimmte Fördergelder kriegt oder damit ihr einen bestimmten Bonus kriegt, musst du bestimmte Sachen machen. Und es führt dazu, dass wenn die Boni am Ende falsch gesetzt sind, dass sich deine Firma eine komplett falsche Richtung entwickelt, weil die Leute anfangen...
Das ist aber auch nicht Markt. Ne?
Das ist nicht anderes. Markt, das ist ein falsches Anreizsystem innerhalb...
Naja, aber ein Markt ist ja ein Anreizsystem. Markt ist ein, Anreizsystem, möglichst viel Geld zu verdienen. Und dabei werden dann, und das sind halt die Nebeneffekte des Marktes, alles andere wird komplett ignoriert. Also jegliche Form von Ressourcen, also das erleben wir gerade sozusagen, wie bestimmte Ressourcen bis aufs Letzte ausgebeutet werden, um dadurch irgendwo ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Menschliche Ressourcen werden geopfert. Das ist im Zweifelsfall wissen wir auch, dass ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Anteil ist, aber dass es Produzenten von Produkten gibt, die die auch ihre eigenen Kunden schädigen würden für einen kleinen Vorteil. Und ich sehe den Markt immer mehr als ein, also es gibt halt, wenn wir ein bestimmtes Produkt kaufen, erstmal bestimmte Ressourcen sind sowohl dem Kunden oder bestimmte Bedingungen sind sowohl dem Produzenten als auch dem Kunden egal, weil sie keine direkten Auswirkungen auf das Produkt oder auf den Preis haben, sodass er eben zum Beispiel Umweltverstörung, Zerstörung von Menschenleben etc. pp. Arbeitsleistung.
Externalitäten.
Dass die alle komplett von Externalitäten, das heißt ja auch schon so, komplett vernachlässigt werden. Das zweite Problem ist, dass auch dem Konsumenten oder dem Kunden, der ein bestimmtes Produkt kauft, nur funktioniert der Markt auch immer nur so weit, wie der Kunde das überhaupt absehen kann, was er da gerade kauft. Also wenn ich einen Fernseher kaufe und ich habe einen Fernseher und ich habe einen doppelt so großen Fernseher, dann ist das für mich als Kunde relativ transparent nachzuvollziehen, was das für mich scheinbar glückliche Produkt ist. Also ich meine, ob es mich nachher glücklicher macht, einen doppelt so großen Fernseher zu haben, das sei nochmal dahingestellt. Aber wir haben jetzt gerade zum Beispiel bei dieser ganzen Riester-Rente und dieser Altersvorsorge, wo sie ja gesagt haben, macht alle private Altersvorsorge, was dazu führt, dass du zu irgendeinem Versicherungsvertreter rennst, der kein Interesse daran hat, dir irgendwie, also dem ist das scheißegal, ob du in 50 Jahren, wenn du in Rente gehst oder in 40 Jahren, ob du da eine vernünftige Rente hast oder nicht, sondern der verkauft dir das Produkt, mit dem er am meisten Provision kriegt. Und du als Kunde hast eigentlich, wenn du dich nicht wirklich sehr, sehr ausführlich damit beschäftigst, keine Chance, dich in dieses Thema tatsächlich vernünftig hineinzuversetzen. Und was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Leute, die diese private Altersvorsorge gemacht haben, betrogen worden sind, mehr oder weniger, beziehungsweise ein Produkt angedreht bekommen haben, was nicht ihren Bedürfnissen entspricht, einfach weil sie es nicht absehen kann. Und an solchen Punkten versagt oder funktioniert der Markt nicht gut, bis gar nicht. Und die Bereiche, in denen, wo ich das Gefühl habe, da ist ein gut funktionierender Markt, die werden im Laufe der Zeit für mich immer kleiner.
Also du musst aber vorsichtig sein in deiner Argumentation, und das ist, finde ich, irgendwie ein Fehler, den viele auch in der linken Szene immer wieder machen, ist zu sagen, guck mal, da funktioniert der Markt nicht, da funktioniert der Markt nicht, da funktioniert der Markt nicht, das ist zu einfach, weil du musst das erstmal sagen, was würde denn besser funktionieren? Und da wirst du dann relativ schnell schmallippig in vielen, vielen dieser Beispiele. Denn dass der Markt nicht perfekt funktioniert, das ist halt eine Feststellung. Aber die Frage ist halt, was könnte ihn ersetzen, was dann besser funktionieren würde? Und ich will jetzt mal ganz kurz da mal eine Lanze auch für den Markt brechen, was eine ganz bestimmte Funktion angeht. Und zwar, das war auch unser Gespräch eben heute zu diesem französischen Gesetz, ja, irgendwie mit Baranek. Wo er dann meinte, ja, alles dem Markt überlassen und bla bla bla. Und ich meinte so, ja, aber gerade dort, wo er Disruption zulässt, also dort, wo er einen radikalen Strukturwandel zulässt, dort und den Markt bereinigt, genau dort sehe ich auch tatsächlich die Funktion und das Funktionieren des Marktes. Denn kein System reagiert so dynamisch auf krasse Veränderungen, wie das der Markt kann.
Ein gut funktionierender Markt. Ich meine, wir sehen im Augenblick, wie ein Markt, darüber haben wir uns ja gerade aufgeregt, also wie spätestens, wenn ein Monopol existiert oder ein Duopol oder wenn ein Markt einfach sozusagen es Spieler gibt, die in der Lage sind, einen kleinen entstehenden Markt effektiv zu unterdrücken. Das ist
und deswegen musst du ja regulieren. Ich meine, das ist was du vorhin angesprochen hast, so Externalitäten, so wie Umweltverschmutzung zum Beispiel, wird noch nicht so gut, wie es eigentlich sollte, aber es wird ja über Regulierungen, wie das, also bezeichnet man dann halt so so internalisiert, ne? Also wird dann in den werden dann so Umweltverschmutzung so reguliert, dass es dann wiederum sich im Preis bestenfalls niederschlägt, also beziehungsweise im Handeln des Unternehmens, dass dann und was du auch angesprochen hast, so wenn ein Kunde weniger weiß als ein Verkäufer, Informationsasymmetrien werden ja auch teilweise durch so verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel so Vergabe von Siegeln und so etwas, wo das ja versucht, so ein bisschen dem auch entgegenzuwirken. Und so etwas ja gerade auch, was, wie ich übrigens finde, was auch eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel sein könnte, kann auch gut online abgedeckt werden über Informationsportale, über Communities, wo sich Kunden organisieren können und austauschen
der
können.
Der Markt
und
so für weiter, viele ne? Dinge ist durch das Internet extrem transparenter geworden, das kann man schon so
genau,
sagen.
Genau, also da sind zum Beispiel so ein bestimmter Teil an Transaktionskosten zum Beispiel gesunken, also was Informationsbeschaffungskosten angeht, du kannst dich halt heute echt gut über Produkte vorher informieren. Wenn du eine Google-Suche machst, wenn du guckst, was die Leute auf Amazon oder auf anderen Seiten geschrieben haben, da kannst du heute sehr viel mehr über ein Produkt vorher erfahren als noch vor 10, 15 Jahren. Und das macht halt auch schon viel aus. Aber du hast halt absolut recht. So diese idealisierte Vorstellung vom Markt, die wir immer von FDP-Politikern hören, ne? Also zum Glück sind wir aus dem Bundestag. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. Du musst halt in der Realität musst du halt immer wieder drauf schauen, weil du hast immer diese Informationsasymmetrien, die halt in der neoklassischen Theorie zum Beispiel überhaupt nicht vorkommen, was halt auch ein Riesenproblem ist. Und diese Externalitäten und sowas, das spielt halt alles mit rein. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ein Staat drauf schaut und immer schaut, wo er einen Markt so reguliert, und das sollte ja eigentlich immer das Ziel sein von Regulierung, dass er das Anreizsystem des Marktes so korrigiert, dass es gesamtgesellschaftlich wohlfahrtssteigernd ist oder ne, also, also unterm Strich alle besser gestellt sind im besten Fall oder zumindest Mehrheit und niemand wirklich sehr schlecht und genau. So weiter.
Das ist übrigens dieses Paradigma zu sagen, okay, Regulierung sollte so aufgestellt sein, dass es den Markt in der Hinsicht korrigiert, dass der allgemeine die allgemeine Wohlfahrt gefördert ist, ja.
Mein VWL-Professor hat uns immer gefragt, wie oft die unsichtbare Hand in Adam Smith's The Wealth of Nations vorkommt.
Und?
Na, habt ihr irgendwas? Was denkt ihr?
Einmal?
Ja, genau, ein einziges Mal.
Ich hab richtig gelegen, wow.
Also die unsichtbare Hand ist...
Die unsichtbare Hand, von der immer gesprochen wird.
Ist dieses berühmte, man reguliert im...
Man reguliert nicht, weil der Markt automatisch zum Gemeinschaftswohl beiträgt.
Ach so, okay. Das ist, ja.
Das ist die unsichtbare Hand, also das ist sozusagen die unsichtbare Hand des Marktes. So,
also das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage, das dann den Preis reguliert und dann... Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte... Was war das nochmal?
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ja, es ist mich rausgebracht.
Sorry.
Ja.
Aber was auf jeden Fall auch interessant, ich habe...
Um kurz nochmal anzuschließen, was wir vorhin gesagt haben, wo ich meinte, bestimmte Lobbyisten-Geschichte und Gesetzesentwürfe halte ich grundsätzlich für falsch und bin auch dagegen, egal wer davon profitiert oder egal wer davon etc., weil ich tatsächlich alle Regulierungen des Marktes genau nach diesem Kriterium bemesse. Nutzt es der allgemeinen Wohlfahrt oder schadet es ihm? Und das Leistungsschutzrecht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, schadet, genauso wie bei die Hotelsteuer.
Da sind sich ja alle Experten auch sicher.
Schadet einfach der Wohlfahrt der Gesellschaft. Und deswegen ist es eine schlechte Regulierung und deswegen bin ich dagegen, auch egal, auch wenn es irgendwelche Unternehmen trifft, die ich zum Beispiel Scheiße finde oder so. Das ist mir dann egal, weil das ist einfach schlechte Regulierung und deswegen bin ich da grundsätzlich dagegen. Und ich rege mich auch darüber auf. Ja.
Okay, gut, dann reg dich
damit. Ein schlechtes Gesetz, das Google schadet, bleibt halt ein schlechtes Gesetz, genau. Egal wie man zu Google steht. Ja. Und genau das gleiche wäre ein schlechtes Gesetz, dass das Axel Springer schadet, bleibt trotzdem ein schlechtes Gesetz.
Ja, genau. Das will ich bei Axel Springer ganz genau
sagen. Aber ein bisschen sympathisch ist doch wohl.
Komm, im Einzelfall können wir darüber reden. Sicherlich.
Naja, aber was alle Menschen, die Kai Diekmann heißen, werden erschossen nicht. Nein.
Werden des Landes verwiesen.
Oh, kriegen kein Haargel mehr.
aber Kai Diekmann braucht kein Haargel mehr. Hallo?
Ach stimmt, der hat ja auch
gerade Silicon Valley-Geschichte.
Ach stimmt, der war im Silicon Valley.
Ja.
Wollen wir ein bisschen in die Konsumecke? Habt ihr Lust? Ich hab eingekauft.
Wollen wir ein bisschen in Medias Res beim Kapitalismus gehen oder was?
Ja, jetzt geht was. Marcel hat mich vorhin schon beim Essen angesprochen. Da hab ich gesagt, nein, jetzt will ich drüber reden, weil sonst haben wir nachher nichts mehr drüber reden. Ich habe mir so eine Pebble gekauft.
Pebble,
also diese.
Ach, ist die noch ganz neu?
Die ist noch. Die habe ich jetzt seit letzter Woche.
Hast du aber lang drauf gewartet? War nicht das Kickstarter-Projekt schon relativ
früh? Ja, es gibt Leute aus ihrem Kickstarter-Projekt, die immer noch nicht haben. Mm. Ich habe mir, ich habe mir vorletzte Woche überlegt, ach, so eine, irgendwie das mit dem Smart, in irgendeine Richtung müsste das doch langsam mal losgehen, und ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal sowas, weil ich hab eine Anwendung für mich gehabt, dass ich sehe den Zweck von solchen Uhren nur begrenzt, muss ich ehrlich sagen, bisher.
Was macht die denn überhaupt? Erzähl doch mal.
Das kann ich gleich erzählen. Was meine Hoffnung war, wofür ich sie cool fände, wäre als Fahrradnavigationssystem. Und zwar, ich habe was ich in letzter Zeit relativ häufig mache, dass ich mich so entweder per Google Maps, das funktioniert so, oder funktioniert beides nicht perfekt, oder hier per BB Bike, diese Softwarelösung, diese kleine App, auf dem Fahrrad navigieren lasse. Und das funktioniert so mit Sprachansage relativ okay. Also, dass sie dann sagen, in 200 Metern da und da langfahren und dann da lang fahren. Es funktioniert aber, ein Display wäre aber trotzdem noch besser. Einfach damit man entweder die nächste Kreuzung schon mal so grob sieht, an der man abbiegen muss, oder einfach nur damit man noch weiß, wie viele Meter sind es denn jetzt noch bis zu der nächsten Kreuzung. Der sagt halt, also gerade Google sagt dann in 800 Metern abbiegen, und dann sagt es sehr, sehr lange Zeit nicht mehr, und zwischendurch wird man dann irgendwann schon mal nervös. Und da bin ich jetzt vielleicht doch schon dran vorbeigefahren und mein Telefon ist abgestürzt oder wie auch immer. Und da wäre so ein kurzer Blick auf die Uhr, ah, es sind noch 50 Meter, wäre eigentlich ganz cool.
Aber sowas unterstützt sie nicht. Oder so eine Funktion hat sie nicht zumindest.
Was sie hat ist, also erstmal hat man, also es ist so ein kleiner, winziger Computer, der quasi drin steckt, mit so einem kleinen Schwarz-Weiß, angeblich E-Paper-Display, aber irgendwie sieht mir das nicht so richtig E-Paper-mäßig aus, und es schaltet auch zu schnell. Also eigentlich erinnert es mich eher an so ein altes LCD-Display. Mhm.
Also meines Wissens nach ist die Pebble schon E-Ink, aber...
Also ich weiß Richtig nicht, für mich sieht so das nicht so. Also ich sehe auch diese üblichen E-Ink-Sachen nicht so, dieses Nachleuchten. Kannst, wenn du schüttelst, dann geht's die Hintergrundbeleuchtung an.
Nö, geht nicht.
Dann schüttelst du falsch.
Dann schüttel ich.
You're shaking it wrong!
tatsächlich.
Oder, okay. Oder zur Not auf den Knopf, also hier auf den Knopf drücken. Und das ist, also irgendwie sieht mir das nicht nach E-Ink aus, aber man kann da verschiedene, was schon mal, ich habe da jetzt so eine Binäruhr drin, also so 01 Uhr, als Ziffernblatt eingestellt. Man kann sie mit dem iPhone verbinden, dann kann sie einem neue iMessages anzeigen oder wenn jemand anruft. Funktioniert mehr schlecht als recht, weil zum Beispiel, weil wenn jemand anruft, dann steht
da... Wie iMessages sozusagen.
Na, iMessages funktioniert dann mittlerweile relativ okay, finde ich, also... aber so, wenn jemand anruft, dann steht da die Telefonnummer von der Person, die anruft, nicht der Name, was ich ziemlich dämlich finde. Was wohl theoretisch geht, ist, dass man so Push-Notifications von irgendwelchen Apps sieht.
Aber man kann nicht alle Notifications von iOS sich pushen lassen, das geht nicht.
Das funktioniert in der Theorie, in der Praxis funktioniert es überhaupt nicht. Es gibt da den sogenannten Fingerdance, und zwar jedes Mal, nachdem du deine Pebble mit per Bluetooth mit deinem iPhone konnektiert hat, wenn du das haben möchtest, müsstest du für jede App, die du es haben möchtest, explizit einschalten, ja, jetzt mach das an für die bla bla bla. Es ist wohl ein Bug in iOS, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, oder ob es ein Bug in der Pebble ist. Auf jeden Fall ist es, ich mach's nicht. Also es ist,
also wenn es ein Bug wäre, das schon bei iOS 6 da war und jetzt bei 7 immer noch, dann ist es wahrscheinlich nicht etwas, was Apple als Bug ansieht.
Allerdings hat Apple dieses gesamte System jetzt auch in iOS 7 komplett umgestellt, und es gibt einen Zugriff, es gibt eine spezielle API für, greift doch auf das Notification Center Access oder irgendwie sowas heißt das, und auf die wird dann hoffentlich auch die Pebble Byte zugreifen. Also es ist alles ist noch ein Produkt in Bewegung. Es gibt auch, was es auch ganz hübsch ist, ist so diese üblichen Runtastic oder Runkeeper habe ich als.
Also das ist GPS drin auch.
Oder? Nee, gar nicht. Das ist alles dann übers Telefon.
Okay.
Also ich habe so Runkeeper und irgendeine so Puma-App, die unterstützen, dass du.
Meinst du die Nike-App?
Nee, Puma.
Okay.
Tatsächlich Puma. Die haben so eine Funktion drin, dass du, dass die auf der Pebble anzeigen kann, wie weit du schon gelaufen bist, beziehungsweise also so die Geschwindigkeit, so die üblichen Daten. Das ist also quasi so ein besonderes Ziffernblatt. Das ist eigentlich ganz cool, aber die Software ist noch lange nicht ausgereift. Also es ist, also stürzt nicht ab oder sowas, aber es ist, man kann auch native Apps drauf installieren über eine sehr, sehr, sehr begrenzte API. Die schreibt man dann in C. diese Apps können nicht mal Daten abspeichern auf dem Gerät. Also nicht irgendwie in großen Mengen, sondern wirklich null. Die Timer-App ist jedes Mal, wenn du sie neu startest, nicht mal State sowieso nicht, aber die kann sich nicht mal abspeichern. Ah, das letzte Mal hat er einen Timer von 3 Minuten gehabt, jetzt will er wahrscheinlich auch wieder einen Timer von 3 Minuten, sondern es ist jedes Mal bei 5 Minuten. Da müssen sie auf jeden Fall ran. Also es ist, jetzt fällt mir noch kein richtig guter Einsatzzweck dafür ein.
Also tatsächlich für Jogger ist es eine interessante Geschichte,
ist cool.
Zu sagen, okay, da kann ich halt immer irgendwie meine gerade Laufgeschwindigkeit oder sowas
prüfen. Genau. Du kannst auch zwischendurch, also es ist bei diesem Runkeeper ganz cool, da kannst du hier mit der mittleren Taste, die ist dann quasi die Pause-Taste, wo du dann zwischendurch mal unterbrechen kannst. Ach so, was du auch machen kannst, du kannst es auch zur Fernsteuerung, also dass du darüber sehen kannst, welche Musik läuft gerade, beziehungsweise welcher Podcast wird gerade abgespielt und dann auch zum nächsten, zum vorherigen Pause weiterspielen. Mhm. So dieses übliche Zeug, das kannst du auch darüber machen, das ist schon ganz cool. Aber diese Spezialziffernblätter, also die gibt es für einen Laufmodus, die gibt es irgendwie und die gibt es noch für einen Golfmodus von allen Dingen auf der Welt, die man unbedingt braucht.
Der klassische Smartwatch-Träger spielt Golf.
Genau. Das ist aber auch da, also ich dachte ja so, naja, so als bisschen Hacker kann man ja vielleicht dann dieses Jogging-Modus Ziffernblatt umnutzen, umdeklarieren, um dann eben nicht gelaufene Zeiten anzuzeigen, sondern vielleicht irgendwas anderes. Aber man kann nicht mal die Texte so richtig frei bearbeiten. Also man kann wirklich an der API nur sagen, zeigt das jetzt in Kilometer an oder in Meilen. Und die zweite Information, zeigt das in Minuten pro Kilometer an oder in Kilometer pro Stunde. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat. Man kann nicht mal diesen String, dieses Label, was da dran steht, selbst frei bestimmen oder sowas. Also das ist im Augenblick noch sehr eingeschränkt. Aber ich bin großer Hoffnung, weil hardware-seitig, finde ich, haben sie bei dem Ding schon wesentlich mehr richtig gemacht als falsch. Also es ist relativ dick, muss man sagen. Es ist jetzt, ich finde, es sieht jetzt für $150 kostet das, sieht es jetzt auch nicht gerade geil aus. Also die Rückseitenplastik.
Nee. Man würde jetzt nicht zwingend darauf kommen, dass es $150
war. Ja, das ist das.
Sieht eher so nach 15 aus.
Ja, das sieht eher billig aus, das stimmt. Aber darüber hinaus, also die hat Bluetooth LE, also haben sie damals schon eingebaut, vorausschauender Art und Weise. Sie haben Beschleunigungssensoren drin, sie haben eine Hintergrundbeleuchtung. Der Akku hält tatsächlich so seine 5 Tage oder sowas. Also es ist nicht so wie bei so einer Samsung Gear irgendwas, wo man nach 8 Stunden, oh, meine Uhr ist aus, ich muss an die Ladestation. Das geht alles. Also es macht mir schon den Eindruck zu sein, als ob das Ding halbwegs zukunftsfähig ist. Das mit dem Schwarz-Weiß-Display finde ich überhaupt nicht störend. Also wirklich, das ist gar nicht. Und dass die Software scheiße ist, das wissen sie. Das ist, das hat zumindest einer, der CEO von Pebble hat das jetzt gerade in einem Interview gesagt, dass jetzt das nächste große Ding ist, dass sie jetzt sich erstmal komplett gar nicht mehr auf die Hardware konzentrieren, sondern ausschließlich auf die Software und da auch dranbleiben. Und also jetzt, dass meine Hoffnung ist, dass dann jetzt nicht in 3 Wochen die Pebble 2 erscheint, die dann viel besser ist und ich im Regen stehe und mein Gerät nie wieder aktualisiert wird. Das Gefühl habe ich nicht. Aber so richtig doll kann man da im Augenblick noch nicht anfangen.
Was hast du dir im Vorfeld erhofft, was dir jetzt am meisten fehlt? Gibt es da irgendwas Konkretes, wo du sagst, das habe ich mir anders vorgestellt?
Ich habe es ein bisschen mehr aus der Perspektive gekauft, ich möchte gern selber Software dafür entwickeln. Und das SDK ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich, also man schreibt da halt in C, also der empfohlene Weg sozusagen, wie man so eine App vom PC oder vom MacBook auf die Pebble kriegt, ist, du bearbeitest die im Quellcode-Editor, schreibst einen C-Code runter, dann kompilierst du die auf deinem Mac, dann startest du einen Webserver auf deinem Mac, dann gehst du mit dem iPhone in Safari auf diesen Webserver drauf, lädst da dann diese kompilierte Binärdatei von dem Pebble runter, startest damit die Pebble-App und die Pebble-App überträgt das dann aufs Gerät. So, also irgendwie, dass das da...
Ist das dann auch der Weg, den du als Entwickler gehen musst, wenn du deine iPhone-App irgendwie damit verbinden willst oder irgendwas?
Nee, das geht tatsächlich, das geht über so ein Pebble-Kit, heißt das, relativ okay.
Okay.
Aber da hast du halt nur relativ wenig Einfluss drauf. Also wenn du hier irgendwie entweder ein neues Ziffernblatt für entwickeln willst oder du willst halt eine Compagnon-App fürs iPhone bauen, damit du eben eigene Ziffernblätter hast, das geht dann nicht ganz so komfortabel. Aber wenn du deinen Code ausprobieren willst, ob die App, die du für einen Pebble direkt entwickelt hast, testen willst, dann ist dieser Weg der offizielle. Es gibt so eine halboffizielle Variante, LibPebble heißt das, damit geht es dann auch ein bisschen bequemer drauf zu spielen, aber dass da irgendwie ein Debugger ist, dass man auch mal einen Breakpoint setzen kann oder dass man Logging gibt's wohl, aber das ist alles weit entfernt, also es scheint noch
ja, halt, also mein Verständnis war ja, dass das ist ja wohl ein Unternehmen, das zum ersten Mal sowas produziert hat, ne? Die haben glaube ich keine Erfahrung, was Hardware.
Das ist ein Kickstarter-Projekt.
Nee, genau, das ist ein Kickstarter-Projekt. Ja. Aber ich meine, das hätte ja sein können, dass das, also ein Unternehmen das vielleicht.
Ich glaube, die haben dergleichen vorher überhaupt noch nicht gemacht.
Genau. Und das, ich meine, das merkt man dann natürlich. Ne? Das ist halt schon eine Herausforderung, dann, du produzierst ein Gerät, das es in der Form, zumindest damals, als sie das konzipiert haben, gab es, glaube ich, keine Smartwatch. Also selbst jetzt ist das ja noch eine Kategorie, wo man nicht sagen kann, da hat man schon irgendwie Best Practices. Da ist halt
selbst
noch
jetzt nicht drin, ist es, aber selbst jetzt ist es so, dass es bei vielen Reviews gesagt wird, dass das die beste ist. Also wenn dann das Galaxy ist, Gear direkt gegen das verglichen wird, wird immer gesagt, die Pebble ist eigentlich im Augenblick noch das deutlich bessere Gerät.
Es lässt Samsung nicht gut dastehen auf jeden Fall. Und aber das ist halt schon auf jeden Fall eine ganz schön herausfordernde Aufgabe für so ein kleines Unternehmen. So
definitiv.
Die Hardware zu machen, die Software, dann auch noch SDK, alles das sind halt, das sind ja komplett andere Kompetenzfelder, die du erstmal abdecken musst.
Also was ich auch wichtig finde, was du jetzt gerade vergisst, was man glaube ich gerne mal vergisst, ist Support einfach. Das ist, die sind überrannt worden von ihrem Erfolg und mussten so quasi.
Was haben die irgendwie 8 Millionen oder sowas, was sie damals eingesammelt haben? Also sie haben ja auch richtig viel da über das
über Kickstarter. 10 Millionen, glaube ich.
Waren das über 10 sogar?
Ja, das war unglaublich. Also oder ziemlich viel Geld. Ja. Und ich habe durchaus in irgendwelchen Foren Beiträge von Leuten gelesen, die dann so, also die irgendwann halt auf Kickstarter diese Uhr gekauft haben, Geld reingeschmissen haben, dann hatten sie ja so ein wir hoffen bis da und da die Uhr liefern zu können Zeitpunkt, den haben sie gnadenlos gerissen und haben die dann irgendwann angefangen im Januar oder so auszuliefern, die Geräte tatsächlich. Und dann mussten Leute bis zum Mai warten und dann hatten sie ihre Pebble, dann haben sie rausgeholt und dann war die direkt gebrickt, also direkt kaputt. Und dann einen Support gewandt und wirklich monatelang keine Reaktion bekommen vom Support. Weil offensichtlich sind die auch, was Support angeht, einfach noch komplett unerfahren. Also ich habe das, also es gibt Leute, die mit dem Support auch Erfolg hatten, aber ich glaube, kaputt gehen sollte dieses Ding jetzt besser erstmal nicht. Ja. Also das ist so zumindest, ja, also sowieso natürlich meine Hoffnung, aber wohingegen hier, wenn ich so ein Kindle in der Hand halte, da weiß ich, dass der Support relativ perfekt funktioniert. Bei dem Ding sieht das offensichtlich nicht so aus. Was ich mir erhofft hatte, also ich bin so dieses, was jetzt viele sagen, so dass sie gerne ihre Notifications am Armband sehen wollen.
Das ist ja jetzt, für mich wäre das jetzt so ein naheliegender Use Case. Also jedes Mal, wenn ich mein iPhole aus der Hosentasche raushol, drücke, kurz drauf gucke und es wieder reinstecke, das ist halt ein Moment, der halt für eine Smartwatch gemacht ist.
Das auf der einen Seite stimme ich dir absolut zu. Also ich finde so dieses, das ist, wenn jemand mir eine iMessage schickt und ich bin gerade also so eben auf dem Rad oder unterwegs, nur mal kurz auf die Uhr zu gucken, die Nachricht gelesen zu haben und eben nicht direkt darauf reagieren zu müssen, ist schon ganz schön. Ich finde aber, dass so dieses, also vielleicht so dieses, es werden zu viele Notifications. Also ich bin in letzter Zeit eher damit beschäftigt, die ganze Zeit über Notifications wegzuschalten und zu ignorieren, als sie freizuschalten. Und also wenn ich eine engere Auswahl hätte, also ich möchte schon gerne eine fein granulare Kontrolle darüber haben, was
ist,
auf
glaube
dieser
ich eher
Uhr angezeigt
ein Problem, dass das wir jetzt haben, aber das jetzt nicht
kann ich mir, der kann ich mir durchaus vorstellen, ohne Frage.
Normale iPhone-Nutzer oder Smartphone-Nutzer hat.
Was eigentlich, glaube ich, auch ein Punkt ist, der gar nicht so zu verachten ist, ist, sie hat keinen Lautsprecher drin, sondern Vibration. Das funktioniert ganz hervorragend. Also man merkt, wenn das Ding am Arm vibriert und man reagiert darauf. Funktioniert wesentlich besser als mit einem Telefon in der Tasche. Die hat auch einen Wecker drin. Man könnte also, wenn man einen Partner hat, den man morgens nicht unbedingt wecken möchte, dann kann man darüber kann da einen Wecker stellen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nur selber aufwacht, doch deutlich höher. Ich glaube, so Dinge wie hier so Schlafqualitätsmessung, wie oft drehe ich mich im Schlaf oder sowas, sowas könnte man damit auch schön machen. Beschleunigungssensor ist drin, man kann gucken, wie oft drehe ich mich im Schlaf rum, zeichnet das Ganze halt die ganze Zeit über auf. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. So als Display für Fahrrad- oder Fußgängernavigation ist es, glaube ich, eine spannende Sache. Hatte ich jetzt aber noch
für
irgendwas?
Navigation ist es dafür das Display okay genug oder?
Das weiß ich, kann ich jetzt noch, also das ist, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß es nicht. Also sicherlich, also es ist garantiert natürlich nicht so groß wie so ein iPhone und so bunt wie so ein iPhone-Display. Und da wäre ein Farbdisplay sicherlich ein sehr schönes Feature. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hinreichend gut auch auf so einem kleinen Display geht. Also das ist.
Eine Frage, hast du noch Bier im Kühlschrank?
Ich muss gucken, ich glaube schon.
Ist dir mein Whisky nicht gut genug?
Ja, ich dachte jetzt, Max hat auch irgendwie Bier besorgt für den.
Wie Max, wer ist Max?
Ich hatte hier.
Redest du mit Hans?
Ach so, Hans, ja.
Ja, ja, nee, kein Bier im Kühlschrank.
Nicht für dich.
Nicht für dich. Aber ich hatte noch zwei, na gut, also ich, da müsste aber noch welches sein. Und ja, aber so richtig, also als ich mir die, ich war auch nie überzeugt von diesen Dingern. Also das muss ich auch sagen. Ich ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das brauche ich ganz dringend, sondern es war so ein, eher so ein, ach ja, mal wieder so ein Spielzeug, warum nicht, ist ein Bereich, der spannend werden könnte, wie gesagt, und
ich glaube auch, dass es ein Bereich spannend wird. Ich habe ja lustigerweise jetzt am Freitag, also noch gar nicht so vor ein paar Tagen, jetzt am Freitag, einen Artikel darüber geschrieben über Smartwatches und über eine potenzielle iWatch von Apple und habe da auch nochmal so einen alten Artikel von Felix Schwenzel nochmal rausgesucht von vor 8 Monaten oder so. Hatte der ja auch schon mal darüber geschrieben und da hat er auch genau das auch so in die Richtung geschrieben, was du jetzt sagst. So gerade was so Smartwatches angeht, da kannst du ja richtig viel machen, was Sensoren angeht. Also was zum Beispiel, so Sensoren im Schlaf angeht. Aber du kannst dann ja auch was Gesten zum Beispiel.
Machst du die Tür nochmal wieder einen
Schritt auf? Was Gesten zum Beispiel angeht. Da könnte zum Beispiel das auch gut vorstellbar, dass bei Apple so die Lösung für das Interface für Apple TV vielleicht mit einer Smartwatch zusammenhängt. Ne? Dass man dann halt mit Gesten, also keine Ahnung. Aber ich meine, klar ist auf jeden Fall, dass das so Wearables, also so Computer, die man so am Mann trägt, dass das auf jeden Fall jetzt ein Thema wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und im Gegensatz zu Google Glass, das ja, wo ja jetzt erstmal nur Google irgendwie dran arbeitet, also so eine Brille, wo ein Computer drin ist, braucht ja wirklich aktuell jeder eine Smartwatch. Ne, also das ist, und das finde ich auch naheliegend, weil ich habe das auch in meinem Artikel geschrieben, welche Stelle an unserem Körper, an welcher Stelle haben wir tragen wir seit über 100 Jahren eine Maschine, das ist das Handgelenk. Ja, da wo wir die Uhren früher getragen haben.
Das war das erste Gadget, was wir die ganze Zeit mit uns rumgeschlagen haben.
Genau. Und das ist ein naheliegender Ort am Körper, um da so einen kleinen Computer mit sich rumzutragen, weil der auch nicht so invasiv ist, wie vielleicht eine Kamera, die man auf der Brille mit rumträgt, wo ich dann, wenn ich mich mit dir unterhalte, nicht weiß, ob du mich jetzt gerade filmst oder nicht oder sowas. Ne? Das ist also so ganz klein. Ich meine, das, wo die ganzen Tech-Blogs und die ganzen Journalisten immer so tun, ja, und das wird alles verändern. Genau das ist der Grund, glaube ich, warum so etwas wie Google Glass, so Smart Glasses, wenn man es so nennen will, eher in beruflichen Situationen erfolgreich sein wird, aber nicht zwingend, zumindest nicht in den nächsten Jahren im Mainstream. Also, keine Ahnung, so Taxifahrer zum Beispiel oder Ärzte zum Beispiel. Ne? Also für einen Arzt, ich nehme zum Beispiel einen Arzt, der eine Sprechstunde im Krankenhaus hat. Wenn der dann durchläuft und dann nicht immer jedes Mal so die Akten durchgucken muss, sondern sofort mit Gesichtserkennung und sofort sieht er, das ist der Patient und so und sieht die ganzen Daten, kann der viel schneller das abarbeiten. Da ist es sinnvoll. Aber im Alltag mit so einem Smart Glass rumlaufen, das sehe ich auf absehbare Zeit.
Also das glaube ich, dass dafür die Bereiche kommen würden. Also ein Bereich, den ich immer, der echt spannend ist und wo auch jemand mit Geld dahinter steckt, ist Autoreparaturen.
Aber das ist ja auch beruflich.
Ja, ja, nee, das ist total beruflich, aber das ist auf jeden Fall auch so ein, glaube ich, total wichtiger Bereich, wo auch sehr viel mit Augmented Reality rumgespielt wird, weil die Mechaniker heutzutage das Auto mit, vor dem sie gerade stehen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nie gesehen haben, sondern einfach nur und da von irgendeiner App gezeigt kriegen, wo sie jetzt die Schrauben rausdrehen müssen, was die Berufe dann wahrscheinlich auch wieder nochmal ein bisschen unqualifizierter macht. Aber ich glaube, dass für ein Mobiltelefon konnten wir uns am Anfang früher, wofür soll ich ein Telefon die ganze Zeit mit mir rumschleppen, auch nicht so viele private Einsatzmöglichkeiten vorstellen und heute fallen uns mehr als genug ein.
Aber damals waren es halt auch Telefone, heute sind es Taschencomputer. Also es ist
zwar, ja, aber auch die reine Telefoniefunktion. Aber auch die reine Telefoniefunktion ist einfach so wichtig geworden und so allgegenwärtig, dass man sich heute fragt, wie konnte man das jemals nicht privat benutzen? Und das am Anfang, also ich weiß noch, als ich irgendwann mal, meine Eltern hatten relativ früh ein Handy, also als früh jetzt im Sinne von zu E-Plus-Zeiten, einfach weil wir keinen Festnetzanschluss damals kriegten, da wo wir gewohnt haben. Und irgendwann, als meine Eltern mal weg waren, habe ich dann das Telefon mitgenommen und war dann so ein totaler Angeber. Und da wurde ich schon so als 15-Jähriger doch sehr, sehr schief von den meisten Leuten angeguckt. Und das ist und so nach dem Motto, wofür braucht man das? Und das hat keine 2 Jahre gedauert und jeder hat das eins. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei so einer Datenbrille oder wie auch immer, Google Glasses System, dass es wird 1-2 Anwendungen, finde ich, sind fast zwingend, die sich so schnell reindrücken werden, dass man innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie erfunden worden ist, einfach sagt, wie konnte ich jemals ohne? Also das halte ich für...
Bin ich nicht sicher. Also nicht in der Inkarnation, wie es jetzt
das wird noch ein paar Instanzen, aber sagen wir es so, die ersten Smartphones, wenn wir uns die angucken, wie die aussahen, so diese Windows-Mobile-Smartphones und Palms und sowas, das ist vielleicht jetzt auf dem Niveau, auf dem Glass ist und dann fehlt vielleicht noch so ein iPhone für die Nase. Also,
ich glaube ja auch, dass
das... Ich sag nicht, dass das
zwangsläufig... Google kommt mit diesem Google Glass raus, das wird total floppen und dann kommt irgendwie 3 Jahre später, kommt dann irgendwann die Eye-Goggles raus von Google, von Apple. Die dann halt einfach, Apple hat ja immer dieses Talent, die Dinge dann rauszubringen, wenn sie tatsächlich Marktreife haben und das zu erkennen, wann sie Marktreife haben. Wenn genau die Technologien da sind, die dann tatsächlich genau die Art von Umgang mit dem Gerät ermöglichen, die eigentlich cool ist. Also, ne, also beispielsweise hatte Steve Ballmer ja vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so das erste Tablet-Computer irgendwie gezeigt und gesagt, so, hier, das ist die Zukunft des Computing, ja, und er hatte ja recht.
Ja. Nur, ich glaube, Bill Gates war das sogar damals.
Das war sogar noch Bill Gates, das war ja. Okay. Und also hier, das ist die Zukunft des Computers, hier Tablet, voll geil. Und alle so, ja, irgendwie ganz nett, aber hat sich halt nicht verkauft, weil halt auch anscheinend einfach scheiße war. Weil sie halt einfach nicht gerafft haben, nein, das ist auch ein neues Konzept, dafür braucht es halt irgendwie eigene Eingabemethoden. Aber das gab es ja auch damals noch nicht. Es gab kein kapazitives Touch, ja, es gab es einfach nicht. Und das heißt, die haben dann halt einfach gesagt, okay, man bedient jetzt einfach Windows mit dem Stift, so, ja. Und das war dann halt, weiter haben sie nicht gedacht. Und Apple hat halt einfach gewartet, bis halt alle Technologien da waren, zu sagen, so, okay, da können wir jetzt tatsächlich ein neues Produkt draus machen.
Sie haben auf diese Technologien nicht nur gewartet, sondern sie haben sie teilweise auch selber massiv vorangebracht. Also das ist
genau.
Einiges von dem, was in dem ersten iPhone drin steckte, gab es, als mit der Entwicklung des iPhones angefangen worden ist, einfach noch nicht, sondern es ist dann für das iPhone entwickelt worden. Ja. Und ich glaube, dieses...
Aber ich weiß, dass die Story so ging, dass tatsächlich dieses kapazitive Touch wurde nicht von Apple entwickelt, sondern es war tatsächlich irgendwann halt irgendwie da. Mhm, und dann kam ein Ingenieur zu Steve Jobs und hat gesagt, pass mal auf, da können wir geile Sachen mitmachen. Und hat als erstes Konzept halt erst einmal ein Tablet vorgeschlagen. Da können wir ein geiles Tablet machen. Also im Endeffekt war die Idee des iPads war vor dem iPhone da, und zwar aus dieser kapazitiven Touch-Geschichte. Das heißt, das war die Technologie da, und dann hat ein Ingenieur gesagt, guck mal, da können wir ein iPad draus machen. Dann hat Steve Jobs gesagt, das ist total geil, wir machen
ein iPad. Es war ja sogar, glaube ich, so, dass sie parallel an dem Tablet gearbeitet und darüber nachgedacht haben, wie sie ein Smartphone machen könnten.
Genau. Und dann haben sie aber das iPhone vorgezogen. So, ne? Und im Endeffekt aber war es tatsächlich so, dass halt einfach... es war halt einfach noch nicht die Zeit, so, ja. Es war einfach noch nicht die Zeit damals. Und genauso ist es wahrscheinlich noch nicht die Zeit, wo jetzt Google rauskommt mit dem Google Glass. Also erstens, weil die Technologien, also dieses Display, das sie da oben haben, das hat ja irgendwie eine Auflösung von, keine Ahnung, 300 mal 400 oder sowas. Das ist ganz, ganz, ganz übel. Da kannst du halt nichts drauf machen eigentlich. Nichts Interessantes drauf einblenden. Und ich glaube, dass das jetzt genau das Gleiche sein wird. Also Google wird jetzt damit rauskommen. Das wird wahrscheinlich bis auf ein paar Spezialfälle im Beruflichen irgendwie jetzt nicht groß verkaufen. Und dann wird irgendwann, wenn dann, keine Ahnung, die neue Mega-Retina-so-und-so-Technologie für Prisma...
Und jetzt von Apple Google Glasses Retina mit 600 mal 800 Pixeln.
Genau. Kommt dann Apple halt wirklich mit einer Lösung raus, die dann tatsächlich irgendwie dir einen Layer über die Welt legt, ja? Und dann wirklich genau das, die Versprechung erfüllt, die man sich eigentlich schon von Google Glass hat enttäuschen lassen. Ja? Also, und dann wird das wirklich interessant, so.
Ich bin gespannt. Also ich sag nicht mal, ich wollte mit dem, das iPhone, das war jetzt nur als Parallele gedacht, das war jetzt gar nicht, dass das zwangsläufig von Apple kommen muss. Bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das...
Es ist am Ende immer von Apple.
Ich habe mir noch was gekauft. Dein Kindle ist kaputt, ich habe mir heute einen neuen gekauft.
Das ist der Paperwhite.
Das ist der Paperwhite, genau.
Den hat Sigi auch, ja.
Den hat Sigi auch. Ich hatte ja vorher so ein Kindle 3. Ja. Letzte mit Tastatur ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, welchen hast du? Du hast einen Touch? Oder?
Du hast noch einen mit Tastatur gehabt?
Ja, ich habe noch einen.
Die sind ja lustigerweise sind die ersten Kindles ja nach dem BlackBerry von Bezos konzipiert worden.
Ach, ernsthaft? Ja. Also nee, ich habe
den... Deswegen haben die so die Tastatur unten dran.
Also ich meine, so alt ist er jetzt nicht. Der war vor 2 Jahren, war das aktuelle Modell. Also es ist jetzt... Ich habe den vor 2 Jahren...
Ich habe meinen auch schon seit, glaube ich, seit 2 Jahren und da ist kein...
Also meiner war der einfache Kindle ohne Tastatur.
Den gab es damals nicht, als ich den mir geholt habe. Oder ja, als ich den bekommen habe.
Meiner ist 1,5 Jahre alt oder ein Vierteljahr oder sowas. Also ich hatte den zum Geburtstag gekriegt.
Genau.
Letztes Jahr. Also ist etwas über ein Jahr alt. Meiner ist jetzt kaputt. Display kaputt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Passiert. Aber ja. Und jetzt habe ich mir auch den Paperwhite bestellt.
Ja.
Also
hast du nicht reparieren lassen?
Nee, geht nicht. Also beziehungsweise vielleicht geht das schon, aber wahrscheinlich nicht irgendwie wirtschaftlich.
Und da war auch nichts über Support möglich?
Ja, doch. Also was halt über Support möglich ist, wenn du halt ein Kindle-Besitzer bist. Also nach einem Jahr verläuft die Garantie ab. Ne?
Okay.
Also deswegen konnte ich es nicht einfach reparieren lassen oder beziehungsweise einen neuen kriegen. Aber ich kriege jetzt halt 20% auf Kindles, auf einen neuen Kindle. So. Das
okay.
ist so die Kulanz dann bei den...
Krass, also ich kenne gerade bei den kaputten Displays habe ich bisher eigentlich mal nur erlebt, dass Amazon dann einfach direkt einen neuen zugeschickt hat.
Auch nach der Garantie.
Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
Ja, also haben sie nicht irgendwie und wollte sich auch nicht, kriege ich jetzt irgendwie einen refurbischten Paperwhite, leider die Vorgängergeneration, aber da hat sich eigentlich nichts getan. Also wirklich hardware-technisch hat sich da praktisch nichts getan.
Ich glaube, die Displaybeleuchtung ist ein bisschen besser geworden.
Ja, irgendwie, also es sind sowieso totale Miner-Geschichten, ich habe das mal recherchiert. Und also den Vorgänger vom den ersten Paperwhite und davon ein refurbishedes Modell für dann irgendwie 80 Euro.
Wie viel?
80.
Das ist okay.
Das ist okay, ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann nimmst du das jetzt einfach mal mit, das Angebot, und Paperwhite ist sowieso geiler, als was ich hatte.
Also ich habe beschlossen, dass ich habe irgendwann mal auf meinem Blog, habe ich mal einen Artikel über den Kindle geschrieben, dass ich den ja nicht so toll finde, und ich finde, den alten, diesen Dreier, den finde ich auch wirklich in vielen Punkten schlimm. Also ich meine, dieses Display, das hat was, ohne Frage. So, man kann es gut in der Sonne lesen. Das war jetzt auch der Grund, warum ich im Urlaub darauf sehr viel gelesen habe. Aber ich fand die Bedienung katastrophal. Also wirklich so undurchdacht und lieblos, dass man hatte auf dem alten Kindle nicht mal eine Cover-Ansicht von Büchern oder sowas, also sondern immer nur diese Listenansicht. Ich weiß nicht, wie das bei deinem war.
Ja, doch, ja, ich hatte auch eine Liste.
Ich hab auch noch eine Liste.
Genau. Und fand das dann immer und hab das Ding eigentlich nicht so richtig gemocht. Hab jetzt im Urlaub dann eben mich hin und wieder mal ein bisschen an den Strand gesetzt und darin gelesen. Hab festgestellt, ach, eigentlich macht das doch ganz, ganz Spaß, und wollte auch mal wieder lesen. Also auch durchaus mal längere Bücher. Also das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Vorsatz. Und wie das halt so ist, wenn man mal wieder einen Blogpost schreiben will, dann kauft man sich irgendeinen Markdown-Editor. Und wenn man mal wieder was lesen will, dann kauft man sich einen neuen Kindle. Darum habe ich mir jetzt so einen neuen Kindle gekauft, weil... ich hier in der Wohnung halt festgestellt habe, es ist an den meisten Orten, an denen ich dann irgendwann wird es so dunkel, und entweder ich mache hier die große Beleuchtung an oder ich kann halt nicht lesen, weil wir sind ein mittlerweile so digitaler Haushalt, dass wir keine Leselampen mehr neben dem Sofa stehen haben.
Die kann man übrigens aber auch digital kaufen. Ne?
Ich weiß, dass man die digital kaufen kann, aber ich hätte jetzt 2 Optionen. Entweder ich stelle jetzt überall Lampen hin oder ich kaufe mir einfach ein Kindle mit Hintergrundbeleuchtung. Und das ist die billigere Variante, den neuen Kindle einfach zu kaufen. Und das ist auch die Variante, die mir besser gefällt. Also insofern.
Der Markt hat's geregelt.
Der Markt hat's geregelt. Lampenhersteller sehen alt aus. Und Das ist auch jetzt für mich so der große Vorteil.
Irgendwann haben wir alle gar keine Lampen mehr, weil wir einfach helle genug Displays haben.
Ja, ich meine, es ist doch, jetzt seit iOS 7 brauche ich eh keine Lampen mehr, seitdem ich einfach nur nach oben wischen brauche und die Taschenlampe anmache.
Das ist echt super. Das ist eins, das ist, ich liebe dieses Feature echt. Also dieses von unten, dieses Menü dort aufzurufen,
das mache praktisch. Ich
dauernd.
Ja, dauernd. Das ist echt sehr praktisch.
Aber was die Bedienung vom Kindle angeht, das treibt mich auch immer noch Wahnsinn. Was ich hab das schon früher bei Sachbüchern gemacht, immer viel. Ich markiere immer viel. Mach das auch beim Kindle noch. Und wenn du da was markieren willst, musst du immer erst, denkt es immer erst, dass du die Definition von dem Wort willst, wo der
Cursor gerade
ist. Ich will nie die Definition
von dem Wort wissen. Das mache ich sehr häufig. Das ist gerade bei englischen Text. Also
du bist schuld, dass es immer erst denkt, dass es die Definition. Ich will, dass es per Default Markierung ist, nicht Definition des Wortes.
Aber das, was geil ist, Sigi meinte, dass wenn man dort ein Wort markiert und dann halt nachschlägt, dass er automatisch dieses Wort dann irgendwie in einen Vokabeltrainer reinschmeißt. Yeah. Und dass du am Ende dann sozusagen, wenn du ganz viele englische Texte gelesen hast, wo du Dinge nachgeschlagen hast, hast du so ein Vokabelheft praktisch, ja. Und dann kannst du damit Vokabeln üben. Das ist total geil.
Das finde ich, also die Software ist viel, viel besser als bei dem letzten Kindle, den ich hatte. Also es ist, man hat hier plötzlich. Also was immer noch ist, was ich total ätzend finde, ist dieses random Coverbildchen, was vorne drauf ist. Dass man sich nicht selber ein Coverbild aussuchen kann, das dann immer drauf ist. Schon allein, dass wenn ich einen habe und meine Frau hat einen, dass man die auseinanderhalten kann, die Dinger irgendwie. Wenn jeder irgendwie immer ein random Coverbild. Jetzt haben sie hier bei dem neuen, ist das so, dass das sind immer irgendwelche, sind Technologien abgebildet, die durch den Kindle obsolet geworden sind oder durch Vorgängertechnologien wie hier irgendwelche Matrizen,
Buchstabensets,
Schreibsets,
Schreibmaschinen.
Ja, genau.
Das ist eine Verhöhnung.
Das ist
eine Verhöhnung der Druckerpresse.
Aber man hat jetzt hier endlich so Coverbildchen zum Beispiel.
Das ist schön, das hätte ich auch gerne.
Man hat unten auf der ersten Seite unsere Empfehlung, die man nicht abschalten kann, wo so quasi echt? Direkt oh, ja, der Shop okay. eingebaut ist. Ja. Wenn man dann aber auf die zweite Seite geht, dann geht's vernünftig. Was ich bei dem alten immer ganz furchtbar fand, auch der alte war scheiße, diese Tasten an der Seite, diese Blättertasten, vorwärts und zurück. Ich lese gerne so. Mhm. Also so, dass der über meinem Gesicht hängt, der Kindle. Und das ließ sich einfach nicht vernünftig halten, dass man da so einen Daumen dran kam. Jetzt ist es Touch auf dem Display. Und zwar, dass man so bestimmte Bereiche, also das so der untere rechtere Bereich sehr, sehr groß ist, die Weiterblättern-Funktion. Also wenn man irgendwo einfach nur drauf tappt, dann.
Aber führt das dann nicht dazu, dass du dann relativ viele Daumenabdrücke dann auf dem Display hast, weil es ja.
Bisher sehe ich nicht ein.
Ja. Aber du hast den, wie lange hast du
den? Das ist sehr matt.
Den habe ich seit heute, aber das ist sehr matt.
Das ist sehr matt.
Ich
glaube, dass man das dann schon ein bisschen mehr sieht, als jetzt bei so einem Hintergrundbeleuchteten, wie jetzt bei einem iPad und bei einem iPhone. Weil wenn ich jetzt mein iPhone oder mein iPad nicht anhabe, wenn es nicht Hintergrundbeleuchtet, ich gucke drauf und ich sehe die ganzen Daumen ab, die ganzen Fingerabdrücke, dann denke ich mir immer so, deswegen bin ich mit diesem Kindle Touch, habe ich immer so gedacht,
Also ich würde sagen, es ist, man sieht's, also ich, da kann ich dir in zwei Wochen oder so, kann ich dir dann hoffentlich mehr berichten, aber im Augenblick würde ich sagen, sieht so aus, als ob man da gar nichts sehen würde, als ob sie daran gedacht hatten. Was auch ganz gut ist, es ist nicht nur dieses Touchen zum Zurückgehen, sondern man hat auch so Swipe-Gesten, also dass man auch so, man muss nicht unten links in die Ecke greifen, um zurückzublättern, sondern man kann das auch so quasi mit einer Handbewegung nebenbei machen. Das ist ganz cool, also es ist so, man hat mehr als diese einen Font. Sicher, also dieses Cecilia oder wie es hieß, den ich jetzt nicht schlecht fand, aber so, dass es die einzige Option ist, fand ich doch immer ein bisschen doof. Und ich wollte nur die Hintergrundbeleuchtung, aber jetzt bin ich doch relativ von angetan, dass da eigentlich noch
viel mehr. Der Kontrast ist doch ziemlich gut und die Auflösung ist auch besser, glaube ich.
Die Auflösung ist besser. Der Kontrast ist, also ich meine, jetzt ist alles toll, jetzt sieht es tatsächlich so ein bisschen paperwhite aus. Wenn man sobald man die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, sieht er exakt so aus wie der alte. Ich habe die heute nebeneinander gehalten. Das ist, ich würde sagen, das ist die gleiche, also vielleicht ist es ein bisschen schneller geworden, aber so vom Grauwert her ist das genauso nicht weiß wie beim alten Kindle auch. Sobald man die Hintergrundbeleuchtung, also spätestens wenn ich hier voll aufdrehe, dann ist wirklich, dann strahlt es einfach nur noch. Aber so auch so jetzt bei Helligkeit für so Räume wie jetzt, das ist einfach alles, das ist okay. Aber so, das mit dem Paper war schon eine Lüge. Das stimmt nicht, da haben wir uns betrogen.
Das ist nicht so weiß wie Papier.
Ist nicht so weiß wie Papier.
Ja, also, ja, das stimmt, wahrscheinlich ja. Aber das ist egal, also ich finde auch diese Hintergrundbeleuchtung ganz gut, weil ich natürlich ganz oft abends lese und ich bin auch nicht so ein Freund der Leselampe.
Aber warum habt ihr nicht, ich hab so eine 10-Euro-Lampe, die man so ranklippen kann.
Ja, aber das ist schon mal, ne? Du musst dich dann halt immer mit deinem, mit ja, was immer du auch liest, halt nach dem Schein der Lampe auch richten. Allein das ist schon unbequem, weil du kannst bestimmte Liegepositionen oder Sitzpositionen nicht einnehmen.
Nee, die klippe ich ja an meinen Kindern oder an ich kann so, die auch irgendwie ans Buch ranklippen und dann ist die da dran und je nachdem, wie ich mich liege und die wiegt halt auch überhaupt nichts.
Ja.
Das geht halt
die habe ich noch nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Also, keine Ahnung.
Geh weg, Satan.
Genau. Nein, wofür haben wir uns jetzt alle? Pro Lampe.
Pro leuchtendes Display.
Das wäre auch meine Frage. So, dann hast du wieder diese Hintergrundbeleuchtung bei dem Display. Und ich mag ja gerade bei den E-Readern mit dem E-Ink, dass sie gerade nicht meine Augen so ermüden wie die Displays, auf denen ich den ganzen Tag drauf schaue. Ich frage mich, ob man dann da auch wieder diesen Effekt hat, dass es einen so ermüdet, weil man ja mit den Augen dann wieder in eine Lichtquelle reinschaut.
Gute Frage, werde ich dir nicht beantworten können, weil ich das Problem nicht habe.
Okay.
Also ich habe nie, also es ist zu meiner, leider muss ich sagen, kann ich abends bis nachts um 3 problemlos in ein Display starren und werde nicht wirklich viel müder. Oder jedenfalls hatte ich nie irgendwelche Beschwerden deswegen.
Geht mir ehrlich gesagt auch nicht so.
Also insofern... Aber das mit der Clip-On-Lampe ist natürlich eine Idee. Mhm. Hätte ich jetzt auch machen können stattdessen. Naja, egal.
Ja, aber also allein schon dieses Touch-Bedienungsgeschichte, ich finde, das ist heutzutage, also drunter geht eigentlich nicht mehr. Also dass du halt.
Man hat sich dran gewöhnt.
Man hat sich dran gewöhnt und das ist eigentlich ein Standard. Also mit meinem, wo ich halt auch überhaupt keine Tastatur hatte und wo wirklich jedes Unterstreichen ein Riesenkampf gewesen ist, habe ich es auch einfach gelassen zu unterstreichen, weil es einfach zu kompliziert gewesen wäre, mit diesen Tasten da rumzuhantieren irgendwie.
Ja, das ist wirklich ein Krampf.
Ich bin
halt einfach nur, weil ich das dann einfach so für mich für später dann einfach.
Ja, was ich dann immer mache, ich habe immer mein iPhone und mein Kindle parallel benutzt. Immer wenn ich eine merkenswerte Stelle gefunden habe, habe ich mir eine Notiz in meiner Notiz-App auf dem iPhone getippt.
Dann hast du die Stelle abgetippt oder was hast du dann gemacht? Oder einfach nur eine Notiz?
Teilweise eine Notiz, teilweise ein Zitat abgetippt, sowas halt, ja.
Okay.
Irgendwie, also wie es halt gerade passt, also mit dann irgendwie einer korrekten Stellenzahl, wo das halt zu finden ist in dem E-Book. Also das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Am Ende, ich fand es auch gar nicht schlecht, am Ende hatte ich dann halt immer so ein kleines Exzerpt beim durchgearbeiteten Buch, ja. Das halt die wichtigsten Stellen für mich halt irgendwie einmal zusammenfasst auch, ne? Hm.
Genau.
Das Textauswahl ist hier übrigens wesentlich einfacher geworden. Im Wesentlichen drauf tappen und dann rüberziehen.
Das ist natürlich dann so eine Überlegung. Gerade mit Touch kannst du das natürlich sehr viel einfacher machen, mhm, als ich mit meinen Tasten. Und da ich das schon relativ oft benutze, ist das wahrscheinlich auch meine Überlegung, dass ich da vielleicht auch mal upgrade.
Und dieses Onscreen Keyboard ist besser, als ich gedacht hätte. Also ich hatte, es war ja immer sehr viel die Rede von, ja, dieses Touch, das ist nicht so gut wie hier kapazitatives Touch und sowas. Das ist sicherlich ungenommen, aber es funktioniert erstaunlich gut.
Ich meine, du führst ja auch nicht dieselben Arbeiten damit,
eben,
aus wie mit deinem Smartphone zum Beispiel.
Also das ist, für das ich es hier nutze, ist das ein erstaunlich gutes Gerät, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen ein Foto gepostet sozusagen, als es noch in der Verpackung war. Das finde ich ja geil bei Amazon, die Verpackung von den Dingern. Ich bin so angetan von den Kindle-Verpackungen.
Wieso?
Hast du die im Kopf, wie die aussieht?
Nee.
Die ist halt, also die ist komplett auf Versandhandel ausgerichtet. Das ist, du hast diese Kiste und diese Kiste ist nicht nochmal irgendwie in einer Amazon-Box drinne oder sowas, sondern du hast diese Kiste, da steht direkt dein Adressaufkleber drauf. Dann hast du unten so einen Ratsche, so einen Papierstreifen, den du aufreißt. Und dann klappst du das auf, also brauchst keine Schere oder sowas, sondern ziehst das auf, klappst das auf und dann liegt das Gerät direkt so vor dir. Und dann ist es so ein Apple-Style in sieht ökologischer aus. Also es macht so alles das Eindruck, als ob das Recyclingmaterial wären, in dem das drin ist.
Euphemistisch jetzt ausgedrückt, also in Amazon sozusagen.
Ja, aber es ist bei Apple hat man ja immer diesen, als ob die da, als ob eigentlich auch schon für die Verpackung drei Bäume sterben mussten. Dieses Hochglanzzeug. Und das hast du bei Kindle hat man bei der Verpackung deutlich besseres Gewissen sozusagen. Und es ist sehr, ja, so eine Mischung aus Apple und Ikea, sage ich jetzt mal. Also es ist sehr aufs Wesentliche reduziert, aber trotzdem halt dieses, du klappst es auf und hast das Gerät direkt vor dir. Also dieses schöne Auspackgefühl, wie man es auch bei Apple-Geräten hat. Das ist.
Na, ist ein Produkt vom größten Versandhändler der Welt, ne?
Ja.
Also und da merkt man das.
Das ist, da bin ich echt angetan von.
Hat einer von euch schon mal so ein Kindle Fire in der Hand gehabt?
Nee, doch.
Weil die sollen ja sehr, sehr, sehr billigen Eindruck machen, zumindest die ersten genauso. Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen genau sind.
Also die erste Generation, die hatte ich mal in der Hand. Wir haben ja lange Zeit mit Soundcloud in einem Büro gesessen und die hatten dann sehr, sehr viele Testgeräte da. Und der Kindle Fire, das war so ein ganz ungeliebtes Kind. Also auch bei den ganzen Android-Entwicklern, also den mochte wirklich niemand. Den fand wirklich jeder scheiße. Ich weiß,
schlimmer als die anderen Android-Tablets?
Ja, ich glaube schon.
Warum?
Also der hat, was war, also das war, es war, der war, oh, jetzt fragst du mich was. Aber das war, also es war, ich habe den 5 Minuten.
Ich habe dich in die Ecke gedrängt.
Nee, ich hatte den 5 Minuten in der Hand und das war wirklich so absolut klar. Also es hat geruckelt und es haben Tastendrücke nicht vernünftig reagiert. Ja. Und der Beschleunigungssensor, also wenn du irgendwie das Display gedreht hast, hat lange gedauert und so. Und selbst die damaligen Android-Tablets, also mittlerweile sind die ja doch relativ, also hier so ein Nexus 7 oder sowas ist ja doch relativ brauchbar alles, war ja damals immer noch nicht ganz so gut. Wobei, ich glaube, die es damals gab, das waren dann eher so Samsung, diese Note, diese größeren Dinger. Ich glaube, die waren gar nicht, ja doch, die waren schon ziemlich scheiße. Die waren wenigstens halbwegs schnell, glaube ich. Und das war, also dieser erste Kindle Fire, der war langsam.
Ja, die erste Generation soll sehr, sehr schlimm gewesen sein. Aber ich bin halt wirklich gespannt, was Amazon da im Tablet-Bereich machen wird, weil die sind da ja sehr aktiv. Und die stellen auch unfassbar viele Leute ein, haben unfassbar viele, viele Jobausschreibungen und sind da, also man merkt, dass die entschlossen sind, da mitzumischen und da voranzukommen. Und ich glaube, dass die auch eine gute Chance haben, da, also die Frage ist halt, wie lange sie brauchen, da sich, um da so die Erfahrungswerte bei der Hardware zu sammeln. Aber mit ihrem Android-Fork, da bin ich gespannt, was sie da machen werden, weil sie sind nach Apple diejenigen, die weltweit die meisten so Kreditkartensätze oder Kontodaten haben. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der ganzen Geschichte. Also ich glaube, dass, wenn wir so über so Tablet-Hersteller reden, ist, glaube ich, Amazon sehr viel spannender als irgendwie ein Samsung oder
das auf jeden
oder
Fall.
Oder all die anderen. Also ich weiß, weil sie. Weil sie aus einer anderen Ecke kommen, als die rein Hardware-Hersteller.
Sie haben Content und sie haben.
Genau. Und sie wollen ja auch den Content verkaufen. Ne? Also sie wollen ja, dass ihre Tablets, das sagen sie auch, sie wollen, dass die benutzt werden, nachdem sie verkauft sind.
Sie verkaufen im Endeffekt, das ist ja da, das sieht man ja auch in einem Kindle, sie verkaufen eigentlich nicht die Hardware, sie verkaufen dir.
Na, das ist die Tür zu ihrem Laden.
Genau,
quasi, ne? Zu ihrem Geschäft.
Sie verkaufen dir die Tür zum Laden und die würden dir im Zweifel sogar noch Geld dafür geben, dass du diese Tür zum Laden bei dir zu Hause installierst.
Ja, also Amazon ist entschlossen, das finde ich, macht so irgendwie so, die machen immer so ein, also dieser Fire, der erste, der war doch, sie haben geforkt, also das ist so dieses Android-Forken und ich. Hat jemand von euch diesen Ars Technica-Artikel über Android gelesen, der jetzt gerade.
Ich habe den noch offen, ich wollte den eigentlich noch auf Neunetz auch noch verblocken.
Sehr, sehr großartiger Artikel. Es geht halt sehr stark darum, wie Google jetzt langsam die Pforten dicht macht. Also sie haben dieses, also auch so ein bisschen zu der Geschichte dazu, die standen halt da, haben dieses iPhone gesehen, haben gesagt, scheiße, und niemand ist in der Lage, was dagegen zu setzen. Also verschenken wir unser eigenes Betriebssystem ein bisschen, also sicherlich aus einer Geschäftsgedankenwelt heraus, aber wohl in erster Linie aus dem Gedanken heraus, Apple darf nicht diesen Mobilfunkmarkt für sich alleine haben, was sicherlich auch eine schlechte Welt wäre, wenn das nur Apple hätte. Und daraufhin haben sie dann dieses Betriebssystem verschenkt und das ist zu einem gigantischen Erfolg geworden. Und jetzt, damit sie damit wirklich irgendwann mal richtig Geld verdienen können, müssen sie den Sack halt wieder zumachen und müssen die anderen davon abhalten zu forken. Und beschreibt sozusagen die Strategien, die Google unternimmt, Forks zu verhindern.
Und die werden?
Das ist auf technischer Ebene ist das relativ klar auch, das kriegt man auch mit, wenn man die Google I.O. sieht, da ist es, also das, und zwar, ich habe damals gedacht, als ich das erstmal gesehen habe, dass der Grund ein anderer wäre, und zwar sie machen immer mehr System-Updates, ohne das System zu aktualisieren, also sie liefern Apps, Kalender-App, Gmail-App, Browser, unabhängig vom Betriebssystem aus, und die sind dann einfach closed source, also dann kriegst du, Chrome kriegst du noch als Open Source.
Das ist ja schon länger so.
Das ist doch schon immer so gewesen, du hast dann nur, wenn du Android, Google Android benutzen wolltest, musstest du, also wenn du Zugang zu diesem Google Play wolltest, also und Gmail wolltest und Google Maps, dann musstest du dich halt an dieses Android und an Google halten.
Das stimmt. Es wären aber mehr Apps, die geschlossen sind. Also es ist zum Beispiel die Kamera-App ist jetzt so ein relativ frisches Ding, was jetzt mit ziemlicher Sicherheit...
Aber da kann man sich ja wahrscheinlich jede beliebige andere Kamera-App für installieren.
Ja, aber also jemand, der forkt...
Der muss das dann alles neu entwickeln.
Der muss das erstmal neu entwickeln. Bisher hat er mit, wenn er jetzt bei Android... Kann
ich kooperieren mit irgendjemandem, der schon eine App dafür geschrieben hat?
Klar, aber also das musst du halt machen. Bisher war es halt so, du hast Android geforkt und du hattest eine funktionierende Kamera. Jetzt forkst du Android und kannst dir erstmal anfangen, entweder jemanden zu suchen oder die Kamera-App zu suchen. Mhm. So, das machen sie sehr stark. Das ist nicht mal das Hauptding, sondern das Hauptding, was sie halt haben, sind die, ich glaube, Google Play Services nennen die sich. Das ist so eine Bibliothek, die Google mitliefert, die alle Google-Apps nutzen und in die sehr, sehr viel der neuen Funktionalitäten von Android geht. Also wenn Google auf der Google I.O. Android bewirbt und sagt, hier sind die neuen tollen APIs, zum Beispiel die neue Location API, die sie jetzt drin haben in der letzten Android-Version, sondern rückwärtskompatibel bla 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 für bis 2.3 wird die halt unterstützt, brauchst du diese Bibliothek. Und die kannst du nutzen, gar kein Problem als Entwickler, bau die in deine App ein, nutze die, aber die ist erstens closed source und zweitens halt nicht Teil von diesem Open Source Android und wenn du forkst, dann kriegst du die halt nicht, weil die kriegst du nur im Play Store, diese Bibliothek. Das heißt, dass Apps, die bisher irgendwie, die du einfach über einen alternativen Store, zum Beispiel bei Amazon verteilen konntest, dass die plötzlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wirklich programmatisch gebunden sind an den Play Store. Also du kannst sie nicht einfach so rüberschieben in den anderen. So, das ist der eine wichtige Faktor.
Wird die Kompatibilität eingeschränkt?
Wird die Kompatibilität ganz gezielt eingeschränkt. Die zweite Nummer ist, dass ist diese Open Handset Alliance, Handset Alliance, wo ja zum Beispiel Acer mal so schön auf die Fresse geflogen ist, als sie ja ein Telefon mit einem alternativen Android für, ich glaube, Alibaba hießen die, bauen wollten, so ein in China relativ groß. Also
da fliegst du raus bei der Open Handset Alliance.
Genau, und damit kriegst du, damit bist du automatisch, oder nicht automatisch, aber mit ziemlich hoher Sicherheit hast du dann dieses ganze Gmail darfst du nicht mehr installieren, Google, so diese ganzen Sachen, Play Store. Und damit hat, also diese Regel besagt es, dieser Handset Alliance, dass du keine Forks machen darfst von Android, mehr oder weniger. Also der Begründung ist, damit die Kompatibilität erhalten bleibt und alle Versionen gleich
bleiben. Also du darfst dann auch nicht sagen, ich biete reine Android-Telefone an und ich biete die Telefone mit Fork an. Das darf ich nicht machen.
Genau, also du kannst es probieren, aber Google wird dir halt ziemlich schnell auf die Finger hauen. Und, was natürlich auch spannend ist, das ist jetzt das, was Amazon so ein bisschen beißt, du darfst nicht Also wenn Amazon einen neuen Kindle Fire produzieren will, zu Samsung brauchen sie nicht zu gehen, zu HTC brauchen sie nicht zu gehen, zu Acer brauchen sie nicht zu gehen, zu Lenovo brauchen sie nicht zu gehen, der Kindle Fire wird wohl im Augenblick von Quanta gebaut, quasi noch einer der wenigen letzten Laptop-Hersteller. Mal gucken, wie lange der sich dem Android noch entziehen kann.
Du kannst also auch nicht in Auftrag für jemanden anders produzieren.
mit einem anderen Betriebssystem
aber,
drauf.
Aber Hans, offen ist doch gut. sagt uns Google immer.
Ja, ja, das ist, davon ist dann halt
ja, nicht und die ganzen Android-Fanboys sagen noch, dieses das so alles so geschlossen.
Da bei kann man doch alles damit machen, weil es offen ist.
Ja, außer halt neue Apps
installiert. Außer wenn es das nicht ist.
Außer wenn es das nicht ist. Aber es ist halt spannend, das zu sehen, wie Google da im Augenblick die Schotten dicht macht und wie wenig da eigentlich noch offen ist. Und ja, mal gucken, wie lange das noch so weitergeht.
Ich finde das ja aus so einer grundsätzlichen Perspektive ganz interessant. Ich habe das auf so vielen Ebenen jetzt mittlerweile beobachtet, in diesem Markt, in dem es ja um Plattformen irgendwie geht, dass dieser Ende-zu-Ende-Approach eine ganz wesentliche Rolle spielt heutzutage. Also irgendjemand hatte mal gesagt, das fand ich, ich weiß, ich habe jetzt vergessen, wo das herkam, aber das war sehr, sehr interessant. Es geht heutzutage nicht mehr um Ressourcen, sondern darum, wer Zugang zu Kunden hat. Ne? Mhm. Das heißt, die direkte Verbindung zum Kunden ist das ganz entscheidende Kriterium heutzutage bei Plattformen, dass du weißt, dass die Leute direkt mit deinen Produkten kommunizieren und nicht über irgendwelche Mediatoren. Und diese Mediatoren aber können sich jederzeit, du läufst immer jederzeit die Gefahr, dass sich jemand vor dich stellt als Mediator. Also beispielsweise als Siri von Apple released wurde, waren viele Tech-Analysten haben dann gesehen, okay, Moment mal, was passiert hier gerade? Du hast plötzlich so einen Assistenten, der, wenn er populär wird, das Interface ersetzen kann, das neue Interface ist, ja. Und wenn du über Siri plötzlich, keine Ahnung, Google ansprichst, ja, dann ist Google aber nur noch irgendwie die Infrastruktur, die hinter einem anderen Interface steht. Das heißt also, das ist ja ein ganz klarer Kontrollverlust für Google, zu sagen, normalerweise verdient Google damit, Anzeigen anzuzeigen, wenn du eine Suche machst, ja. Und die kommen dann aber nicht mehr durch. Siri wird nicht mehr die Anzeigen vorlesen, wenn du per Siri googelst,
ja. Ja, nicht nur das, sondern wenn du dann plötzlich per Siri plötzlich bingst, dann merkst du es im Zweifelsfall gar nicht.
Genau. Und das ist auch völlig egal. Du bist einfach austauschbar. Du bist eine austauschbare Infrastruktur.
Genau.
Und Ähnliches sieht man halt bei diesem Schließungsprozess, den wir momentan bei Twitter erleben, ne? Also warum sie die Third-Party-Clients ausschließen, ist, weil sie den direkten Zugang zum Kunden brauchen, weil sie ihm Werbung beibringen wollen. Wenn Third-Party-Produkte da sind, dann können die einfach mit einer einfachen Funktion, einem einfachen Filter-Algorithmus einfach jede Werbung ausblenden. Ne? Das ist das Problem, das wir momentan haben, weil also viele News-Seiten haben, weil die Leute einfach Browser benutzen, die man relativ einfach mit einem Adblocker erweitern kann und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Google relativ frühzeitig erkannt hat, okay, wir müssen irgendwie, wir haben diesen Firefox, da müssen wir irgendwie präsent sein, und dann irgendwann angefangen hat, seinen eigenen Browser zu entwickeln. Das ist der Grund, warum sie
kurz reinzukriegen, das ist ganz, ganz witzig. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, auf der Fireball oder irgendwo. Microsoft hätte ganz früh Google vollkommen ausschalten können, indem sie im Internet Explorer alle Werbung ausblenden.
Mhm.
Na, also da haben sie eigentlich die Möglichkeit gehabt, da so komplett einfach von Haus aus so einen Adblock reinzusetzen. Da hätten sie sofort irgendwie das Google, was ihnen später so gefährlich werden konnte, hätten sie im Keim ersticken können. Genau. Aber haben sie nicht gesehen, haben sie nicht gemacht.
Und Google wusste und Google weiß, sie müssen präsent sein, und zwar eben auch im Betriebssystem, ja. Deswegen mussten sie ein Betriebssystem für Telefone bauen, weil wenn sie darauf angewiesen sind, dass beispielsweise Apple ihre Google-Suche in die iOS-Geräte reinbaut, ja, dann sind die halt einfach gefickt, wenn Apple einfach mal heutzutage beschließt, so, ja, nee, haben wir aber gar keinen Bock mehr auf Google, ne, und was ja passiert.
Sie begeben sich in ein Abhängigkeitsverhältnis, genau, in dem sie nicht sein wollen.
Das heißt also mit anderen Worten, es kann jederzeit sein, dass sich halt irgendeine Infrastruktur vor dich stellt und du dann halt dadurch entwertet wirst, weil du halt nicht mehr den direkten Zugang zum Kunden hast. Und das ist der Grund, warum alle Plattformen zu so einer totalen vertikalen Integration hinstreben. Weil das komplett wichtig ist, keine Abhängigkeiten zu produzieren in diesem Bereich. Vor allem nicht beim Endkunden. Du willst ein Ende-zu-Ende-Approach haben. Du willst wirklich beim Kunden in der Hand sein und da soll auch nichts mehr da sein, dass irgendwie schon alleine, dass irgendwie die einzelnen Hersteller teilweise ihre Android-Versionen modden, ist schon fast ein Problem, wenn die halt auf die Idee kommen, keine Ahnung, zu sagen, so, ja, wir sperren jetzt hier Google-Dienste
auf. Ja, was kommt, ich bin was gespannt, kommt wie lange, also hier ist CyanogenMod,
ja.
die weiß nicht, ob das jemand kennt.
Die sind ja auch eine Firma jetzt gegründet.
Genau, das ist also so ein Android, kein Fork, sondern einfach eine Android-Parallelentwicklung, die immer ein unabhängiges Android, sehr beliebt unter irgendwelchen Hackern, die halt...
Es ist eine Erweiterung, glaube ich, also so ein Startkit oder so.
Nee, das ist ein komplett eigenes Betriebssystem quasi. Also es ist, du musst dein Gerät platt machen und musst es routen und musst komplett neues Betriebssystem aufsetzen. Mhm. Ich habe das auch schon mal gemacht.
Also es ist ein geforktes Android.
Quasi.
Ich dachte auch immer, dass das eher so ein Launcher oder
irgendwas. Nee, das ist schon richtig tief drin. Also okay. Zum Beispiel dieses, was er jetzt.
Launcher ist ja tief. Also.
Ja, nee, aber es ist wirklich, die bringen, also die reichen Features nach, weit über einen Launcher hinaus, die dein Telefon vorher nicht hatte. Und die sind im Augenblick alles noch furchtbar hacky, wie man das auch alles installiert und neue Versionen davon installiert. Die haben jetzt eine Firma gegründet, haben ein bisschen Geld gesammelt, also haben offensichtlich Investoren, haben jetzt sofort erstmal angekündigt, okay, es wird in Zukunft eine Pro-Version geben und eine Hacker-Version. Also die Hacker-Version wird, die Pro-Version wird immer relativ stabil sein und so und sich einfach installieren lassen, also sich an den Endanwender wenden. Und die könnten es natürlich schon versuchen, die haben das Software-Know-how offensichtlich, ein Betriebssystem zu bauen, das Google zumindest ebenbürtig ist. Offensichtlich, weil ansonsten würden es nicht so wahnsinnig viele Leute einsetzen. Und damit kann ein, ich finde ja immer das Spannende, also mein Eindruck ist immer, dass es nur sehr, sehr wenige Firmen gibt, die Hardware und Software wirklich gut können. Also es ist, Apple kann das definitiv.
Mir fällt auf Anhieb jetzt keine andere ein.
Naja, Microsoft kannst du im peripheren Bereich, kannst du noch relativ gut. Ich glaube.
Ja, was meinst du jetzt, die Xbox oder was?
Mäuse, Tastaturen, so dieses ganze Zeug, was sie da alles haben.
Ach so, ja. Aber das.
Ich kann mir vorstellen, also mit, je nachdem, wie gut sie es jetzt schaffen, hier Nokia bzw. Lumia, diese ganze Abteilung zu integrieren. Hm. Ich finde ja diese Nokia-Geräte, auch dieses Tablet, was sie heute vorgestellt haben, heute Morgen, finde ich unglaublich schön. Und das ist auch, die wissen einfach, wie man Telefone baut. Das ist auch diese guten Kameras, die öfters drin haben und sowas. Und dieses Betriebssystem da drauf ist wirklich auch nicht das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Also Microsoft ist, glaube ich, noch tendenziell dazu geeignet, aber ansonsten Google sollte es ja mit Motorola irgendwie können, aber so richtig doll scheint das jetzt.
Sie wollen ja Motorola einfach nicht integrieren. Sie reden ja da mal von der, was keine Ahnung, was ja von der großen Mauer, die sie
Motorola
gelassen haben, um wahrscheinlich dann das Android-Ökosystem nicht von den Kopf zu stoßen.
Also damit Samsung nicht
folgt. Sie wollen halt nicht das Gleiche. Genau, sie wollen, glaube ich, nicht das Gleiche bewirken, was damals mit Symbian und Nokia passiert ist. Aber das ist eigenartig. Ich bin aber, glaube ich, also ich bin nicht sicher, ob man wirklich aus von sowas wie diesem Synergon-Mod da das wirklich das vielversprechendste ist.
Also ich kann mir
ich glaube, wie gesagt, eher ein großer Konzern, der wirklich die Manpower hat, die er hinterlegen kann, wie ein Amazon, ein Samsung, das halt irgendwann mal ausbrechen könnte.
Also Amazon, glaube ich, das.
Oder dann vielleicht eher noch Firefox OS, wobei ich das, da habe ich nicht so hohe Erwartungen, aber vielleicht auch, aber so Ubuntu Touch, so könnte zum Beispiel auch noch interessant werden. Aber das ist dann, die letzten beiden sind irgendwie sehr weit in der Zukunft, also die brauchen auf jeden Fall noch ein paar Jahre, bis die.
Also Amazon sehe ich auch als Softwarefirma, die sehe ich da sofort. Also dass die, glaube ich, können das auf jeden Fall stemmen. Bei Samsung bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob die das können. Also ich glaube, dass Samsung einfach von der ganzen Organisation, wie die funktionieren, die sind sehr hierarchisch organisiert, das ist ja auch bekannt.
Ich würde sogar sagen, wenn Samsung es könnte, dann hätten sie es längst gemacht.
Genau.
Weil sie dominieren jetzt schon Android und ich glaube, sie würden sich auch gerne loslösen von der Google-Abhängigkeit.
Sie haben ja ihr eigenes Mobil, also sie haben ja dieses Tizen oder sie wie haben, das heißt.
Genau, Tizen, genau.
Aber jetzt ihre neue Uhr, die haben sie jetzt wieder mit Android ausgeliefert und nicht mit ihrem eigenen Betriebssystem. Also es ist irgendwie, finde ich, ist das schon, sagt das schon was aus.
Ja.
über das, was sie ihrem eigenen Betriebssystem zutrauen. Und ich glaube, für die ist das auch echt noch ein weiter Weg, falls sie es überhaupt jemals schaffen, weil ich glaube, das ist nicht nur ein Lernprozess, sondern es ist eine kulturelle Einstellung, wie, also ich glaube, man entwickelt Software anders als Waschmaschinen oder Telefone, weil einfach schon aufgrund dessen, dass bei meinen Software immer noch wieder, ach, muss jetzt nicht fertig sein, kann ich immer noch nachpatchen, mag dem User jetzt nicht so gut gefallen, aber das kannst du halt bei Hardware einfach nicht. Und ich glaube, das sind so kulturelle Unterschiede. Und aber wenn man das drauf hat, dann hat man, ich finde das ja so spannend, das ist jetzt in den letzten Tagen aufgepoppt, über Apple, das, warum eigentlich hält, also hat jemand so ein wobei da hat eigentlich lustig, da hat Microsoft theoretisch diese Integrationschance. Bei diesem Surface Pro, dieser neue Laptop mit Haswell-Prozessor und weiß der Teufel was und Windows drauf, der hält irgendwie mit so einem Windows drauf 4 oder 5 Stunden.
Batterie.
Der Akku. So. Da meinte jemand, in einem MacBook Air steckt im Wesentlichen die gleiche Hardware drin, ein sehr, sehr ähnlicher Akku. Der schafft mit einem macOS drauf 8 Stunden. Also das ist, wieso schafft, und wenn man auf einem MacBook Air ein Windows installiert, kracht die Betriebs-, die Laufzeit des Betriebssystems, des Rechners auch völlig zusammen. Und offensichtlich hat Microsoft in den letzten Jahren keinen Wert darauf gelegt, das Betriebssystem so weiterzuentwickeln, dass es hinreichend akkuschonend umgeht. Sie haben zwar theoretisch diese ganzen Techniken drinne, mit denen Apple jetzt erst anfängt. Also das ist ja bei diesem heute erschienenen Mavericks, das ist ja in erster Linie Akku sparen. Also die werden noch unglaublich probieren, Akkulaufzeit aus diesen Dingern rauszuholen. Und
aber war das nicht auch irgendwie dieser Jump zu Snow Leopard, der keine wirklich sichtbaren Features hatte, aber die Interna des Systems so konsolidisiert hat, dass es viel effizienter läuft bei Mac? Hat sich auch irgendwie allein schon irgendwie der Footprint sich irgendwie um einige Gigabyte verschoben irgendwie bei Snow Leopard?
Und so? Ja, sowas haben sie damals gemacht. Also da haben sie ihre APIs im Wesentlichen gerade gezogen. Aber jetzt, was sie mit Mavericks sehr stark gemacht haben, ist halt der Prozessor, also Timer zusammenlegen. Wenn zwei Prozessoren...
Wissen wir übrigens nicht, wenn das released wird, ne? Immer noch nicht.
Was?
Mavericks kommt heute raus.
Heute?
Heute?
Ja, ja.
Und kostenlos.
Geil.
Da hast du dein BGE von Apple.
Das stimmt. Alles, was sie an Software angekündigt haben, war kostenlos, ne?
Zumindest das, was wir gesehen haben. Also auch ja. iWorks war ja klar.
Dass iWorks das, ist das kostenlos.
Ja, sag mal, Keynote gehört zu iWorks. Ne?
Ja.
Ja, dann kriegen wir auch ein neues Keynote endlich.
Hoffentlich.
Weil mein Keynote ist so ein grottiger Scheiß. Es kotzt mich mittlerweile an, weil es so buggy ist.
Ich würde noch mal darauf zurückkommen, was du gerade über Windows gesagt hast und Microsoft. Also ich will nicht Microsoft jetzt sehr stark in den Schutz nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was du sagst, dass das stimmt, dass sie nicht darauf geachtet haben, dass es akkuschonend ist.
Ja.
Aber zusätzlich musst du halt immer dazu sehen, dass Apple halt mit macOS zum Beispiel den Vorteil hat, dass sie wissen, für welche Hardware.
Das meinte ich ja, genau, diese vertikale Integration, darauf wollte ich ursprünglich hinaus.
Okay, und das ist halt bei Windows, hat einen ganz anderen Komplexitätsgrad, für den sie entwickeln müssen, beziehungsweise können sie halt nur bis zu einem bestimmten Grad das Betriebssystem entwickeln, weil sie eine Bandbreite an Hardware unterstützen müssen mit dem Betriebssystem.
Naja, und Microsoft ist es eigentlich egal, wie lange ihr Betriebssystem, also ich meine, die werden schon akkuschonende Funktionen drin haben. Die haben auch, lustigerweise, sie haben halt tatsächlich viele von den Funktionen, die Apple jetzt erst einbaut, die haben sie schon drin. Also, aber trotzdem ist ihr Betriebssystem nicht so effizient wie das Betriebssystem, was es bisher nicht drin hatte. Microsoft hatte kein großes Interesse dran, weil die mussten bisher keine Geräte hinstellen in irgendwelchen Geschäften, wo dran steht, hat nur 2 Stunden Akkulaufzeit. Und den Herstellern war es ja insofern auch egal, dass, also klar, wenn ihr eigenes Gerät plötzlich 5 Stunden gehabt hätte und die von den anderen weiterhin 2 Stunden, das wäre toll gewesen.
Aber wenn die alle Windows-Hardware war alles
genau,
schlecht.
War ja alles schlecht, genau. Und wenn du ein Schlechter unter vielen bist.
Und du konkurrierst ja mit den anderen Windows-Herstellern.
Genau, dann genau. Kann dir das eigentlich auch egal sein. Apple war der Einzige, die ein richtig großes finanzielles Interesse daran haben, dass und die Möglichkeit hatten, es selber umzusetzen. Also es ist, ja, finde ich schon eine spannende Sache.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ich würde fast vorschlagen, dass wir uns langsam dem Ende entgegenbewegen, oder?
Ja.
Wäre ich dafür.
Okay, weil du ja auch krank bist.
Weil ich auch krank bin,
ja.
Und weil der Whisky ja auch schon
Der ist noch alle.
Naja. Also, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft.
Ja. Weil ich ja, und die Frau muss vorher morgen sehr, sehr, sehr früh raus.
Aber sag mal, Marcel, hast du nicht irgendwie noch irgendwelche Dinge, die du irgendwie loswerden willst? Hast du nicht irgendwie hier, du hast jetzt hier mal das Milliardenpublikum.
Das Milliardenpublikum, kann man denn, macht ihr das denn, macht ihr das öffentlich, wie viel? Was habt ihr denn für eine Reichweite? Wie viel?
Ach, wir haben das schon so ewig gemessen.
Ich hab wirklich keine Ahnung. Also es ist
Max hat es total versaut. Ja? Wir hatten mal ein schönes Statistiktool, das wir irgendwie eingebaut hatten. Und dann hat Max dann irgendwie alles umgestellt irgendwie und dann das Statistiktool nicht mehr irgendwie wieder etc.
Blurby PowerPress. Ja, jetzt müsste ich mal wieder in die Logfiles gucken, was ich wirklich schon seit einem halben Jahr. Wie viel hatten wir als letztes? Ich weiß auch wirklich die letzten Zahlen nicht mehr.
Wir waren so irgendwie, keine Ahnung, bei 10.000 oder so.
Irgendwie sowas in dem Dreh, ja.
Also plus, minus, irgendwas.
Downloads. Keine Ahnung, wo das jetzt ist.
Ich weiß es auch nicht.
Das ist ganz okay.
Sagt mal alle hier.
Genau. Sagt mal alle hier in den
Durchzählen.
Kommentaren. Einmal durchzählen. Nee, aber was ich jetzt sagen wollte, wir haben irgendwie diese komischen Instacast-Zahlen, die wir da immer irgendwie auch auf unserem Button da haben.
Ja.
Die schwanken so unglaublich. Also letzte Woche war er bei 2.700.
Okay.
Und also Instacast gibt so Zahlen aus.
Genau.
Okay.
Es gibt den Instacast-Button, genau. Den du dir, wo du deinen Feed hinten einbauen kannst. Und da steht, ist halt so ein Subscriber und da steht halt dran, wie viele Abonnenten du hast. Und
also ich hatte es ja schon mehrfach, dass er irgendwie nah an 3000 dran war und dann wieder runtergegangen ist. Jetzt sind wir wieder bei 2110 und zwar und zwar innerhalb einer Periode, wo wir keinen Podcast veröffentlicht haben. Also jetzt in den letzten zwei Wochen ist er von 2700 auf 2110.
Das macht durchaus Sinn. Also da kann ich sehe Martin Anfang nächster Woche wahrscheinlich, da kann ich den mal fragen, wie das ist. Aber nach allem, was ich weiß, ist das so, dass gezählt wird da in den Abonnenten, wer heute seinen Instacast offen hatte. Mhm. Und wenn wir eine neue Folge machen und Leute vielleicht nur unseren Podcast hören oder in erster Linie, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt, nachdem wir einen veröffentlicht haben, ihren Instacast-Client aufmachen, deutlich höher.
Das heißt also, sie werden immer wieder steigen, nachdem wir eine neue Folge veröffentlicht
haben. Im Zweifelsfall schon. Was natürlich lustig ist, dass jetzt mit iOS 7, wo man seinen Podcast-Client nur noch viel, viel seltener aufmachen muss, weil der im Hintergrund plötzlich liest, Instacast 4, kann das ja alles. Ja. Ich mach meinen Client wirklich nur noch zum Hören auf, meinen Instacast. Ja. Ich mach das nie mehr.
Ich benutze Downcast und da konnte man das so mit so einem Geofencing machen.
Achso, da ging das auch schon, ja.
Da habe ich das so eingestellt, dass wenn ich zu Hause bin, er automatisch das checkt und dann das dann über das WLAN dann runterlädt.
Im Hintergrund. Ja, ja.
Ich meine, da hat er dann immer noch so die Begrenzung von diesen 10 Minuten gehabt. Aber das hat auch schon sehr gut funktioniert. Da war ich sehr zufrieden damit.
Ja, aber jetzt.
Aber jetzt ist es ja auf Systemebene.
Also iOS 7 ist ja wirklich gerade für Podcast-App-Entwickler ist das ja ein wahrer Segen gewesen, diese App. Also das ist ja.
Also kann man sozusagen sagen, dass ungefähr ein Drittel eurer Hörer über Instacast euch hören.
Ja, so Pi mal Daumen, das könnte man, genau.
Aber das können wir noch zum Abschluss machen, irgendwie da nicht irgendwie noch eine nette App, die man empfehlen kann oder so.
Eine App-Empfehlung,
wie es andere berühmte Podcasts machen zum Abschluss.
Oh, was kann ich denn? Du meinst This Week in Tech oder was? Nee, This Week in Google.
Bits und so machen das auch. Ich kenne es nur von Bits und so und von Systematic mit.
Also ich würde ja jetzt ganz Brad gerne Jobster. Noch Ewigkeiten über
den Zukunft
des Kapitalismus
reden. Ich dachte schon, dass du das sagst. Ja.
Ich bin da noch nicht ganz durch mit dem Thema. Und ich,
okay, jeder nennt seine Lieblingsgesellschaftsform.
Also ich.
Nee, dass wir da mit dem Thema jetzt irgendwie nicht nach einer Stunde, die wir da drüber gesprochen haben, nicht durch sind oder so, das ist klar.
Ja, aber ich finde ja tatsächlich, dass diese ganzen Fragen, also ich sag mal so, ich habe jetzt längere Zeit an einem Text geschrieben, der eigentlich eine Ausformulierung eines Vortrags ist von mir. Ich habe ja tatsächlich mal dieses Plattformneutralitätskonzept einmal durchdefiniert bei der letzten Open Mind. Das war ein sehr, sehr dichter Vortrag und ich habe jetzt angefangen, bin dabei, den Vortrag zu verschriftlichen und ich bin seit einiger Zeit dabei. Ich bin jetzt bei knapp 40.000 Zeichen. Und okay, ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen soll, weil das ist irgendwie...
Als So-Book veröffentlichen.
Ja, ohne Scheiß. Ne? Das ist jetzt mittlerweile ein kleines E-Book, das ich jetzt geschrieben habe dadurch. Und keine Ahnung, vielleicht werde ich da irgendwas draus machen. Ich bin da noch am Überlegen. Aber auf jeden Fall, ich habe da mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht um Plattformen und wie sie funktionieren und wie sie und welche, sag ich mal, strukturellen Gesetzmäßigkeiten sie unterliegen. Mhm. Und da gibt es übrigens echt eine ganze Reihe von auch durchaus ökonomischen Konzepten, die da ganz, ganz wesentlich eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, dass sich die Dinge durch die Digitalisierung immer mehr zu Plattformen entwickeln. Und zwar alles, ja, auch unabhängig von auch die materiellen Dinge. Also ein Beispiel ist halt, solche Sachen wie Carsharing oder sowas, ja, oder auch Wohnen, ne, mit so Airbnb-ähnlichen Geschichten. Dadurch, dass halt Transaktionskosten dadurch gespart werden, Ressourcen in Echtzeit zu scheren und zu teilen und so weiter und so fort, reduziert es die Kosten, erhöht es die Möglichkeiten an Variationen, die der einzelne Konsument hat und so weiter und so fort. Und dadurch entwickelt sich aber tatsächlich wieder so etwas wie eine Plattform, ne? Und diese Plattformen unterliegen dann wiederum halt den einzelnen ökonomischen Gegebenheiten, den Plattformen untergeben sind. Und da diese ökonomischen Gegebenheiten sind sehr, sehr besondere. Ich weiß nicht, ob du Tim Wu gelesen hast, The Master Switch.
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Im letzten Podcast so ein bisschen rezensiert. Der hat halt im Endeffekt die Wirtschaftsgeschichte verschiedener solcher plattformartiger Industrien, das sind vor allem Kommunikations- und Transportindustrien, es gab übrigens schon im Harvard Review vor 100 Jahren ein Paper, das sich um genau diese Branchen kümmerte, die sie nannte Public Callings. Public Callings ist sozusagen, sind die Branchen, die neben der Kommunikationsbranche halt einfach Infrastruktur providen. Also Banken, Transportwesen, Telekommunikation, Medien, ne? Das sind Public Callings. Und die sind alle mehr oder weniger gewissermaßen strukturgleich, was ihre ökonomischen Eigenschaften angeht. Und und was ich jetzt sehe, ist halt sozusagen mit der Informatisierung aller Lebenslagen durch die Digitalisierung entwickelt sich eigentlich alles in Richtung dieser Public Callings, in Richtung, ja. Und also eine der ganz klaren Gesetzmäßigkeiten ist zum Beispiel dieses natürliche Monopol. Ne? Das hast du immer bei Infrastruktur. Du hast halt eine sehr, sehr hohe Kosten, die du erstmal hast, um eine Infrastruktur hinzustellen. Aber dann, um sie zu betreiben, die Kosten sind eigentlich relativ
gering. Dann hast du halt dann massive Skaleneffekte, die dann zu dem natürlichen Monopol führen.
Genau. Und du hast ja diese massiven Skaleneffekte und du willst eigentlich, dass diese enormen Investitionskosten, die du am Anfang gehabt hast, durch möglichst eine breite Nutzung auf viele, viele Schultern verteilt wird. Und dadurch kannst du den Preis halt entsprechend proportional zu der Masse der Leute, die sie den Dienst nutzen, halt verteilen und senken. Und das ist so einer von diesen Beispielen, die halt für Plattformen einfach grundsätzlich gelten.
Ja,
und
absolut.
Und die andere Sache ist diese End-to-End-Geschichte, die ich vorhin meinte, ne? Und die ist ganz, ganz extrem eng geknüpft an diese Neutralitätsfrage. Also schon, also Tim Wu, also wenn du ihn nicht kennst, er hat...
Wobei die End-to-End-Frage ja auch eine Frage des Geschäftsmodells ist. Das ist ja, wenn du jetzt immer nur
es ist egal, ob du Werbung zeigst oder ob du irgendwie Eintritt verlangst. Das ist völlig egal. Du musst immer am Endkunden sein, um die Schranke zu haben. Um die Schranke zu haben, Einlass oder nicht Einlass. Und wenn du diese Schranke nicht hast, dann hast du dein Geschäftsmodell, egal welche, wie es aussieht, nicht unter Kontrolle. Hm. Und Tim Wu ist übrigens der Typ, der den Begriff Netzneutralität erst erfunden hat. Naja, egal. Auf jeden Fall. Und wenn wir über...
Aber was du sagst, so wie wichtig Unternehmen werden, das sehe ich haargenau so. das der Ansicht bin ich schon seit Jahren, dass Internet, dass das Plattformunternehmen die wichtigste Unternehmensart jetzt ist und ja. Und wird und immer wichtiger wird.
Und die werden aber alle zu monopolartigen Strukturen zwangsläufig.
Ja.
Und wo wir darauf hinaussteuern, ist definitiv eine neue Art von Feudalismus.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Ja, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es... Es ist noch relativ früh und es ist alles... Das Faszinierende an diesem Thema finde ich die Komplexität und die zunehmende Komplexität. Du hast ja Plattformen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Du hast es ja auf der Hardware-Ebene, also Betriebssystemsebene, hast du Android und zum Beispiel iOS und die sind ganz verschieden. Dann hast du auf der nächsten Ebene hast du dann ganz so Marktplätze wie Airbnb oder Netzwerke wie Facebook, die auch wieder ganz anders sind und dann auf den und die sind ja dann auch wieder, wo dann wieder was oben drüber sein kann und das interagiert alles miteinander und ich glaube, dass diese Komplexität dazu führt, dass das alles nicht so einfach vorhersehbar ist oder mit einem Satz zusammenfassbar ist, wie man das ganz leicht vermuten könnte, wenn man so von außen drauf schaut.
Ich glaube, es hat aber auch viel mit Wissen zu tun, also mit Erfahrungswerten, was diese Plattformattitüden angeht. Und ich glaube, dass wir momentan in einem Prozess sind, wo wir überhaupt auch erst verstehen, wie diese Plattformen ökonomisch funktionieren. Und ich glaube, dass sobald und dass dieses Wissen gerade wächst und je besser dieses Wissen ist, desto besser lassen sich diese Plattformen auch am Markt halten. Also was wir momentan ganz oft erlebt haben, also von MySpace von Friendster über MySpace, GeoCities, was wir alles gesehen haben, halt wo Plattformen irgendwie aus dem Nichts plötzlich erfolgreich wurden und dann plötzlich auch relativ schnell wieder verschwanden. Ich glaube, dass wir aber momentan in eine Phase eintreten, die so eine Art von Ende der Naivität bedeuten. Also wo halt so das Know-how über Plattformen so weit gediegen ist, dass man auch mittlerweile versteht, wie diese Dinge sich am Markt halten. Ich meine das beispielsweise, ne, Metcalf. Metcalf war derjenige, der den Netzwerkeffekt das erste Mal wissenschaftlich beschrieben hat. Witzigerweise vor ihm hat den eigentlich schon beschrieben Theodore Weil. Das war der CEO von AT&T ganz lange, also der erste CEO von AT&T. Damals hat das schon irgendwie mehr oder weniger so klar gesagt, hier irgendwie, es macht total Sinn, dass wir das Monopol hier auf Telekommunikation haben, weil dort die einzelnen Teilnehmer davon profitieren, dass sie alle miteinander kommunizieren können. Mit jedem Knoten und so weiter und so fort, steigt der Nutzen des Netzwerkes und so weiter und so fort. Ne? Aber Metcalf hat das erste Mal das überhaupt in eine Formel gegossen. Und deswegen heißt es Metcalf's Law. Aber auf jeden Fall, das sind natürlich Dinge, die sind schon relativ lange bekannt. Also wie gesagt, schon seit dem AT&T-Monopol von 1930. So, ja? Und aber trotzdem...
Wobei ich nicht sagen würde, dass das Netzwerk ist nicht automatisch eine Plattform, zumindest nicht nach meiner Definition. Nach meiner Definition ist eine Plattform ein Ort, an dem ein zweiseitiger Markt stattfindet, also an dem so zwei Seiten zusammenkommen. Und das hast du nicht automatisch bei einem Netzwerk. Also ich würde zum Beispiel MySpace und Friendster würde ich nicht in dem Sinne als Plattform definieren.
Nee, also ich würde sagen, der zweiseitige Markt ist eine Spezialform des Netzwerkeffektes, die für bestimmte Plattformen gilt, nicht für alle.
Ja, da gehen dann unsere Plattformdefinitionen dann an dem Punkt auseinander. Weil ich glaube auch gerade so MySpace hat sich ja das war ja das Interessante, dass MySpace sich diesem, die Leute wollten ja eigentlich auch MySpace als eine Plattform benutzen, aber MySpace hat sich so dem verwehrt. Ne? Das war ja damals so 2006, bevor 2007 dann Facebook dann seine Plattform gegründet hat.
Gewesen?
Auf MySpace dann zum Beispiel diese ganzen verschiedenen Anbieter, so iMeme zum Beispiel, die diese ganzen Widgets bereitgestellt haben, die man dann auf seinem Profil einbinden konnte. Okay, ja, ja. Weil ja, ne, MySpace hatte ja diesen weirden HTML-Bug, wo man so an einer Stelle im Profil da, wenn man da Code reingepastet hat, dann ist das da.
Das wichtigste Feature gewesen. War ein Bug im Endeffekt.
Genau. Ja. Und da hat ja immer MySpace muss dagegen, die wollten das ja nicht, dass da irgendjemand dann bei auf deren Seiten was macht. Aber da hätten sie das eigentlich ja ermöglichen können, aber genau das wollten sie ja nicht. Und dann hat Facebook das ja dann bei sich dann ermöglicht. Und das wäre dann so, das wären die zwei Seiten gewesen. Auf der einen Seite so die Ad-Nutzer und auf der anderen Seite dann die App-Entwickler oder Widget-Entwickler oder wie man es dann nennen will, oder Anbieter. Mhm. Das wären die zwei Seiten gewesen. Aber die hast du nicht gehabt und du hast nur dieses Netzwerk gehabt. Ich meine, du hast den Musiker gehabt und dann die Musikfans. Und das war aber alles auch in einem ganz, so in diesem weirden Verhältnis, dass es nicht über so ein Follow-Prinzip läuft, sondern dass man so einen Musiker befreundet hat und der musste zurückbefreunden. Also letzten Endes war es wie Twitter nur umständlich.
Mhm.
Ne? Aber es war dann ja doch irgendwie nur dieses Netzwerk. Und das ist ja auch das Interessante an Netzwerkeffekten, dass Netzwerke, die nur über diesen direkten Netzwerkeffekt funktionieren, schnell aufsteigen können, aber genauso schnell wieder fallen können. Also, dass die nicht so stabil sind, wie man das noch zu Dotcom-Zeiten gedacht hat, so um die Jahrtausende, wenn man so schnell aufsteigt, dann bleibt das so, sondern dass das halt nicht so dass das nicht so ein Fundament liefert, sondern dass man da wieder so abstürzen kann. Und das Interessante ist, dass zweiseitige Märkte sehr viel stabiler sind. Also du hast also so eine Plattform wie Facebook ist zum Beispiel einen relativ stabilen Marktplatz, wie ein Amazon hat. Oder eBay zum Beispiel ist auch relativ stabil. Also das ist ganz interessant. Aber um zu den Plattformen zurückzukommen, also ich glaube, dass man das schon von der Definition her abtrennen muss, um dann darüber wirklich konkret sprechen zu können, was ist eine Plattform, was ist nicht eine Plattform.
Ja, deswegen habe ich mich auch angesetzt und diese Definition geschrieben, um einfach mal zu sagen.
Und was ist da deine Definition?
Warte mal, ich kann sie dir. Also, eine Plattform ist eine gesellschaftlich relevante, konsistente Infrastruktur, anhand derer kommunikative Handlungen vollzogen werden und sich Strukturbildungen vollziehen. Das wäre meine Definition für eine Plattform. Also gesellschaftlich relevant, konsistent.
Also eine Plattform wird erst eine Plattform, wenn sie gesellschaftlich relevant ist?
Genau.
Also nicht allein von der Struktur heraus?
Genau.
Also es kann keine nicht erfolgreiche Plattform geben,
genau.
Sondern also erst eine Plattform, wenn man erfolgreich ist.
Das ist genau der Punkt.
Okay.
Also ich habe das, ich habe dieses größere Relevanzkriterium in der genaueren Definition habe ich das angelehnt an die erneute Planetendefinition, die aus dem Pluto-Ausschluss führte. Warte mal, ich versuche das mal hier rauszusuchen. Habe ich das auch zitiert aus der Planetendefinition. Ein Objekt, dass das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist, das heißt, diese über die Zeit sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten geräumt hat.
Okay.
Das war ein ganz wesentliches Kriterium bei der Pluto, bei der Planetendefinition dann. 2006, glaube ich, war das. Und das kann man gut übersetzen. Also man kann sagen, okay, die Umlaufbahn ist halt beispielsweise. Das hättest du jetzt mal ausmachen sollen, ja.
Ah, ja, ich. Oh, sorry.
Also die Umlaufbahn wäre dann sozusagen die Branche oder der Geschäftsbereich, ja. Und in diesem Bereich muss sie alles abgeräumt haben. Das heißt, sie muss das dominierende Objekt sein. Und mein Beispiel war jetzt in dem Fall, Twitter ist eine Plattform, App.net jedoch nicht. Deswegen würde ich das durchaus so verengen, weil jedenfalls für mein Konzept der Plattformneutralität, was ja ein politisches Konzept ist, an das man als Forderung an Plattformen herantragen kann, macht es nur Sinn, wenn man das wirklich an genau gesellschaftlich relevante Plattformen ranbringt und nicht an
Also nicht allein Scheiß. Die Art des Unternehmens ist entscheidend, sondern die Art und dann auch die Größe.
Genau. Also das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Also eine Plattform ist eine gesellschaftlich relevante, in diesem Sinne, wie ich das beschrieben habe, konsistente, das heißt also, es muss eine gewisse Verlässlichkeit da sein, was Schnittstellen angeht, was gestalterisch angeht und so weiter und so fort. Es kann sich nicht jeden Tag alles irgendwie immer ändern, ja. Also eine gewisse Konsistenz ist da irgendwie gefragt und sie muss kommunikativen Handlungen im weitesten Sinne entsprechen. Und sie muss auch neue Strukturbildungen zulassen. Das heißt also, es müssen beispielsweise neue Dinge entstehen aufgrund von der Existenz dieser Plattform. Das kann alles Mögliche sein. Neue Geschäftsmodelle, neue Märkte, neue Technologien, neue Formate, neue Kultur und so weiter und so fort. Und all das lässt sich auch relativ gut belegen, dass das auch tatsächlich passiert bei allen gesellschaftlich relevanten Plattformen. Dass sich aufgrund dessen, ich habe da viele Beispiele gesammelt, also keine Ahnung, der iPod hat den Podcast erfunden, ne? Also aufgrund des iPods hat sich der Podcast entwickelt. Oder aufgrund von verschiedenen anderen Technologien haben sich halt bestimmte andere Geschäftsmodelle, also aufgrund von von iOS ist ein völlig neuer Markt für Apps entstanden, ne? Und solche Geschichten. Also das sind so ein paar Dinge. Das wäre meine Plattform definitiv.
Ja, das finde ich schon nachvollziehbar. Ich bin nicht sicher, dass mit der Größe, das musst du halt reinnehmen, wenn du dann diesen politischen Aspekt dann mit drin hast. Also
genau.
Klar.
Weil sonst wird es halt beliebig, dann kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, an jedes Blog halt herantreten und sagen, hey, du bist ja gar nicht plattformneutral. Geh dich ficken.
Okay. Wenn das nicht ein Schlusswort ist.
Ja, wenn das nicht ein Schlusswort ist.
Okay, also ich bin schon massiv.
Ich bin, tut mir leid, okay. Ich baue gerade richtig massiv ab und leider ist es meine Wohnung, sodass ich nicht einfach gehen kann, still.
Na gut.
Insofern, obwohl ich die Diskussion ganz spannend fand, würde ich sie doch gerne auf ein anderes Mal vertagen. Aber das wird es nochmal geben, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Marcel.
Genau, vielen Dank fürs Hiersein.
Danke für die Einladung.
Hat uns sehr viel Freude bereitet.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.